Morgen, guten Mittag,
guten, oder Abend, guten Abend. Je nachdem, wann du diese Folge hörst. Wir hört sind schon gehört mindestens zu zweit und ganz viel mehr. Nämlich
genau,
der Obi ist auch da.
Falk.
Obi, du liest deine Pizzakarte. Warum fahre ich mit dir bis nach Leipzig, damit du eine Pizzakarte
hast? Die habe ich in die Hand gedrückt bekommen. Und die gibt es wohl heute Abend, weil der Mutzbraten ist schon ausgegangen.
Kann ich ja froh sein, dass die Zeugen Jehovas hier nicht gestanden haben, oder?
Zeugen Jehovas? Warum?
Sonst hättest du in der Bibel hier gestanden und Bibelstudien betrieben.
Oh, siehst du? Die Heilige Schrift.
So,
aber so eine Pizzakarte ist ja auch im Grunde ist es auch eine Heilige Schrift, oder?
Ey, wenn wir irgendwelche Fundamentalisten auf den Hals kriegen, dann ich distanziere mich davon, ja? Also das hat der Obi.
Wir machen ja nur
Obis Adresse steht nicht in Impressum.
Sehr gut. Sehr gut.
Wir haben hergefunden. Wir sind früh um 7 Uhr gestartet. Haben in Dresden jemanden abgeholt, nämlich den lieben, dürfen wir den richtigen Namen nennen oder sollen wir deinen Nickname sagen? Den Nickname. Hypnotic-DD. Ja, und jetzt sind wir hier in Leipzig. Hier ist OC-Event. Wir treffen uns ja gerade am Dings hier, am
Fuße
des Völkerschlachtdenkmals.
Der Falk hat mir das Völker...
So vertieft in dieses...
Ja, der Falk hat mir das Völkerschlachtdenkmal schon erklärt. Und zwar hieß es eigentlich Völkerschlachtdenkmal. Das gehörte dem Volker und der hat...
Ist dir Volker gewidmet?
Ja, erklärst du den Kunden.
Den Hörern. Der Volker war ein ganz schöner Sack. Der hat nämlich immer sich mit den Leuten angelegt.
Und dann hieß es die Völkerschlacht.
Und dann war es halt Völkerschlacht. Dann gab es irgendwo einen Übersetzungsfehler, dem ist Völkerschlachtdenkmal. Könnte man denken.
Okay, ich habe mich entschieden.
Mein 8-jähriger Sohn guckt mich gerade fragend an. Ich glaube, der nimmt mir das nicht ab. Okay.
Und dann erklärst du den Hörern richtig.
Was haben wir heute vor?
Ja, Pizza essen, so wie ich das hier sehe.
Und Pommes und Schnitzel.
Hier findet heute in Leipzig das 7. OCHQ-Event statt. Das heißt, es ist quasi das Treffen der Crème de la Crème, der Open Cacher in Deutschland. Findet einmal jährlich statt, wandert irgendwie immer von Location zu Location. Ich glaube, die kommen...
Mika, komm mal zu uns ganz kurz. Ich muss euch mal unterbrechen.
Höflicher gewesen hinzugehen.
Mika, ja, das ist okay. Also es gibt Pizza, liebe
Mika, Hörer. Warum sind wir hier?
Mika, erklär doch mal, warum
Hallo,
wir hier sind.
Hallo, seid ihr alle OCler? Wenn nicht, werdet es.
Noch nicht. Aber
erklär mal den Hörern, warum wir hier sind. Warum wir das jetzt nicht
machen. OC hat Pizza, kommt auf die gute Seite.
Hier ist der Mika, einer der Vorstandsmitglieder vom OC.
Nee, Vorstand nicht. Ich bin im Team. Vorstand sind vier Leute.
Im Team mit den OC-Lern?
Er hat gerade die Hände
hochgerissen. Der Herr da hinten, da, das ist unser Vorsitzender. Dann haben wir noch, wer ist denn noch im Team? Der ist jetzt heute nicht da. Schatzforscher ist unser Kassenwart. Dogeso, genau, die ist im Team. Die Dame da mit dem Rucksack hinten drauf. Und dann unser Technikmensch, der ist allerdings auch nicht da heute.
Okay, viele nicht da. Warum sind wir hier heute? Ich habe gerade gesagt, OCHQ-Event.
Siebte wechselt jährlich,
wird
genau.
Von der lokalen Community mal ausgerichtet?
Wir versuchen immer jemanden zu finden, der sehr aktiv ist in OC und dann auch natürlich so ein bisschen so kreisrund. Also wir hatten jetzt, vorher hatten wir den Norden gehabt, Flensburg.
Aha.
Davor war es gewesen Augsburg. Jetzt ist es Leipzig.
Wird heute verkündet, wo es nächstes Jahr ist?
Ja.
Oh, okay. Also
kann dir sogar schon den Owner zeigen.
Spannend. No, no, nein, lass es geheim. Ich will mich überraschen lassen. Genauso überraschen lassen wie Obi seine Pizzabestellung heute. Das hat er ausführlich schon gemacht. So, wie ist der Tag geplant? Wir haben jetzt ein Vor-Event.
Ich habe hier ein ganz tolles Flyer. Das eigentliche Vor-Event hast du leider schon verpasst.
Das war
nämlich
gestern
gewesen. Da war so ein Essen.
War gut?
War nett, ja.
Na, nett oder gut?
Also, ich hatte ein Gurkensüppchen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist vielleicht eine Spezialität.
War das Event in Ordnung?
Ja, natürlich.
Ich will doch nicht wissen, was du gerne hast.
Beim Essen war ich leicht enttäuscht.
Wir kennen Gurkensüppchen.
Ja,
war es gut, das
Gurkensüppchen? Ja, es war kalt, das hat mich überrascht.
Ja. Und war es gut?
War sehr gut.
Kommen wir kulinarischen Podcast.
Jetzt müssen wir los. Warte.
Okay.
Ich komme gleich wieder.
Wir müssen los. Wir gehen hinterher. Ich schneide es alles irgendwie näher zusammen. Also chronologisch kommt gleich noch was Sinnvolles.
Lieber Hörer,
eigentlich würde jetzt unser Resümee kommen.
Hörerin.
Aber uns fehlt noch der zweite Teil vom Intro vorhin.
Was fehlt?
Der zweite Teil von der Einleitung vorhin, wo wir vor dem See der Tränen gestanden haben. Und abrechnen mussten, weil es da plötzlich alle losgegangen sind.
Ach so. Ja, dann bitte, Palk.
Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren.
Mika hat erklärt,
was wir heute alles vorhaben.
Genau.
Wir können es ja noch mal kurz und knackig zusammenfassen. Heute ist noch, weil wir leben jetzt quasi in der Vergangenheit, das OCHQ7-Event, also das siebte OCHQ-Event. jedes Jahr eine andere Stadt, ein anderer Ausrichter. Das ist, sage ich mal, das Jahreshauptevent von Open Caching. Die Leute, bei denen es stattfindet, vor der Tür machen sich ein bisschen Mühe und bauen ein paar schicke Caches oder basteln was Schönes und sorgen für so ein bisschen Kulturprogramm. Und das Ganze, ich sag mal, so ein bisschen Anlehnung an ein Mega-Event über 3 Tage. Freitag meistens Anreise, den ist Willkommens-Event. Sonnabend eben Haupttag und Sonntag nochmal ein Abschieds-Event. Ja, und dann strömen wieder alle in ihre Heimat zurück.
Und wir sind schon ganz gespannt, was uns heute erwartet.
So, ich hoffe, ihr habt alle einen guten Blick soweit auf die Leinwand, dass ihr sie sehen könnt. Meine Stimme könnte ich theoretisch im Hintergrund stellen, aber ich erzähle euch heute was. Erstmal ein herzliches Willkommen hier in Leipzig. Ich bin sehr froh, dass wir uns hier einfinden konnten. Ich bin auch sehr froh und dankbar für die Organisation, die überwiegend durch KPK hier im Haus durchgeführt worden ist, unterstützt von Morgafisch und wohl auch Volker. Gerade nicht da, ne? Schade. Er kommt bestimmt gleich dazu. Er bestellt ja gerade die Pizza für gleich.
Er bestellt die Pizza, ja.
Ja, so lange? Wie viele Pizzen sind das? Ja, wenn ich so durchschaue, ich bin vor kurzem gefragt worden, was ist denn bei OC so die Größenordnung von so einem Haku-Event? Sind das mehr als 10? Dann sage ich, ja, sind schon länger mehr als 10. Und wir sind auch mehr als 10. Ich glaube, heute Morgen waren wir schon um die 30. Ich wette, jetzt sind es auch so um die 30, wenn ich so durch die Tische gucke. Auf jeden Fall sind wir heute hier, weil ich eine Keynote vorbereitet habe. Ja, Special Effects. Wichtig ist mir noch kurz zu sagen, sollte ich kein Copyright irgendwo bei den Bildern dran machen, ist es automatisch von Pixabay, ohne dass man es darauf hinweisen muss. Wir werfen heute den Blick einmal auf die Vergangenheit von Open Caching, natürlich auf die Zukunft und, wer würde es jetzt anders erwarten, sogar auf die Zukunft. Wer bewegen wird? Es wird oft gesagt, wenn ich irgendwo dran teilnehme im Podcast, der Chef kommt. Ja, aber ich bin nicht immer der Chef, ich bin eigentlich kein Family Mirko. Deswegen stelle ich kurz vor, ich bin Baujahr 77, verheiratet, 3 Kinder und Geocacher seit 2011. Und 43 bin ich
Chef. Ich würde alles unterhalten.
Happy Birthday. Genau. Damit man ganz kurz weiß, was ich für einen beruflichen Background habe, um ein bisschen auch den Wissensstand dazu einzusetzen, das geht mal ganz schön runter. Ich bin gelernter Kaufmann im Einzelhandel, habe mit einer Firma Linux-Systeme gearbeitet, die sich mit Open Source beschäftigt hat. Da kam auch mein Bezug zu Open Source rein. Ich arbeite dann für einen IT-Hersteller, bin dort im Support reingerutscht, im Bereich E-Commerce und dadurch bin ich ins Frontend-Editing gekommen, also ein Software-Developer für Frontend, erklärt mir nachher noch, was das ist. Heute bin ich im Support-Manager einer Top 100 E-Commerce-Agentur im Westen und Zweifel. Insgesamt habe ich über 20 Jahre IT-Erfahrung am Rücken. Und das ist aber Clan Family. Das ist meine Familie, unser neuesten Methoden unterwegs. Zum Thema Clan Family, wir sind 2011 zum Geocaching gekommen. Kurz danach waren wir dann auch beim Open Caching, weil wir es gefunden haben. 2013 bin ich zweiter Vorsitzender geworden und den Staffelstab habe ich 2017 übernommen. Da wollte unser VVS nicht mehr. Das bin ich bis heute, also der erste Vorsitzende vom Open Caching. Reingestolpert bin ich eigentlich wegen dem hier, dem Logo-Wettbewerb. Das war das ursprüngliche Geocaching, Open Caching Logo, was wir damals hatten. Wurde von jedermann irgendwie verwurstet, noch ein bisschen was dazu gedichtet, umgebaut und irgendwie wusste keiner, ist das jetzt Open Caching oder ist das irgendwie Niederlande Caching oder was weiß ich. Ja, deswegen hieß es, wir machen einen Logo-Wettbewerb. Und da habe ich einen Beitrag auch eingebracht, der heute Mikas Avatar überall symbolisiert, das war mein Beitrag, aber gewonnen hat das hier. Kennt jeder mittlerweile, denke ich, das ist unser Zeichen. Das ist also wirklich, um das Wiedererkennungswert einfach auch reinzubringen im Ganzen. Ja, was ist eigentlich Open Caching, habe ich mir damals gefragt, als ich das kennengelernt habe. Open, wofür steht das? Ist das Open wie offen oder offen für alle oder offen für Neues? Nein, eigentlich ist Open Caching ganz klar Open Source. Also Open Source heißt Software. Wir sind eine Softwareentwicklung, die unter der Lizenzdeckung der Open Source Initiative eine Software, ein Programm erstellt, was andere nutzen können. Das ist Open Caching. Diese Open Source Initiative hat Vor- und Nachteile. Das macht man nicht. Eigentlich ist ein Vorteil erstmal, so Sachen wie so Linux-Systeme kennt bestimmt jeder. Ist natürlich toll, dass es jeder nutzen kann. Jeder kann sich so Linux installieren, kostet kein Geld, anders wie Windows. Ne? Es ist in der Regel, meistens ist es kostenlos, was man nutzen kann. Es ist sehr flexibel, es ist erweiterbar und auch in der Regel nutzbar. Das sind so Vorteile, die eigentlich sofort ins Auge springen. Bei Open Source gibt es aber auch Nachteile, nämlich solche. Es ist ein Nachteil, wenn es kopierbar ist, weil was danach passiert, weiß er da nicht so genau. Es ist auch ein Nachteil, wenn es veränderbar ist,
weil ich dann Leute fragen, das funktioniert auf einmal nicht mehr und da war er verhindert. Und es ist auch sicherheitsrelevant, was da reinkommt, weil wenn du eine Open-Source-Software ganz öffentlich irgendwo platt trittst und da drin Programmierfehler machst, dann bist du angreifbar, weil andere Programmierer Fehler finden könnten und statt dir das zu sagen, holen sie sich erste E-Mails von den ganzen Usern in der Datenbank und hauen dann schließlich ab und sagen, wir nichts gemacht. Das benötigt auch Kreateure. Kreateure sind Contributor, das heißt Leute, die freiwillig mitarbeiten, sonst funktioniert Open gar nicht, egal in welcher Softwarebranche Open ist. Wir haben ganz bekannten Satz in unserer Geschichte, das ist in unserer Wikipedia nachzulesen, OpenKitchen.de, startete am 13.08.2015. Das kennst du, glaube ich, nicht mehr. Kennst du, oder? Kennst du? Den Satz? Mika.
Ach,
Mika.
Ja, ja. Schön, ich dachte, hättest du mal mich
im Podcast schreibt mir auch immer zu.
Startet ein Open, ja, voll über die zu Freunde, aber da war ich noch nicht dabei.
Ja, richtig.
Das war's dann mir gestern Abend, aber.
Ja, wie soll ich sagen, das ist unser Standardsatz, der ist auch zu lesen. Ne? Und man kann das so nennen, eine Handvoll engagierter Geocacher startete ein Open-Source-Projekt, also als großes Gegengewicht zum kommerziellen Bruder, der ja damals das Ganze hier überhaupt in Rollen gebracht hatte. Im September 2006 stieg die Deutsche Wanderjugend mal mit ein und die organisierte auch Spendengelder und unterstützte das Gründerteam beim Start der neuen Plattform. Also das, was dort entstanden ist, ist eigentlich erst aus dem Hobby so ein bisschen raus entstanden, haben sich ein paar Leute gefunden, dann kam ein Profi dazu, der sagte, ja okay, braucht ihr Geld für, organisieren wir euch. So ist erstmal eine Basis entstanden. Ja, und seit 2010 ist das heute bekannte hellblau-grüne Design online gegangen. Wir haben das Ganze in einem schönen Blogartikel mal zusammengefasst. 10 Jahre Open-Caching, könnt ihr gerne mal nachschauen, wie sich das damals so entwickelt hat. Gibt sehr viel Geschichte im Hintergrund. Falls einer von euch noch nicht auf Open-Caching war oder vergessen hat, wie es aussieht, das ist die Seite.
Übrigens immer noch, ja?
Jetzt sind nicht die Projekte weg.
Achso, okay.
Was sich dann geändert hat, ist das da oben. Open-Caching Deutschland e.V. Weil mit der Hilfe von der Deutschen Wanderjugend haben die gesagt, so, wir geben euch jetzt hier einen Stapel Geld. Das kann aber nicht in privaten Taschen verschwinden, das muss irgendwie auch einen Rahmen haben. Also mit Hilfe der Deutschen Wanderjugend ist das gegründet worden, und zwar erst im Mai 2012. Und OC hat dadurch eine notwendige Rechtsform einmal bekommen und einen ganz klaren Auftrag, nämlich Betrieb und Weiterentwicklung der Plattform. Das heißt, alles, was an Geld zur Verfügung steht, ist nicht dafür, irgendwelche Events zu schmeißen, irgendwelche Leute zu treffen, irgendwelche Goodies in den Markt zu schmeißen, sondern alles, was an Geld in der Kasse von Open Caching im Verein steht, ist dafür da, den Betrieb fortzuführen und die Weiterentwicklung zu finanzieren. Das heißt, wenn Serverkosten anfallen, all sowas wird damit bezahlt, aber nicht irgendwas aus Nutzenwollerei zu viel Spaß macht. Und weiterentwickelt, das haben wir. Jetzt wird es ein bisschen komisch. Sieht ein bisschen wild aus, hat man vielleicht schon mal irgendwo in unserem Wiki gesehen. Das ist eine ziemlich aufregende Timeline. Wenn man sich das vorstellt, man spricht bei Software immer von Versionen. Wir haben hier eine OCDE Version 1.0. Das ist der Urvater von Open Caching. Es gab früher nur eine Version, das war Open Caching. Da wurde ja irgendwann mal finalisiert und als Open Source ins Netz gestellt, bei Git, so heißt es. Und dann haben sich die Tschechen und die Polen gedacht, ey, super geil, da kopieren wir, ziehen das auf eine eigene Linie und machen da unser eigenes Ding mit. Zum Beispiel möchten gerne die Polen, dass man sich erst registriert, um überhaupt an ein Listing heranzukommen. Das gibt es bei Open Caching Deutschland nicht. Bei uns könnt ihr sofort auf die Seite draufgehen, kriegt alle Daten, die auch eigentlich nur zum Loggen oder zum Ignorieren Caches und dafür dann den Loggen. Sonst braucht ihr das gar nicht. In der weiteren Timeline hat sich die Software weiterentwickelt, 2.0, 3.0. Und dann haben sie so ein paar Sachen ergeben. Einmal sind Holländer bei uns aufgetaucht. Die fanden aber uns irgendwie nicht ganz cool. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ist nicht überliefert. Auf einmal wechselten die zur Plattform Polen und haben dann dort ihr Ding weitergemacht. Die Rumänen kamen dazu. Wir haben Domains gehabt, mehrere Domains. Wir hatten Spanien, Italien. Wir hatten eine Mobi-Domain. Das war noch in Zeit, denke ich, 2010. Smartphones waren gerade neu erfunden. Die kannte vorher noch keiner im Internet. Da dachte man, wenn man eine mobile Webseite hat, dann muss das eine Mobile-Domain sein. Das war die Idee dahinter. Und eine Frankreich-Domain. Die Idee, warum das so gemacht worden ist, war dieses Netzwerkdenken im Open Caching. Man wollte durch dieses Verknoten von diesen Plattformen, wie die Polen und Tschechen, wollte man so ein gemeinsames Datenbankkonstrukt haben. Dass man sagt, ja, man kann sich ja da und hier und dort und so nur dieses Zusammenschließen. Das hat leider technisch nie geklappt und wurde auch nicht wirklich konsequent verfolgt. Somit ist es niemals dazu gekommen. Eine Notlösung daraus ist entstanden, die sogenannte Okapi. Und wer von euch CGO auf dem Handy hat als Android-User, das nutzt die Okapi. Hätten wir Yokapi nicht, gäbe es keine Verbindungsmöglichkeit am Roten Caching. Yokapi ist eine offene Schnittstelle, wo man sich mit jeglicher Software dran anschließen kann. Sollte es mal Apple-Entwickler unter euch geben, gerne eine App programmieren, wo das angedockt wird. Da fehlt noch was. Ja, und das fühlt sich ganz so sofort. Da sind wir gerade bei Version 3.0, dann sind wir ja in 2020 und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, man hat damals gedacht, in diesem Knotendesign, lass uns mal groß denken. Think big. Lass uns große Dinger machen. Und da haben sich so ein paar schlaue Köpfe zusammengesetzt und haben sich gedacht, wir machen einfach Geocaching. Machen das Ganze open. Das muss frei für alle sein, nur besser. Und dann hast du Open Caching. Das hat sich auch gut angehört, aber hat sich halt aufgrund dessen, dass die Knoten auseinandergewachsen sind, nicht ergeben. Deswegen haben sie ein bisschen weiter gedacht. Und wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal ein paar Grundmauern erstellen, auf denen das Ganze stehen kann. Die Grundmauern waren auch, dass wir erstmal eine funktionierende Infrastruktur hatten. Das heißt, man braucht einen Server, mit dem man Open-Caching überhaupt erstmal anbieten kann. Das muss gewartet werden, eingestellt werden und so weiter. Es wurden wichtige Grundfunktionen eingebracht. Die Plattform fing damals sehr stark an aufzuleben. Man hat damals von 2010 bis 2015 ein relativ ähnliches Wachstum in Deutschland gehabt, wie es die deutschen Geocacher auch bei Geocaching.com gehabt haben. Das heißt, man hat sich noch nicht so richtig entschieden am Anfang. Fand man irgendwie beides interessant. Dann hat sich allerdings Geocaching.com stark weiterentwickelt, weil die natürlich mit kommerzieller Kraft dahinter sich ganz anders verhalten können. Opencaching, wie wir ja wissen, auf dem Stand, wie wir es heute kennen. Die anstiegenden Nutzerzahlen waren natürlich auch sehr erfreulich, aber auch der Anstieg der angestrebte Erweiterung der Länderknoten hat da ja immer noch gefehlt. Das heißt, es war immer noch nicht möglich, wenn die Grenzen nach holen, so wie ich. Ich wohne in der Holland, ich fahre rüber nach Holland, ich muss mich auf einer anderen Geocaching, auf Opencaching-Plattform anmelden, nicht auf der polnischen, um an holländische Caches zu kommen. Obwohl es ja möglich ist, jederzeit weltweit auf DE, jederzeit über alles, Geocaches abzuspeichern. Also man kann auch in der deutschen Plattform niederländische Caches finden, aber nicht die von den polnischen Kollegen. Unsere Idee dahin ist immer noch, irgendwann auch über Yokapi die tschechischen und polnischen Datenbanken abzufragen, die mit einzubinden, aber das ist Zukunftsmusik. Und das Ganze war dann eine Lebensrettung damals, wie gesagt, Yokapi, die uns mit CGIO verbunden hat. Was bei dem Bild eigentlich ganz wichtig ist, was ich auch mit diesem Grundmauernprinzip hier sagen möchte, wenn man da oben so ein Steinchen rausnimmt, könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Wenn man aus diesem Mosaik so ein Stein entfernt, fällt alles zusammen. Zur Infrastruktur muss ich jetzt ein bisschen technisch einmal kurz werden. Wir haben Opencaching in der Software 3. Das ist das, was aktuell ihr seht. Und das funktioniert mit dem typischen Entwicklerkram. NameStack heißt das. Also Linux, Apache, MySQL und PHP. Das finden wir alles cool. Wir haben CentOS als Betriebssystem da drauf. Ihr kennt Ubuntu wahrscheinlich alle. Die etwas tiefer investiert und wissen, dass es CentOS ein Community Enterprise Operating System ist. Auch ganz hochtragend. Funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Apache ist ein Industriestandard. Bei MySQL sind wir auf MariaDB gegangen, um das auch mal zu erwähnen. Das ist auch so eine Open-Alternative gegenüber MySQL-Server von Microsoft. Und PHP lief damals zu dem Zeitpunkt PHP 5. Hey, super, oder? Nee, eigentlich nicht, weil es war 5.4. Warum das zum Problem wird, sehen wir gleich. Noch mal ganz kurz gucken. Das kommt, wie soll das mal eingebaut werden? Gar nicht. Okay, wir schauen besser mal. Genau, wir wollten auf eine Einzelfunktion sein. Nee, ich wollte mal auf eine Einzelfunktion eingehen. Also wenn wir jetzt hier, sag ich mal, so die Webseite haben, gucken wir uns jetzt mal als Beispiel ein, das habt ihr auch schon mal gesehen, wenn man einen Cache hinzufügt, dann gibt es hier so ein Feld zum Beispiel bei Events, wann das Event davon ist, ne? Versteckt Seite. Und so sieht das im Frontend aus. Wer wimmelt denn da? Sollen wir Pause machen? Ne? So sieht also im Frontend aus, das habt ihr schon mal gesehen, das Formular, und das Fachchinesisch darunter sieht man so aus. Das ist PHP, die Sprache dazu. Und das ist nur diese paar Zeilen, um zu validieren, ob das Datum gültig ist und vor dem jetzigen Tag liegt oder nach dem jetzigen Tag liegt. Ne, also ganz grob gesagt. Das ist also Backend. Frontend ist das, was man vorne sieht, und Backend ist das, was unten drunter ist. Und das ist meine Lieblingsfolie dazu, das macht das Ganze deutlich. Frontend, die schöne heile Welt hier oben. Aber was da unten in diesem tiefen, dunklen Ozean ist, das erkennt man nicht. Das Einzige, was ich euch sagen kann, in den letzten 5 Jahren hat das Entwicklerteam daran gearbeitet, 80% da unten aufzuräumen, damit 20% da oben schöner werden können. Also nur mal so ein Verhältnis zu sehen, das ist eine 80-20-Regel. Im Backend musst du erstmal ganz viele Säulen unten wegschlagen und durch neue Technologie ersetzen. Das kann auch nur aktualisierte Technologie sein, damit es oben nicht bröckelt, auseinanderfällt und hochgeht. Deswegen haben wir uns hier richtig Mühe gegeben. Ich habe mal in einigen Events, die wir hatten, Feedbackgespräche mit Usern gehabt, die sagten, ja, das ist eigentlich kein Ding. Du kannst doch hier bei Steam Top Template Monster für $15 so ein Frontend kaufen, dann schmeißt du das da drauf, musst ein bisschen anpassen und so weiter, ist cool. Leider nicht bei Open Caching, weil das Ganze nicht auf einem Baukastensystem ist wie WordPress, Joomla oder sowas, was man kennt, sondern es ist wirklich frei entwickelt. Jede einzelne Codezeile ist zu Fuß programmiert worden. Man hat maximal irgendwelche Plugins eingesetzt. Das heißt, wir haben eine Smarty PHP Template Engine, die ist 2002 entstanden, also mittlerweile auch schon fast 20-jähriges Jubiläum. Die macht zwar schon blockweise Editieren möglich, das heißt, man kann schon mal so einen Block nehmen und sagen, den möchte ich da auf der Seite auch nochmal haben, das braucht man nicht nochmal neu programmieren, das läuft dann schon mal ganz gut. Und das war dann also wiederverwendbar. Also es war damals so der aktuelle letzte Schrei, würde man sagen. Wir müssen ja auf 2010 zurückziehen. Die Funktionalitäten, die wir gemacht haben, wie zum Beispiel, wenn ihr auf ein Logbild klickt, dass das so aufzoomt, so eine Showbox macht, das sind durch Plugins. Das heißt, da hat man dann geguckt, wer ist auf dem Markt, kann das schon, lade ich mir mit rein, binde das ein und dann kann ich seinen Code reinbauen und dann geht das auf. Das birgt zum Beispiel ein Sicherheitsrisiko. Wenn ich das nicht prüfe, was er da programmiert hat, kann es sein, dass der ja einen Fehler gemacht hat und was dann Zugriff auf unser Hosting ermöglicht. Sowas muss man mit berücksichtigen bei solchen Sachen. Das war dieses Thema sicherheitsrelevant. Also das war's. Und im Frontend, das was man da programmiert, nennt sich CSS, das wurde noch komplett manuell geschrieben. Das heißt nicht modular runtergeskriptet, wo man so Variablen miteinander kombinieren kann und dann gibt es irgendwie ein Programm, da sagst du compilen und dann geht er einmal durch und baut ihr das zusammen. Das wurde richtig zu Fuß programmiert und dann sieht ungefähr dann so aus. Ja, irgendwie passt das nicht immer ganz. Weiß man auch nicht. Ich möchte gerne einmal eine Folie zeigen, einmal nochmal zum Verständnis. Zeit und Entwicklung der Technologie. Das sagt euch jetzt erstmal nicht viel, aber ihr habt so ein paar Symbole gesehen. Safari, Firefox, Chrome, irgendwo ganz da hinten in der Schweiz. Also wir sind hier bei 1998 übrigens. Hier gibt es auch den Internet Explorer, Netscape Navigator ist auch immer noch drauf. Und dann hören die Hörner hier oben auf und ein paar gehen weiter und ein paar starten es rein. Das ist der Gründungszeitraum vom Thema Geocaching allgemein, 2008. Und das ist der Livegang der Seite. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt fing eigentlich diese ganze Welt von dem coolen Zeug, was man heute ganz normal kennt, dass alles auf dem Smartphone funktioniert, dass so Drops, wie man so schieben kann, mit dem Finger auf und runter, das gab es 2010 nicht. Das ist erst da zu dem Zeitpunkt entstanden. Man kann also wirklich davon ausgehen, dass diese Verfügbarkeit von Wissen und Technologie zu dem Zeitpunkt echt so ein hartes Ding war, weil unsere Programmierer damals, die kamen mit ihrem Wissen, wo sie gelernt haben, aus den 90ern, also Ende der 90er. Hatten diese ihre Abschlüsse, haben das Wissen mitgebracht, haben das dann bis 2010 verfeinert und hatten dann das, was damals cool war, auf die Reihe gebracht. Ab 2010 allerdings fing erst diese starke dynamische Entwicklung an mit den coolen Funktionen. Der Verein, der wurde ja gegründet, um wegweisend leiten zu können. Das Problem war, es gab damals noch nicht so richtig eine Strategie oder Idee, außer wir wollen offenbar und besser sein als GC. Also das war zumindest der Zeitpunkt, wo ich in den Verein gekommen bin. Da gab es keine Strategie. Das habe ich nur so rausgehört. Wir wollen einfach, dass alles doch besser wird. Problem war, keiner wusste wie. Müssen wir mehr Geocaches legen. Ja, wenn wir die nicht selber legen müssen, auch nur Leute. Leute kommen nur, wenn die Seite cool ist. Ganz einfach sehen. Man hat also ein bisschen das Gefühl gehabt, wir hatten damals nichts anderes. Und wir waren die Pioniere in der Webentwicklung. Zumindest war das, was ich so als Bild einfach für mich mitgenommen habe damals, als ich reingekommen bin. Es war also Zeit für einen Plan und auch ein Konzept. So, ich gehe noch mal ein bisschen in die Zeitreise und sage mal ganz kurz, das war die OC-Seite im Jahr 2010. Sieht eigentlich noch aus wie heute, ne?
Ja.
Ist aber wirklich aus
das Logo ist anders.
Das stimmt, ja. Und da oben steht auch die Deutsche Wanderjugend. Aber ansonsten ist alles beim Alten. Ein kleiner Gag am Rande, das war die Webseite von, wer kennt's?
GC.
Also ein Schelm, wer grün und blau jetzt irgendwie wiedererkennen sollte. Weiß ich nicht, ob das zusammenhängt. Man weiß auch nicht, wer von wem was abgeguckt hat. Ist nicht überliefert. Aber auch die waren damals natürlich in so einem Stil noch unterwegs. Heute deutlich anders. Diese neue Technologie ist bei denen so drin.
Ja.
Das war die OC-Zeitreise. Jetzt fragt euch sicherlich, was kommt als nächstes? Wenn wir uns überlegen, was als nächstes kommt, dann muss ich noch mal ganz kurz die Grundmauern von 2010 aufnehmen. Da habe ich gerade erklärt, OpenCaching Software 3.0, wir hatten Linux, Zetos, alles cool, Apache, alles cool, MySQL, alles cool, aber PHP 5 Problembereich. Warum ist es ein Problembereich? Ganz einfach, das Ding ist mal mega tot und outdated. PHP 5 existiert auf keinem Hoster mehr heutzutage, weil das so alt und sicherheitsrisiko relevant ist. Ich meine, es ist so, als ich sage, wer von euch hat noch ein XP zu Hause stehen? Das muss die Finger machen. Also PHP 5. Ja. Also PHP 5 ist einfach tot. PHP 5 ist einfach tot. Das heißt, wenn wir sagen müssen, was müssen wir denn tun, damit das jetzt hier technisch astrein wird? PHP 7 ist also eine Technologie, die man auf den Host, auf den Server laden muss, damit aus 5 dann 7 wird. Problem war, wir mussten fast 3 Jahre daran arbeiten, dass überhaupt eine Webseite unter 7 läuft. Weil hätten wir das einfach nur umgestellt, also ein Update da rein, PHP 7, alles gut, hätten wir Feierabend machen können, hätten wir heute kein OC mehr, keine Events, oder würden wir uns woanders treffen. Weil dann wäre nämlich Betriebsende gewesen. Die Webseite mit den eingebauten Technologien war überhaupt nicht in der Lage, mit PHP 7 umzugehen. Also eigentlich alles cool, würde man sagen. Und darauf kann man jetzt die Open Caching Software 4 draufbauen. Allerdings gibt es da auch einen Haken. PHP 4.5.6 ist das letzte, lief 2019 aus. 7.0 ist schon rot, 1 ist rot, 7.2 ist schon orange. Wir sind momentan auf 7.2. Das heißt, diese Software läuft noch bis Januar 21. Wir müssen also ab nächstes Jahr 3 und 4 draufbauen. Und sind dann noch bis 2023 ungefähr betriebsfähig. Das Schöne ist dabei, weil wir schon in PHP 7 sind und die Seite das kann, haben wir da keine Bauchschmerzen mehr mit. Von 5 auf 7 war eine große Nummer. Das hätte niemals geklappt. Bei 7.2, 7.3, 7.4 ist es eigentlich Pillepalle. Ein bisschen spaßig, aber da haben wir jetzt noch bis 23 Zeit, wird dann PHP 8, das ist bereits im Beta-Status draußen. Das heißt, auch da geht es in der Weiterentwicklung weiter. Das Blöde ist nur, ihr seht davon nichts. Außer, dass die Seite erreichbar ist. Ja, das ist viel Arbeit. Also jemand, der weiß, was Administration am Server bedeutet, der ist ein Fulltime-Job eigentlich. Ich kenne einige Menschen unter uns, die nachts um 2 Uhr aufstehen und den Server neu starten, weil er abgeschmiert ist. Und egal welche Seite. Ne? Weil auch wenn Open Caching mal 10 Minuten tot ist, ist das schon tragisch. Auch wenn viele Leute sagen, wir sind ein totes Pferd, wir haben verdammt viel Puls, sage ich immer wieder. Also, PHP 8 ist natürlich so ein bisschen noch. Ja, okay, komm, pass auf, lass uns mal einen Restart machen. Es ist ein bisschen her, 2016 nochmal. Da habe ich in meinem Ostseeurlaub mir die Open Caching Seite ausgedruckt, habe mich ans Wasser gesetzt und habe mir ein bisschen zusammengemalt, was haben wir da überhaupt? Was sind da überhaupt für Elemente drin? Welche Seiten gibt es? Ich habe die Struktur der Seite analysiert, einfach um zu wissen, was haben wir an Inhalte wo stehen? Was haben die für eine Bedeutung? Welche Wichtigkeit? Ich glaube, ich spreche euch fast schon ein Argument aus dem Herzen, wenn ich sage, auf der Startseite ganz oben müssen keine Blogbeiträge von uns stehen. Das ist ganz nett, wenn die unten stehen, aber die müssen nicht oben sein. Solche Sachen habe ich da analysiert zum Beispiel. Und als ich da so gesessen habe, habe ich dann als nächstes das hier gemacht. Das ist, ohne dass man jetzt Texte, Bilder, sowas zur Kommunikation hat, ich habe einfach mal diese Blöcke benannt und habe die so ein bisschen einsortiert. Und gesagt, so muss das hier, das muss da, das ist der Bereich. Einfach um auch bei der weiteren Entwicklung nichts zu verlieren. Weil wäre ja schade, wenn auf einmal der Donation-Button weg ist, weil ich den vergessen habe und keiner kommt mir auf die Idee, diese wichtigen Spenden für uns reinzubringen. Deine Nebenbemerkung, OC finanziert sich ausschließlich aus Spendengelder und Fördermitglieder, die sich verpflichtet haben zu einer jährlichen Spende von 12 Euro im Jahr. Das ist alles, was wir reinkriegen. Und als wir dann da gesessen haben und gesagt haben, okay, das sind die Strukturen, jetzt guck mal nach vorne, was ist eigentlich gerade so der Trend, was gibt es jetzt gerade? Und ich sehe es ja seit 2016 und wenn ihr jetzt wisst, wir haben 2020 und in meinem Blog hatte ich, glaube ich, erwähnt, dass ich seit über 4 Jahren an einem Projekt arbeite. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Ich habe mir sowas da ausgedacht. Das ist der Trend. Es geht darum, verschiedene Geräte anzusprechen, die Blöcke neu zu sortieren, sich zu überlegen, wie möchte man denn auf dem Gerät Informationen haben? Was ist denn erstmal wichtig? Auf einem Tablet, auf einem Smartphone, auf einem Desktop-Bereich. Wie kann man das strukturieren, also neu strukturieren? Exakt sich überlegen, wie gehen wir eigentlich jetzt in den nächsten Schritt rein? Damals haben wir dieses Responsive Redesign-Projekt ins Leben gerufen mit einem eigenen Blog. Der lief 4 Wochen interessant und da habe ich gemerkt, okay, da kommt so ein OC-Schmerz raus, wenn ich mich an die Diskussion von unserem Logo da oben erinnere. Das war ursprünglich mal senkrecht, also sprich auf 0 Grad gesetzt. Wir haben, glaube ich, 6-7 Monate diskutiert, ob das nicht um 12 Grad nach links gehen soll. Wie gesehen, 12 Grad hat gewonnen, Und 5 Tage nachdem ich die Verwendungsrichtlinie dazu niedergeschrieben habe, um das wirklich zu definieren, was das ist, wie es geht, gab es schon die erste Anfrage, kann ich eigentlich doch nicht sagen? Nein. Also dieses Projekt war eigentlich auch eine Idee gut gemeint. Ich habe gedacht, vielleicht steigt einer mit ein, hilft mir so ein bisschen beim Redesign. Gibt ja noch andere, die Erfahrung haben damit. Aber Pussekuchen, außer dass sich da schon um Fragen gestritten worden sind, also schon Detailfragen geklärt worden sind. Und ich gesagt habe, Leute, kommt später nochmal rein, Detailfragen ist gerade zu früh. Ja, wir haben also die Grundsatzidee, wir müssen uns jetzt um Responsive Webdesign kümmern. Responsive ist ein stehender Begriff, den man in der Branche kennt. Das heißt, die Webseite, egal auf welchem Gerät sie ist, reagiert quasi im Verhältnis, in der Relation zueinander mit ihren Lücken in der Darstellung. Das heißt, man hat hier diese Geräte entsprechend und das passt dann wieder rein. Ich meine, wenn ihr jetzt schon mal OC auf Handy aufgemacht habt, seid ihr sehr tapfer. Und da weiß ich auch, dass es viele Schmerzen im Bauch macht, aber so ist es nun halt. 2010 gab es das alles noch nicht. Ja, und dann denke ich, so können wir eigentlich loslegen, aber irgendwie mal eben umsetzen ist nicht. Da endet eigentlich die Geschichte. Da würde man sich so denken, zahlt er ja eigentlich alles? Nee, mir fehlt noch Sachen zur Entscheidung. Ich habe viele Diskussionen mit vielen Leuten, mit manchen speziell etwas länger im Team gehabt und ich sage einfach nur, manchmal muss man alte Zöpfe abschneiden und sich auch lösen von Diskussionen, die einfach ins Endlose durchdiskutiert werden. Und deswegen habe ich so einen kleinen Freundeskreis um mich zum Glück gehabt, der ehrlich gesagt auch gar nicht so großartig mit Geocaching was zu tun hat, sondern die einfach beruflich mir zuspielen konnten. Wir haben ein Team-Meeting gemacht und haben dann eben gesagt, bei dem Team. So sieht das Team aus. Das bin ich, das ist der Nick und das ist der Thomas Aldi, unser zweiter Vorsitzender. Wie es sich gehört, wir beide feiern Selfies und Arbeit. So, einmal ganz kurz erläutert, der Thomas ist hauptberuflich auch Entwickler und zwar, ich sag mal, einfach Hardcore-Entwickler. Also was der wieder programmiert, da geht auch keine Kuh ab. Der ist im Enterprise-Segment unterwegs, ganz großer Dexbulle, kann richtig was. Problem ist nur, der ist natürlich zu 150% im Beruf schon ausgelastet. Dann macht er noch mal eben schnell mit seiner Frau ein Fitnessstudio auf und dann hat er noch 2, 3 Projekte nebenbei. Und der Tag hat auch nur 24 Stunden. Also ist er, nachdem er OC mit eingestiegen ist, irgendwann auch so ein bisschen zurückgerudert, sagt, okay, ich habe jetzt erstmal dafür gesorgt, dass dieser Eisberg da unten aufgeräumt ist. Ich habe diesen ganzen Müll entsorgt, dass wir weiterlaufen. Also ihm war erstmal wichtig, eine Betriebssicherheit herzustellen. Und dann haben wir uns am 22. August hier zusammengesetzt, 2017 war das, und haben dann auch so einen Strategieplan gemacht. Was wollen wir nicht wann wie umsetzen? Also nicht mit Tag genau, sondern in der Reihenfolge haben wir es festgelegt so ein bisschen. Weil man kann nicht erst oben am Berg was draufbauen und unten was wegreißen. Das funktioniert einfach von statisch nicht. Ja, dann haben wir Gas gegeben. Und so sieht das technisch aus. Das kann jeder von euch auf Git nachgucken. Also wer ist dafür interessiert? Wir haben ja Open Source, habe ich ja vorhin gesagt. Das wird bei Git gehostet, diese Software. Und da kann jeder nachgucken, wann hat wer wie viel gearbeitet zum Beispiel. Diese roten orangen Balken hier, die zeigen an, wann wer wie tätig war. Ich erkläre es ganz kurz, das ist ein sogenannter Commit. Also ich habe ein Paket fertig gemacht, ich schicke das dahin. Und dann habe ich einen so einen Zähler, der hochgeht. Also einen Pfund würde man jetzt in der Geocacher-Sprache sagen. Allerdings, was auch interessant ist, sind die Zahlen hier oben. Nämlich wie viele Codezeilen hat derjenige reingebracht, grüne Farbe, und daneben rausgeholt. Wenn wir hier schauen, der Following ist einer der Gründer mit im Gründerteam gewesen von Open Caching. Der hat sich zu dem Zeitpunkt noch ein wenig mit engagiert, hat aber Schwierigkeiten gehabt, sich mit unseren neuen Ideen anzufreunden. Deswegen hat er anschließend das Team dann auf die Ruhe gelassen. Und wir beide, der ist ein Junior-Entwickler, er übt also noch, auch beruflich, hauptberuflich. Und ich bin eigentlich nur Frontend-Mensch, also ich habe mit Programmierung im PHP-Bereich nicht so viel Erfahrung. Ich mache es eher schön, so in Richtung. Wobei schön mein Geschmackssache ist. Ne? Also da seht ihr wirklich, wie weit sich jetzt in der letzten Zeit, seit 2017, hier was verändert hat. Das war so die Hauptarbeit, alte Sachen rein und raus zu bringen. Das war wirklich eine ganze Menge Arbeit. Und während wir das so durchgegangen sind, habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie ich welche Sachen bei Mobile First ansetzen soll. Mobile First ist auch ein Grundsatz, wenn du heute programmierst, programmiert man grundsätzlich immer erst auf die Ansicht fürs Handy, weil die meisten Nutzer heute haben Handy in der Nutzung. Es gibt wenige, die noch einen Desktop und fast kaum einen, der Tablet macht. Sehen wir gleich noch eine Folie zu. Und bei mir ist es einfach so, ich bin da so ein alter Hase. Achtung. Und ich sage ja, Mobile First, das mache ich hinterher. Ich habe also erstmal keine Nutzeranalysen first gemacht. Weil ich wollte erst mal wissen, wer kommt denn da? Lohnt sich das Ganze, was wir jetzt hier machen? Und bin dann nochmal hingegangen und gesagt, wer sind eigentlich die Nutzer von Open Caching? Und habe ich erstmal Google da eingebaut. Das war auch ungefähr ein halbes Jahr Diskussion, bis ich das drin hatte. Und damit konnte ich schöne Daten sammeln. Ja klar, DSGVO-Schutz ist wichtig. Die hat uns auch viel Zeit gekostet und Spaß gemacht. Haben wir auch gut umgesetzt, finde ich. Wer da Fragen hat, kann ich gerne nochmal fragen. Aber das war für mich wichtig. Ich wollte Sachen ermitteln. Hier geht es erstmal um eine Folie, wo ich sehe, welcher Browser spielt eine Runde. Wir hatten noch den einen oder anderen, sagte, also Internet Explorer wäre mir noch sehr wichtig. Ich sage, trete ich gleich weg. Doch, benutzen viele. Sehe ich gar nicht. Doch, da unten drunter irgendwo sieht man das. Also doof. Wichtig ist aber die Erkenntnis, Chrome ist heute Standardbrowser in vielen Haushalten, sei es auf Linux, sei es auf Windows, sei es auf Mac. Also Chrome nutzen auch viele, bei Mac natürlich auch sehr viele wie Safari. Safari ist gleichzeitig aber auch der Handy-Browser und die Firefox-Alternative läuft ja auch auf vielen Rechnern. Sachen wie Opera und so weiter sind eher Nebenerscheinungen, aber da die auch ganz oft mit der gleichen Engine von Chrome arbeiten, ist das schon okay. Was aber auch wichtig war für mich zu erkennen, wie ist eigentlich so der Markt verteilt, Desktop und Mobil, also die Handys und die normalen Computer, die sind noch alle relativ so im Gleichklang. Also das ist noch so die Waage. Da muss man wirklich analysieren, wer ist denn wirklich jetzt dein Nutzer und wer davon hat ein Handy. Wir wissen alle, bald hat kaum einer von uns einen Laptop dabei, geschweige denn einen WLAN-Empfang, also haben wir da ein Handy. Ich weiß, bei uns ist Mobile First wirklich wichtig. Dann habe ich mal geguckt, so Seitenaufrufe. Wir haben jetzt hier einen Zeitraum von einem Jahr. Bevor große Augen kommen, weil dann 1,7 Millionen steht, erkläre ich kurz zwei Zahlen. Eine Sitzung. Nehmen wir mal an, Mika würde jetzt auf unsere C-Seite kommen. Heute Morgen guckt sich dann ein Matakul-Event an, denken Sie, alles klar, eine Sitzung, eine Page-Seite. Jetzt guckt er noch nach, er hat noch das Vor-Event, die Mittagskartengeschichte, dann hat er noch zwei, drei andere geguckt. Das sind die Seitenaufrufe, also eine Sitzung, aber mehrere Seitenaufrufe. So wird das gezählt. Dadurch kommen 1,7 Millionen Seitenaufrufe in einem Jahr zusammen. Das sind aktuelle Zahlen aus unserem Google Analytics. Wichtig ist darunter, es lässt sich ja nicht jeder tracken. Viele haben das geblockt, ist auch okay, DSGVO-mäßig. Wird ja gefragt, jetzt geht so ein Bannerling da auf, dieses Cookie-Konsens-Tool. Wenn da einer sagt, nee, Google nicht, dann kann ich ihn auch nicht zählen. Also die eigentliche Zahl dürfte um einiges nochmal höher sein. Was aber eigentlich wichtig ist für uns, ist dieser untere Bereich, nämlich ab 5 aufwärts, die mehrere Sessions haben. Das heißt, das sind Personen, die sind erkannt worden. Ach, der Mika, der war gestern schon mal hier. Der ist heute wieder da. Dann wäre er bei 2. Jetzt zieht er die ganze Woche durch, dann ist er schon bei 7 Sessions, die er gestartet hat. Eine Session ist normalerweise einen Tag gültig, es sei denn, du hast ein Gerät gewechselt, hast eine neue Session verursacht. Also alles, was da oben runter geht, sind sogenannte Daily Active User. Das heißt, bei über 200 Besuchen, wir haben 365 Tage im Jahr, wenn einer über 200 Mal da ist, kannst du davon ausgehen, dass die Leute fast jeden Tag auf der Seite irgendwo sind. Also zwei Tage, ein paar Tage, ne? Also es ist ordentlich Traffic bei uns drauf. Wir haben über 15% Stammgäste, das machen wir. Ganz cool. War also klar, dass es auf jeden Fall für eine Masse von Menschen interessant ist, dass wir das machen. Ich habe auch geschaut, wo kommen die Menschen her, um da Rückschlüsse zu ziehen. Zum Beispiel ist es eigentlich wichtig, dass wir mit der Übersetzung uns noch großartig Mühe machen. Weil wir haben so viele Übersetzungen, wir haben Spanisch, Norwegisch, wir haben eigentlich schon abgeschaltet, weil ich gemerkt habe, okay, Russisch macht keinen Sinn, dann sind die Bots, die kommen. Russisch braucht bei uns keiner. Aber so wie Niederländisch zum Beispiel, Französisch als Alternativsprache, ist sicherlich interessant, das kann man machen. Die Balken hier sind der Übersetzungsstand. Das heißt, hier Norwegisch ist zum Beispiel komplett übersetzt. Problem ist bei Norwegisch, wir haben es noch nicht implementieren können, dass man es oben einschaltet auf Norwegisch. Also wenn ihr auf Norwegisch gerne Open Caching haben möchtet, funktioniert. Da haben sie uns ja auch gesagt, eigentlich gibst du ja sowieso über Google einfach nur Open Caching ein und landest dann auf der Seite. Und wenn wir die übersetzt haben, würde auch die norwegische Google-Suche unsere Seite, obwohl sie eine E-Domain ist, anzeigen. Es hat also keinen Mehrwert, an diesen alten Domains festzuhalten. Frankreich, Italien, Spanien, die haben wir inzwischen alle abgestoßen. Die letzte ist die französische Domain, die wird uns nächstes Jahr verlassen. Und dann haben wir nur noch opencaching.de, alles andere mit Kosten verursacht, habe ich weggeschnitten. Eine Folie noch zum Thema Regionen. Das ist die Top 10. Ist Englisch geschrieben, deswegen komisch. Hier ist auch sehr interessant, wo sitzen eigentlich die meisten Nutzer, also heißt die Leute, die kommen, die sich getrennt lassen haben, da weiß ich ungefähr, wo die Schwerpunkte sind, um da auch Rückschlüsse zu haben, zum Beispiel auch, wo man Events veranstalten kann. Wenn wir mal durchgucken, dann sind wir da beim HQ7 in Leipzig. Ja, das heißt, auch da so ein bisschen Region-Einfluss zu wissen, wo kommen Leute her. All dieses Wissen hilft mir einfach, weiterzukommen. Ja, habe ich jetzt genug Erkenntnisse? Weiß ich Bescheid, alle Fakten beisammen. Eine Folie habe ich noch, wo die Ziele reinkommen. Als wir den Team zusammengesetzt haben, haben wir gesagt, wir wollen gucken, dass wir auf jeden Fall die Code-Struktur verbessern, dass das Hosting besser wird. Wir arbeiten mittlerweile mit automatischem Deployment. Es braucht also keiner mehr aufstehen, auf den Server sich einloggen, da irgendwas eingeben, damit diese neue Version wieder runtergeladen wird, wenn wir jetzt einen Bugfix gelöst haben, also einen Fehler verändert haben, dass er weg ist. Das brauchen wir alles nicht mehr so, das geht automatisch. Wir haben ganz viele Punkte aufgenommen, einfach um zu sagen, wir müssen vorwärts kommen. Mobile Grundfunktionen sollen vorhanden sein, ist unser Ziel. Die möglichen Kontributoren dadurch wollen wir aktivieren. Das heißt, früher war das so, wir hatten viele Leute, die sich interessiert haben, so, ey, geil, mach ich mit, Zugriff, ole, ole und rein. Dann startet das erste Mal die Entwicklungsmaschine und sagt, ach du Scheiße, was ist das denn? Das habe ich ja noch nicht mal mit zu meiner Ausbildung gezeigt, das ist so Museumsware. Weil die Leute wirklich festgestellt haben, das ist so alt, der Scheiß, da gehe ich nicht dran. Und dann waren diese Helfer, die auch vorgeschlagen waren, wieder weg. Und mit dem jetzigen neuen Stand, den wir kreiert haben, wollen wir das auch machen. Was mir jetzt ein ganz persönliches Anliegen ist, ist nochmal etwas über Thomas zu trainieren. Ich möchte nochmal ganz klar zum Ausdruck bringen, hätte ich Thomas an meiner Seite nicht gehabt und hätte Thomas nicht wirklich unten in diesem Ozean so stark aufgenommen, ihr habt diesen orangen Balken gesehen, das war Schweine viel Arbeit, dann wäre wirklich OC offline gegangen. Spätestens als Ende 2019 der 5.4 PHP-Support weggegangen ist, wäre Ende gewesen. Hätte er es nicht geschafft, alles was da ist, so zu refaktorisieren, dass es PHP 7 kompatibel ist, wären wir heute nicht mehr da. Ich hätte den Verein auflösen dürfen, weil der Betrieb nicht mehr gehen wäre. Also von daher, mein Wein. Der ist zu Hause bei seiner Frau und seinen Kindern. Der hat nicht die Möglichkeit, wie ich einfach so hier zu reisen. Der kommt auch aus dem Münsterland und hast ja gerade gemerkt, wie viele Stunden Arbeit der so einen Zeitraum hat. Der schafft es leider nicht. Ich denke mal, wenn wir in der Nähe mal irgendwann
sind. Arbeiten.
Ja, ausnahmsweise muss der mal arbeiten. Ja, ihr hört es, weil Video ist da. Ja, wir haben mit Thomas neuen geilen Scheiß reingebracht, wie wir Programmierer immer sagen. Symfony ist keine Musik, sondern ist auch ein Framework. Mit Symfony bauen wir jetzt unten drunter in diesem Teich etwas, was jeder, der aktuell programmiert, kennt, was jeder kann, vor allem in der Entwicklung. Das heißt, wenn er nicht gerade aus der Steinzeitentwicklung kommt, sondern irgendwas Aktuelles macht, dann müsste er mit Symfony eigentlich zurechtkommen. Damit haben wir also schon mal die Tür ganz gut aufgemacht, dass neue Leute reinkommen können. Wir haben weiterhin eine Technologie drin, die nennt sich Twig. Twig ersetzt dieses 2002 etablierte Smarty. Einfach nur, weil es A, auch zum Framework Symfony gehört. Macht im Prinzip so ein bisschen das Gleiche wie dieses Smarty früher, aber nochmal ein bisschen cooler, ein bisschen neuer, ein bisschen geiler. Ja, und dann das Allerwichtigste, was wir eigentlich haben, ist, wir haben Bootstrap jetzt integriert. Bootstrap dürfte wahrscheinlich ganz viele Leute, die überhaupt mal mit Webseiten irgendwas gemacht haben, im Begriff sein. Bootstrap ist ein freies Frontend-Framework, was einfach so einen ganzen Stapel an fertigen Sachen mitbringt. Haken dabei ist, wenn du Bootstrap so einbaust, dann sieht eine Seite aus wie alle. Das musst du also modifizieren. Ja. Das sind also jetzt diese drei Säulen, die das OpenCaching-Framework unten drunter neu bilden. Jetzt die große Frage an euch, wir hatten Bock auf OpenCaching 4. Gibt es hier irgendwelche Begeisterung? Ich kann noch ein bisschen Erda fragen, das ist kein Problem. I'm ready. Ja? Okay, dann wird es jetzt richtig heiß, weil was ich euch zeigen möchte, ist Work in Progress. Das heißt, wir arbeiten natürlich noch dran. Was wir dort haben, ist nur das Alpha Release, das heißt, es funktioniert. Und was ich euch auch noch zeigen möchte, dafür braucht ihr ein Handy. Wenn ihr jetzt euer Handy rausholt, und ich hoffe, ihr habt auch schon WLAN oder ihr habt ein bisschen 4G-Empfang, dann lade ich euch ein, einen kurzen Blick schon mal. Das dauert lange. Test.opencaching.de. Ich habe hier ein Demo-Login. Ihr könnt euch gerne damit einloggen über das Login-Fenster. Ich präsentiere das auch gleich kurz noch mit hier an den Folien. Ihr dürft also gerne mal die mobile Seite dazu anschauen. Geht also sofort weiter. Ich trinke mal einen Schluck. So, jetzt habe ich für den Notfall mir eigentlich hier Warte mal eben, wie so. Ziehen wir mal kurz die Körper. Achtung, der macht blind. Ja, ja. So. Herzlich willkommen, Open Caching Fehmarn. Das neue Design, was momentan auf unserem Testserver läuft, ist ab sofort erreichbar. Es ist, wie gesagt, nicht fertig. Es gibt zwei Menüpunkte, die jetzt im Moment funktionieren. Natürlich die Startseite und das immer mal ein Profil. Und schmeißt es weg, das war nochmal gut.
Das ist eine Autokamera, die hört es aus.
Wir haben, genau, zwei. Ich scroll mal einfach durch. Wir haben alle Blöcke, die wir vorhin in diesen Zetteln da mal markiert haben, die finden wir hier wieder. Das sind alles Daten, die nicht real sind, also sind Sachen zusammengematscht, ne, dass man was sehen kann hier. Wir probieren noch ein bisschen aus. Es gibt Fehler wie hier zum Beispiel, dass das noch nicht bis zum Rand geht, das ist mir jetzt klar. Wir haben hier Logbilder, das ist auch noch nicht richtig cool im optischen Design. Es ist eigentlich noch nichts Neues, außer dass die Optik neu ist. Und was extrem cool ist, dass das Ganze auch nochmal, zack, im Mobilbereich funktioniert.
No. Was war jetzt der Login?
Der Login zeige ich dir sofort nochmal. Moment. Das ist der User root und das Passwort gute.freunde.gmf bitte groß. Das Passwort werde ich die Tage wieder zurücksetzen, weil das natürlich für die Entwicklung auch ist. Ihr könnt euch gerne einen neuen Account, so wie bei der normalen Caching-Seite, erstellen, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Weil manche Funktionen findet man ja erst, wenn man eingeloggt ist, wie das Mein Profil, kommst du erst rein, wenn du auch ein User bist, der drin ist. So, das können wir auch ganz kurz einmal machen. Dafür nehmen wir das wieder los. So. Man kann hier oben über das Login-Fenster gehen. Das ist schon mal eine neue Funktion, dass das hier so runterzoomt. Da kann man sich einloggen mit. Oder man kann auch einen Fehler verursachen, so kommt man in dieses Login-Fenster, was eigentlich vorgeschaltet ist, wenn man nicht online ist. So, da gebe ich jetzt nochmal kurz ein. So, jetzt bin ich eingeloggt, das sieht man hier oben rechts an der Seite. Wie gesagt, hier inhaltlich ist noch nichts verändert. Also wir haben an der Struktur noch nichts verändert, weil ich weiß, dass viele Open Cacher Schwierigkeiten haben, auf einmal was Neues zu sehen. Ne? Ich habe uns schon die ersten gesagt haben, ja, so blau-grün ist manchmal cool. Ich sage, nee, da habe ich jetzt genug lang gesehen. Ich weiß nicht, wer mich in Social Media verfolgt hat und jetzt gerade diese Farbgebung wieder sieht. Ich habe, seitdem ich Haku 7 gepostet habe, immer wieder Spoiler gezeigt und verraten, die auf diese Farbe hindeuten, schwarz und gelb. Das ist also kein totes Schwarz und Grau-Schwarz-Ton. Der Namensschild ist so, das so entsprechend. Ich habe die Wartungsseite bis vorhin noch dort geschaltet gehabt, nicht, dass einer zufälligerweise aus Versehen auf Test und Open-Caching kommt, was mal gehört und gesehen hat. Und ja, das ist jetzt das, worauf wir hinausarbeiten. Wir haben hier also wirklich alle Strukturinhalte so beibehalten, wie sie waren, nur neu angeordnet und grafisch neu aufgesetzt. Diese ganzen Sachen, die wegführen von Open Caching, das heißt der Blogfeed, Open Caching Twitter, Facebook-Account, unser GitHub-Projekt, die OC-Facebook-Gruppe, die Community, also unser Forum. Hier sind die Sprachnotes, die führen ja auch weg von unserer Seite. Sprache funktioniert noch nicht, da gibt es noch ein Template-Problem mit. Oder hier dieses Cookie-Setup, das habt ihr ja schon mal gesehen, wo man hier sagt, was man akzeptiert und was nicht. Ne? So. Und dann gibt es noch ein Feature, wo ich dachte, okay, hätte ich jetzt nicht einbauen müssen, aber fand ich lustig, wenn man auf die Profilseite geht. Einmal Achtung, zack. Da zählt der freundlicherweise. Finde ich mal lustig. Ja, ich habe jetzt natürlich über die Datenbank einige Caches so übernommen, habe dann hingefummelt, dass das dann auch was zum Gucken ist. All diese Buttons sind nicht neu entdeckt, sondern das sind alles vorhandene Links gewesen, die man sonst in Textform irgendwo hatte. Und daraus generieren wir jetzt aktiv das neue Design, was wir damit umsetzen wollen. Das heißt, die Zeiten, wo ich gesagt habe, ja, ja, der Mensch kommt bald, kann ich dir zeigen, ist untenrum, sind vorbei. Ab jetzt kann man sehen, was wir erfolgreich nach außen neu bringen. Aber auch ein Testpunkt, weil noch ist es im Gesamtbild, wenn ich jetzt mal weiterschalte, geht da einer auf Caches, kriege ich die Fußnägel hoch. Das kann natürlich so wie früher, weißt du? Das will ja keiner sehen. Also erst wenn genügend Seiten umgebaut sind, in der alten Struktur, aber trotzdem in dem neuen Design, dann werden wir das auch live nehmen. Was man nach einem Zeitrahmen wohl gefragt hat, so ganz unterschwellig, demnächst. Also, ich sag mal so, die Arbeit, die ich jetzt da eingesteckt habe, die hat mir in Monaten wirklich ein halbes Jahr gekostet, weil ich immer wieder mal dran gearbeitet habe. Und da ich der Einzige bin. Das
sieht nicht so hübsch aus, wie ich jetzt drüben war.
Ja, deswegen kannst du ja weiter auf OC bleiben und wenn dann irgendwann alles neu ist, dann muss ich dran gewöhnen.
Ja,
das ist es ja gerade. Aber zum Thema nicht so hübsch. Was ihr jetzt seht, es gibt wirklich Leute, die sagen, ja, dieses Dunkle ist nicht so meins. Wir haben es aber dabei gedacht. Ich denke, viele von euch kennen den sogenannten Dark Mode bereits. Wenn eine neu gestaltete Filiale von Aldi, Lidl und so weiter geht, die umgebaut sind, auch da, wer ihr kennt, die sind immer so Holz- und Neonlicht. Das ist irgendwie so schon mal ein bisschen ruhiger, dunkler geworden mit leuchtenden Buchstaben. Ja, ist auch da Dark Design gemacht worden. Wenn das mal alles fertig ist, ist es ein kleines Kinderspiel, nachher zu sagen, ich kriege einen Optionsschalter im Profil, wer keinen Bock auf Dark Design hat, macht einfach nicht an. Das heißt, dann kann ich die Datei, diese CSS-Datei, die dahinter steht, einfach austauschen für dieses eine Profil und man hätte dann zum Beispiel wieder eine hellere gestaltete mit Grautönen vielleicht. Und dann müssen wir gucken, was wir einbauen können. Oder wenn dann sich in unserer Community, und das ist das Wichtige, wir sagen mal, uns hier ist Community-driven. Das heißt, wir hören auf das, was die Leute sagen, die eine Meinung haben. Wenn sich keiner meldet, dann machen wir das, weil wir für cool halten. Hinterher sagen, das sieht aber scheiße aus, der hätte mal sagen können.
Ne? Ich habe was gesagt.
Ja, habe ich zur Kenntnis genommen.
Aber,
da
war.
Ja.
FTF, kommt 4.0.
FTF, ja.
Ja, du kannst im HQ-Event reingucken, da ist ein Log drin.
Okay, mit Foto wahrscheinlich. Ja, cool. Ja, also, das ist das, was wir momentan so fertig haben. Und das werden wir jetzt demnächst mit einem zweiten Branch, so heißt es, verknüpfen, sodass ich dann wirklich ganz offen, immer wenn ich was fertig habe, freue ich das ab, dann ist es eine Stunde später oder am Abend übertragen aus Testsystem. Entwickler, die neu anfangen, die können diesen jetzigen Stand mit übernehmen. Wir haben ja ein paar Kollegen, die auch parallel schon anfangen, sich so ein bisschen einzuarbeiten, um halt die eine oder andere Backend-Entwicklung voranzutreiben. Und dann geht es halt Stück für Stück jetzt wirklich weiter. Also ab jetzt sieht man was. Wir brauchen, denke ich, bestimmt noch in das nächste Jahr hinein irgendwo, dass man das dann irgendwann auch auf die Live-Seite übertragen kann. So sieht es momentan aus. So, genau. Alpha-Phase, also Alpha-Release bedeutet, wir sind klar, das ist ja halt, wie wir zurückgesprungen. Das ist halt ein bisschen besser. So, gehen wir mal durch. Machen wir das haben wir. Das haben wir auch. Das haben wir. So. Das sind mal die Screenshots. Also wie gesagt, das ist dieses dunkle Design, das neue Login-Fenster, was da reinkommt. Wir haben diese Aufteilung jetzt hier drauf, den Footer neu gestaltet. Das ist die, immer wenn einer so einen Link auf Open Caching, wo er sich einloggen soll, dann kommt dieses Fenster, weil das rauszoomen dann an der Stelle ja nicht getriggert werden kann. Das ist diese, übrigens die Lost Place Foto. Ich vermute, wir werden irgendwann Fotowettbewerbe machen. Also sammeln wir mal fertig. Ja, dann hier oben mit dem Counter, das fand ich halt cool, dass er so hoch läuft. Das kenne ich vom Zählen, wenn man Achterbahn fährt. Ja. So ein Foto-Dropdowns, dass sie jetzt in den Kasten reinkommen. Da haben wir auf eine Bibliothek zurückgegriffen, die wir vorher nicht hatten, nämlich jQuery. Die war zwar installiert, weil man da irgendwas von brauchte, aber das, was sie eigentlich alles kann, wird nicht genutzt. Das war übrigens dieser Archiviert-Button. Wenn man den drückt, dann tauchen hier archivierte Caches auf. Das heißt, wenn du als Owner Caches im Archiv hast, sind die damit sichtbar. Mit einem Klick sind die wieder weg, dass man die nicht sehen kann. So könntest du ja auch wieder einen reaktivieren. Das wäre zur Möglichkeit, für uns, zack, für Fragen oder eine Aktion. Ja, also, Fragen steht drauf. Ja. Irgendwie aktiv irgendwelche Fragen von euch gerade, die da so aufkommen?
Auf meinem Telefon taucht das mit dem weißer Schrift auf weißem Grund dann wieder.
Ah, aus Krisenmodus? Könnte jetzt ein Fehler sein, den ich nicht berücksichtigt habe. Ja. Also grundsätzlich ist es so, auf der Testseite braucht ihr eigentlich keine Fehler melden, weil ich weiß, das ist noch voll mit Fehlern. Es war mir einfach wichtig im halben Jahr. Mir war klar, Leipzig rückt näher, ich will was präsentieren und es muss auch irgendwas fertig sein. Da sind noch so viele Fehler drin, da ist noch viel Arbeit vor mir.
Viel gute Aus, weiter.
Gut. Danke. Sonst noch irgendwelche aktiven Fragen? Danke. Gut. Gut, wenn sonst keine Fragen, ihr könnt natürlich gleich noch im Anschluss gerne mit mir darüber sprechen, wenn da noch irgendwie Fragen sich ergeben heute
Abend. Gibt es auch einen Einbau von so Selbstbewertungen, so wie Favoritenpunkte oder wie?
Ja, also wir haben ein System, wo man Tickets anlegt und darin sammeln wir schon seit eh und je neue Ideen, die bis jetzt nie umsetzbar waren, weil die Strukturen dafür überhaupt nicht da waren. Wir haben sehr viele Ideen, auch Sachen, die es bei Geocaching nicht gibt. Wer da reingucken möchte, müsste sich einfach, ich glaube, ein bisschen einlesen in dem Moment. Wir haben also eine Jira-Umgebung, das ist eine Software, wo man so Ticketverwaltung machen kann. Wir werden demnächst unser Wiki ablösen und auch Wiki nach Confluence bringen. Die Adresse ändert sich für euch da nicht, sondern auf einmal ist auch das in modern, in schön da. Und über diese Brücke kommt ihr auch sehr schön dann nachher leicht an die Tickets dran. Um dann zu sehen, was haben die denn so in der Pipeline, was gibt es denn dann noch? Es gibt dort auch die Möglichkeit, Sachen zu voten, nach dem Motto, ja, das ist geil, das ist geil. Jeder, der sich anmeldet, kann einmal sagen, die Funktion finde ich geil, die Funktion, aber nicht 25 Klicks, sondern eine Stimme pro Mensch. Dann können wir später gewichten, wie es funktioniert.
Wo findet man das nochmal, diese Tickets?
Moment. Komm. Nee, warte. Da steht opencaching.atlassian.net. Kann man hier oben schlecht lesen, gerade. Ja. Weiter. Das ist unsere Confluence-Seite. Das ist also eine Dokumentation, die wir neu angefangen haben mit der Grund. Ursprünglich war die eigentlich nur für Entwickler gedacht. Deswegen ist sie Englisch begonnen. Und weil wir damals geglaubt haben, es könnte ja auch theoretisch mal in Polen oder Tschechien die Seite wechseln und sagen, hey, ich mache da gerade neue Technologie, da machen wir mit. Deswegen war es Englisch, aber von hier aus kommen wir dann auch später in andere Bereiche rein. Development, Frontend, Translation und Ticketsystem. Zum Beispiel die Support-Tickets, die Angelika Dugese mit ihrem Team bearbeitet, die landen auch über dieses System da drin. Und wir haben, ich gucke, jetzt verwendete, ja, da kommt jetzt gar nicht so rüber. Aber darüber, das wird gerade ein bisschen entwickelt. Also es ist jetzt zwar zu viel, man sieht gerade, wer was gemacht hat zuletzt. Das Team hier zum Beispiel hat die Angelika zum Team wieder mal aufgezählt. Also bauen wir gerade neu um. Und in diesem Ticketsystem gibt es dann auch die Tickets, die drin liegen mit den Aufgaben, die wir gerne umsetzen möchten. Da gibt es viele Ideen schon. Ich nehme alles gerne so im Kopf mit, gucke nach, ob wir sowas schon haben, ergänze Informationen. Aus einem Wunsch entsteht dann ein Entwicklerticket, was dann Fachchinesisch beinhaltet, dass der Entwickler weiß, also dem ist jetzt egal, da muss, haben wir, sagen wir die Ampelfunktion von Mika, der große Traum.
Ja.
Die haben ist er wach. Für manche ist er wach. Ja. Mika sagt so als Geschichte, ich hätte gerne eine Ampel und die soll so und so funktionieren. Da kann der Entwickler nicht viel mit anfangen. Ja, was für eine Ampel? Wo soll die hin? Wann soll die leuchten? Welche Farben braucht die? Das wird dann technisch erklärt in einem Ticket, was in einem anderen Ticketsystem liegt, auf derselben Plattform. Das könnt ihr dann auch, glaube ich, nicht einsehen, weil das nur für Entwickler ist. Braucht auch keiner, weil das ist zu viel. Und da definiere ich dann halt so Sachen wie, wie soll die und die Farben haben, an den und den Punkten soll die auftauchen, so und so ist die Logik dahinter und dann entwickeln die Entwickler im Backend das logische Funktionsprinzip mit PHP und ich würde dann die Ampel in bunt und schön irgendwo optisch im Frontend reinklatschen. So würde das laufen. Ja? Okay, weitere Fragen können wir gleich noch, wenn ihr was habt, noch klären. Letzte zwei Punkte und dann haben wir es auch geschafft. Ja, sieht auch gut aus, halbe Stunde noch ein bisschen messen. Wir haben eine kleine Tradition bei Open Caching. Und diese Tradition hat mit dieser Straße zu tun. Ich denke, viele von euch haben eine Straße in den letzten Stunden und Tagen hier gesehen, nämlich auf dem Weg hierhin. Wer hat denn die weiteste Anreise zum OCHQ Event? Ja, es hat einer die weiteste Anreise zum OCHQ Event. Und zwar über 586 Kilometer. Da sage ich ganz klipp und klar, die sind verrückt, die beiden, die kommen mich das erste Mal so weit gefahren. Vielen Dank an Team MB, an Ulrike und an Thomas, die kommen aus Berchtesgaden hochgefahren. Mögt ihr gerne mal nach vorne kommen zu mir?
Ja, sicherlich.
Ja. Weil auch im letzten Jahr gab es für die weiteste Anreise einen Preis. Das lassen wir natürlich dieses Jahr nicht nehmen. Ich passe euch nichts zusammen, aber auch dieses Jahr bekommt ihr natürlich, ein kleines Danke. Und dieses Danke hat ja noch ein bisschen mehr zu tun. Also ist so ein Bild, das haben wir ein bisschen zu Licht rein. Ne? Also ganz normal, ein kleiner Futterrahmen. Eine kleine nette Aufmerksamkeit.
Leute sein.
im neuen Design, du hast es gemerkt.
Schwarz-Gelb?
Ah, es ist auch rot. Es ist schwarz-gelb, ganz genau. Unser Design. Danke euch beiden, das haben wir gemacht.
Vielen Dank, ja.
Dann haben wir noch den allerletzten Punkt. Wir hatten schon in Flensburg letztes Jahr ein Archivfoto hier an der Stelle. Hatten wir, da sieht man auch das Anwesen da. Wie viel Kilometer waren es damals?
1100 und ja.
Der Witz ist dabei, wir haben auch Schweizer und haben immer gedacht, die sind weiter. Nee, die haben noch mal ein paar Kilometer mehr. Und auch heute sind noch andere Gäste hier, nämlich Geronimo und Dina 04, ganz hinten in der Ecke. Die kommen aus Flensburg und haben 30 Kilometer weniger, und deswegen nur den zweiten. Hättet ihr
doch verstanden fahren müssen. Ja.
Wer weiß. Ne? Vielleicht habt ihr beim nächsten Mal die Chance. Und damit kommen wir auch zum nächsten Mal. Es ist mir eine richtig starke Freude, euch heute schon sagen zu können, dass wir OC-HQ08 hier feiern. Wer weiß, was es ist?
Dann könnten wir es schaffen, trotz eines Super.
Ja, eine gute Chance. Richtig.
Oder Antrag, einen Preis für kürzeste Anreise.
Ja, gibt es unten im Ausland.
Ja, ich habe die schon gehabt.
Und damit sind wir durch. Und damit sind wir durch, dass ich noch die Namen gerade gesehen auf meiner Folie. Jetzt ratet mal, wer das ausrichtet.
Jetzt weiß nicht mehr,
der Flensburg. Nee. Ulrike und Thomas werden uns im nächsten Jahr München unsicher machen. Die werden die besten Plätze raussuchen und dafür sorgen, dass wir da eine mega Gaudi haben, gell?
Ja, das hören
wir. Ja, sehr lang. Also, sagen wir Dankeschön. Das war's, OC Talk Keynote. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Lass uns noch ein bisschen quatschen, ein bisschen reden. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
Ich habe euch was mitgebracht. Oh. Das passende Thema war ja gerade von Nika, Jogi heißt er, ne?
Ja.
Ich habe den mitgebracht.
Und ich kann so gut. Bei den GC-Events sind es ja wirklich das Zittern der Frosch da oben drin. Deswegen dachte ich, es wird vielleicht Zeit, dass das OCHQ-Event auch so eine Art Maskottchen bekommt. Deswegen wird es diesen Pullover dann auf Wanderschaft mitgeben. Da darf man von Events die Rennen mitreifen. Und ihr könnt gerne damit Fotos machen.
Herzlich willkommen bei der Nachbesprechung. Wir haben jetzt Mirgolei vom vom Mikrofon.
Und am Telefon. Zur Nachbesprechung.
Wir haben jetzt Mirgolei am Mikrofon. Und wir haben Fragen. Ich habe Fragen. Hast du Fragen?
Ja, ich habe eine ganz bestimmte Frage.
Oh, ja, kurz vorweg.
Nein, das weiß man, wer Mirko ist.
Wir schneiden das hinten ran und die Dings übertragen. Also, dass wir werden nachher noch Nachbesprechung im Auto machen.
Genau.
Und,
wer es ist, du kannst ihn trotzdem mal kurz vorstellen.
Mirko ist der erste Vorsitzende des Open Caching e.V.
Hast du gerade abgelesen vom Schild?
Nein.
Unter dem Nickname Clan Family bekannt.
Richtig. Ich war mir gerade unsicher bei dem Nachnamen. Ich habe überlegt, Baumann? Na ja, Baumann, ja, stimmt. Ja.
Gut. Ich habe Fragen, aber später. Eine habe ich nur. Aber die kommt später, passend zum Thema nachher.
Bin ich mal gespannt. Ja, wir sind sehr gespannt. Du hast ja vorhin bei dem Vortrag schon gesagt, später kommt das. Wird das neue Design jetzt nach und nach eingespielt oder kommt es kompakt als ein Teil?
Genau.
Du hattest eher oben, die Lösung kompakt. Kompakt. Also du hattest oben mehrere Reiter, sag ich. Also nicht Reiter, wie heißt das ganz oben?
Das ist die Struktur.
Und die ersten zwei waren fertig, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau. Und von 7, glaube ich, insgesamt.
Ja, wobei das wird sich definitiv ändern müssen, weil von den 7 leiten 5 von der Webseite weg. Was natürlich rein surftechnisch totaler Schwachsinn ist.
Okay.
Das heißt, man kommt ins Forum, man kommt auf die Okapi, Sachen, die man einfach nicht braucht. Das heißt, die Menüstruktur wird definitiv noch erst umgestellt, sodass man die wichtigsten Menüpunkte oben drin hat. Im gleichen Atemzug wirst du aber auch die Seiten, die dann dazugehören, die darunter gehören, natürlich auch fertig haben.
Ich war ein bisschen überrascht. Geokretis sind richtig eingebaut bei OC, oder?
Ja, ja.
Ich benutze die zu wenig, das ist mir komplett weggefallen.
Ja.
Also, dass die irgendwie mit einzutragen sind. Ich dachte halt immer, also wenn jetzt jemand gefragt hätte, Geokredit, hätte ich gesagt, ja, muss auf die polnische Geokredit-Seite gehen.
Wir haben die zumindest im Kern so drin, dass die angezeigt werden, wenn sie vorhanden sind. Mhm. Ich glaube, zum Loggen selber musst du noch rüber sippen, aber das ist komfortabel eingebunden.
Okay, da war ich ein bisschen überrascht.
Es kommt bald.
Er hat demnächst gesagt.
Demnächst. Wir wollen ja nicht drängeln. Wir drängeln jetzt schon ein paar Jahre.
Ich weiß. Das wird 2020 wird sicher noch. Ich bin mir jetzt sehr sicher.
Nein. Also der Anspruch, dass es 2021 in München läuft, ist ja da. Wird das packen?
Das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich habe. Wobei ich mich natürlich auch in den letzten Jahren immer wieder mit Zielen verschossen habe. Da konnte ich aber noch nicht abschätzen, was eigentlich auf uns da gewartet hat. Ich hatte ja in der Präsentation so eine Folie mit diesem Berg, diesen Eisberg, wo unten drunter im tiefen Höllental wirklich die Hölle auf uns gewartet hat. Und man muss auch wissen, dass die Leute, die heute am OC arbeiten, von Anfang an den Code gar nicht kannten. Die mussten also wirklich erstmal so Box auf und gucken, was drin ist. Und da kam so ein kleines Kaspermännchen raus, hat erstmal nee gesagt. Und das war natürlich die Hölle für uns. Und aufgrund dessen, was wir da erfahren haben, dass du nur eine Kleinigkeit angepasst hattest und auf einmal die ganze Webseite nicht mehr lief, hat uns gezeigt, jeden Schritt, den wir im Backend, also unter der Oberfläche machen müssen, ist mit dreifach drüber nachdenken, was passiert da gleich. Wenn ich diese Funktion ausbaue, funktioniert dann Open Caching noch?
Mystery.
Ja, das ist also aber mindestens ein D8er.
Gelöst.
Ja, wir haben es ja jetzt gelöst, indem wir einfach unten drunter umgebaut haben. Ne? Also wir haben ganz viel Altkram, Müll rausgeholt, haben das, was bedenklich war, rausgegraben. Was uns ganz wichtig war, war diese PHP-Kompatibilität, weil mit PHP 5 wäre heute OC nicht mehr online. Wenn wir das nicht geschafft hätten, rechtzeitig, ich habe gerade auf der Folie gesehen, die Hoster haben im letzten Jahr angekündigt, dass in diesem Jahr definitiv die Hostings mit PHP 5 abgeschaltet werden. Und das wäre der Moment offline gewesen für uns.
Ich erinnere mich an bitterböse Mails. Wir haben ja Geogedöns nicht, das läuft ja über Podigy, aber GC Lausitz von Strato, da hatten wir wirklich, also das waren,
die Mails?
Da kommen, ich sag mal, sonst kommen ja mal viele Mails. Hier, machen Sie mal hier, wollen Sie ein Upgrade, bla bla. Aber das war eine Mail, die ist mir im Gedächtnis geblieben und ich dachte, da muss ich wirklich reagieren.
Richtig,
das,
die war eindeutig. Ne? Und genau die haben wir natürlich auch bekommen, wie alle, die Webseiten betreiben. Das ging pauschal durch alle, weil diese PHP-Geschichte, das ist nichts, was irgendeiner steuert und erfindet, das einfach auch aus einer Community heraus, diese Programmiersprache, die einfach in allen Webseiten eine Grundlage bildet. Und das entwickelt sich wie ein Betriebssystem weiter. Und heute ist es ja so, dass du mit PHP 5, da Leute haben darauf gelernt. Die haben sich aber weiterentwickelt, diese Webentwickler, und haben dann mit PHP 7 weitergemacht. Demnächst kommt PHP 8 auch noch in die Startlöcher. Wir haben jetzt bis 2023 den PHP 7 Support erstmal sicher. Das heißt, bis dahin wird es weiterentwickelt. Und trotzdem sind schon die ersten 7er Versionen auf Rot gesetzt, wo wir wissen, die nutzt du einfach nicht mehr. Du bist schon bei 7.2 im Orangenbereich. Du bist mit 7.3 und 7.4 gerade im sicheren Bereich, wo du erstmal betriebssicher bist. Und das Schöne ist einfach, wir haben es ja jetzt geschafft, unten drunter so aufzuräumen, dass alles, was nur PHP 5 konnte, das ist weg. Das ist jetzt alles kompatibel mit PHP 7. Und ab jetzt kann uns nichts mehr Großartiges passieren, weil die Seite läuft auf 7 weiter. Und die 8. Version, die hat nicht so einen großen Sprung in dieser Technik, wie es zwischen 5 und 7 war.
Das
war
wirklich ihr steht in 2 Jahren nicht wieder vor derselben Lösung wie jetzt.
Das ist ganz ein Updaten, genau. Auf Deutsch gesagt.
Genau, dann, richtig. Ja. Also es gibt viele Menschen, die denken, ja, dann drückst du da auf Update und 5 Minuten später ist fertig. Nur, dass dein System das nicht mehr spricht, diese Sprache.
Kann man im Nachhinein sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer, dass es falsch programmiert wurde von Anfang an? Nein. Oder war das einfach den Gegebenheiten der damaligen Zeit geschuldet? Genau. Das hat man einfach so gemacht damals.
Richtig, das war State of the Art, wie man so schön sagt.
Dann war jetzt im Prinzip das große Aufräumen angesagt, weil...
Ja, das heißt, ich hatte ja in der Präsentation erwähnt, dass wir Leute hatten, die von den Gründerzeiten aus 2005 bis 2008 mit dabei waren und das Ganze erstmal auf die Beine gestellt haben. Und mit dem damaligen Wissen, der damaligen Technologie, alles, was damals Standard war, das wurde alles verwendet. Die Seite sieht heute noch aus wie 2010. Deswegen hat sich da auch nichts dran geändert. Natürlich ist es das Einfachste zu sagen, ja komm, mach doch mal aus einer blauen Webseite eine grüne oder eine rote. Das ist ja Austausch von Farben. Aber das, was wir jetzt gerade machen, mit einem neuen Framework drangehen, das ist eine nagelneue Technologie, die gibt es da drin noch nicht. Wir haben aus diesem selbstprogrammierten PHP-Salat, den wir darunter haben, haben wir jetzt eine Struktur drunter gestellt mit Symfony, die viele Entwickler einfach kennen und die dann nicht mehr zurückschrecken. Also wir hatten viele Freiwillige, die euphorisch waren und sagten, Mensch, komm, lass mal vorwärts gehen, ich helfe euch da. Dann haben sie den Code wirklich live gesehen und gesagt, scheiße, ich habe keine Zeit. Die waren weg. Also klar, wer sich so eine Baustelle antut, der hat echt eine Menge Freizeit und Langeweile und muss damit ganz viel Wissen ran. Und für uns war das Gefährlichste, dass selbst auch in der Datenbank Träger existieren, wo Auslöser sind. Also wenn jemand einen Log schreibt, schreibst du normalerweise rein, Log drin und fertig ist. Und das Nächste, was passiert, ist, dass in der Datenbank dadurch Reaktionen passieren, die überhaupt keiner programmiert hat, weil die Datenbank weiß, wenn jemand einen Log schreibt, muss ich hier was aktualisieren, da was speichern, die Okapi braucht nochmal ein Update. Das funktioniert alles automatisch durch diese Trigger. Früher war das Standard, heute löst man das eigentlich anders.
Die Herausforderung, dass alte Logs neu übernommen werden, das funktioniert nachher alles, ja? Die User haben ihre Cache-Funde.
Ja, klar. Da erinnert sich
diese dran. Seiten, das ist nur die Seitenansicht von den Logs, von den Cache, genau. Das ändert sich also einfach und fertig.
So Sachen wie das, was du geschrieben hast als User, das, was du geloggt hast, deine Bilder, die du hochgeladen hast, die sind ja alle ganz normal hinterlegt auf dem Server. Schrägstrich, die Logs sind in der Datenbank drin. Aber wie das gespeichert wird, also das interessiert dich als User gar nicht.
Nee.
Du drückst da auf Speichern und willst das gespeichert haben.
Genau.
Ich kann ein aktuelles Beispiel geben. Wenn du jetzt einen Log schreibst, hast du dieses Fenster, wo oben wie bei Word so Texteditor, da sind so ein paar Linksschreiben, Rechtschreiben, größere Schriften und sowas drin, so ein Editor ist da drin. Wenn du den nutzt, ist alles super, schaltest du aber aus irgendwelchen Gründen auf Nicht-HTML um, sodass du nur den Texteditor hast, also einen reinen Notepad-Editor, und dann wieder umstellst auf HTML, verlierst du die HTML-Konvertierung. Das ist ein Fehler. Und das ist einfach darauf zurückzuführen, dass dieser Editor, der da eingebaut ist, der kommt nun halt aus einer Zeit, der ist schon ein bisschen älter. Das ist so eine Library, also ein Baustein, so ein Plugin, was man einbauen kann in der Programmierung. Das braucht man nicht selber entwickeln in dem Moment, sondern da greifst du auf was zurück, was schon ein anderer erstellt hat. Und der hat halt Fehler, weil er das damals noch nicht berücksichtigt hatte. Das ist halt auch ein Skript von ungefähr 2012, glaube ich.
Das ist der Fehler, der letztens in der Telegram-Gruppe aufgetaucht ist. Ich vorhin meinte, er hatte seinen Log geschrieben, ist geswitcht und plötzlich war das Ding weg.
Ja, richtig. Den kennen wir, den haben wir auch schon im Ticket erfasst. Der taucht immer mal wieder auf, weil manchmal machen Leute das. Normalerweise der Standardlogger macht die Seite auf, gibt seinen Log ein, drückt auf Speichern, alles ist gut. Aber manchmal gibt es Menschen, die haben dann Gründe, warum sie den Editor vielleicht nicht mögen oder vielleicht wollen sie auch irgendwas verstecken, geht ja auch manchmal, dass man kurz was in HTML dazwischen tecken möchte und dann drehst du wieder auf HTML um und in dem Moment greift so eine Prüfroutine, dass da kein schädlicher HTML-Code reinkommt und die schmeißt dummerweise, weil ein Fehler drin existiert, den gesamten HTML-Code weg.
So. Naja, mir ging es mal so, weil ich einen externen HTML-Editor nutze. Und mit dem, das hin und her switchen, ich schmeiße es halt da rein, gucke mir dann an, wie es aussieht. Und wenn es halt scheiße, wenn es halt schlecht aussieht, fummel ich es wieder zurück, dann ist es weg.
Ja.
Aus heutiger Sicht, macht es noch mehr Lust oder mehr Frust? Also hättest du damals gewusst, was für ein Werk auf dich zukommt? Hättest du trotzdem gesagt, da bin ich, das mache ich, oder bist du da reingewachsen?
Ich sag mal so, ich habe ja zwei Sichtweisen. Reingekommen bin ich ja ganz normal als User und weil ich ja beruflich viel mit Open Source zu tun hatte, fand ich immer schon so Open Source Lösungen interessant und irgendwie cool. Und mich da irgendwie zu engagieren, ist so ein bisschen so meine Natur, da habe ich Bock drauf. Und auf einmal hieß es dann, ja, wir haben jetzt hier Vorstandswahlen, du bist so engagiert, werd doch mal zweiter Vorsitzender. Ja, klar, ist man dann geschmeichelt, ne? Nimmt man gerne an. Dann hat der erste Vorsitzende irgendwann gesagt, ich muss mich beruflich umorientieren, Familie fordert mich mehr ein und der erste Vorsitzende ist ein ziemlich interessanten Posten bei HP, also der hatte wirklich was Landesweites zu tun, der konnte nicht mehr und hat dann den Staffelstab ganz cool an mich weitergereicht und gesagt, du machst das schon. Ja, und dann habe ich mich dann mit dem ersten Posten erstmal so abgefunden und gesagt, ja, okay, jetzt bist du der Erste, ist nichts anderes wie der Zweite. Aber habe dann erstmal das gelernt, was hinter Open Caching eigentlich das Schwierige ausmacht. Das heißt, du hast eine Vereinsstruktur mit vielen Leuten, die in der Gründung dabei waren, die eine Vorstellung von diesem Verein und von Open Caching haben, die sich eigentlich nicht mit der Gegenwart vereinbaren lassen. Und wenn du denen dann sagst, dass du Sachen ändern möchtest, stößt du relativ schnell erstmal auf Gegenwind. Und der Gegenwind ist was mich in den letzten 5 Jahren relativ oft aufgehalten hat.
Also ihr diskutiert euch tot.
Ja.
Auf Deutsch gesagt.
Richtig. Es ist also schwierig, mit Argumenten zu überzeugen. Manchmal muss man überreden. Und es ist sehr schwierig manchmal auch, wenn man sagt, eigentlich ist das eine coole Funktion, man möchte das umbauen. Nee, können wir so nicht machen, haben wir schon immer anders gemacht. Kann man so machen, muss man aber nicht. Ne? Also es gab wirklich sehr viele, auch teilweise sehr hitzige Diskussionen. Teilweise gingen die dann auch wirklich ins Persönliche. Und es gab auch öfters den Moment, wo ich gesagt habe, wofür machst du eigentlich den Scheiß? Warum machst du das eigentlich? Und dann kommt eigentlich der Punkt, ja, weil ich einfach dieses Open liebe. Also ich bin einfach wirklich mit dem Herz dabei, bei Open-Source-Projekten reinzubuttern. Unterstütze auch andere Kollegen, die auch entwickeln in ihren Open-Source-Projekten in irgendeiner Form. Und dann stellst du halt irgendwann fest, ja, der Tag hat eigentlich nur 24 Stunden. Du hast einen Job, du hast Familie, du hast noch ein paar andere Hobbys. Dann haben wir bei Open Caching einen goldenen Satz, der heißt, erst privat, dann Beruf, dann Open Caching. Und das ist ein ganz wichtiges Credo. Ich sage immer, verausgabt euch nicht. Urban Caching ist sicherlich wichtig. Wir müssen auch dahinter stehen. Auch ich stehe nachts um 3 Uhr, wenn es sein muss, einmal auf und starte den Server neu, wenn es sein muss. Weil das Projekt darf einfach nicht stillstehen. Und meine Aufgabe als Vorsitzender ist es eigentlich, dafür zu sorgen, dass diese Plattform, wie es der Auftrag vorsieht, weiterläuft. Und da muss ich auch dann knallhart manchmal mich durchsetzen und sagen, nein, wir müssen das jetzt so machen, weil was andere nicht verstanden haben, wenn ich denen erzähle, PHP wird abgeschaltet, ja, dann mach doch ein Update. Ich sage, ja, mach mal ein Update, läuft dann Caching auch nicht mehr. Also das sind Sachen, die manche Leute einfach nicht verstehen konnten
oder auch
nicht wollten. Solche gab es auch.
Ist es von Vorteil, da zwei so eine wichtigen Positionen zu haben, wie einmal Vorstandsvorsitzender? Das ist ja im Prinzip der rechtliche Status des Vereins. Also du musst ja gucken, ob die die Vereinsversammlungen regelmäßig jedes Jahr durchführen, den ganzen Krempel, Kasse ab, gut, macht der Schatzmeister, aber Kasse ab, also das ist ja dieses Organisatorische, das Rechtliche. Mhm. Und auf der anderen Seite bist du jetzt in der Entwicklung so extrem mit drin. Ist es von Vorteil, weil du halt von der einen Seite auch auf die andere blicken kannst, oder wäre es aus deiner Sicht vielleicht günstiger, das zu trennen?
Also ich sag mal so, da ich ja mit den Entwicklern sowieso unter einer Decke stecke, weil das zwei Freunde von mir sind inzwischen, also nicht sind inzwischen meine Freunde, sondern die waren vorher schon meine Freunde, ich habe die reingeholt ins Projekt. Der Vorstandsposten ist eigentlich eher so ein Verwaltungskram. Also ich höre auch eigentlich dieses Wort, da kommt der Chef nicht so gerne, weil Chef ist so, als wenn ich auf dem Tisch sage, so geht das jetzt. Nein, wir sind schon eine Demokratie und wir entscheiden. Das Verwalten des Vereins ist ein gewisser Aufwand. Wir sind aber als Verein von der Mitgliedschaft her nicht sehr groß und aufwendig. Trotzdem schaffen wir das auch nicht immer so schnell, wie wir es vorhaben, auch diverse Sitzungen durchzuführen. Beispiel jetzt die Jahreshauptversammlung ist im Moment dieses Jahr immer noch offen fürs letzte Jahr und wir haben aber schon fast Jahresende. Also eigentlich sind wir schon fast beim nächsten Jahreshauptversammlungsthema. Aber es hat halt Gründe, dass wir da nicht vorwärts kommen und bei den wenigen Mitgliedern, die wir haben, sind es glaube ich so um die 30, 35 Mitglieder eigentlich nur, ist das auch alles bekannt und da ist das Vertrauen einfach auch da, weil die Arbeit, die wir machen, schätzen. Die wissen, ja okay, komm, wir haben es einfach zeitlich nicht hingekriegt. Denen ist es dann auch wichtig, dass dann in der Webseite mehr passiert erstmal oder dass du deine privaten Sachen einfach auch vorantreiben kannst.
Die 30, also um jetzt zu tief einsteigen, ihr habt ja Mitglieder, normale Mitglieder und ihr habt Fördermitglieder.
Ja, genau.
Sind es die 30 beides zusammen oder sind Fördermitglieder?
Beides zusammen. Das ist jetzt die Gesamtzahl der Mitglieder, die habe ich gerade relativ präsent, weil wir da vor kurzem erst drüber gesprochen haben, wie viele wir
haben. Hätte ich aus dem Bauch aus jetzt mehr geschätzt.
Ja.
Ich habe ja mal irgendwann versprochen, wenn das neue Design kommt, dann wäre ich mindestens Fördermitglied.
Also steht kurz davor.
Das ist nächstes Jahr.
Du hast ja noch ein paar Tage Zeit.
Keine Spende, kann ich für das Finanzamt sagen. Ne? Ja. Zum Schluss habe ich noch eine interessante Frage. Safari-Caches.
Ja.
Aktuell werden die noch über Flops Karte irgendwie eingespielt.
Ja, eingespielt kann man ja nicht
oder,
sagen.
Oder also wenn ich die irgendwie organisiert, sinnvoll mir anzeigen lassen möchte, muss ich über Flops Karte gehen.
Genau.
Ist da was geplant, das auf Open Caching direkt mit einzubinden? Natürlich. Oder beehre ich da den Mist gleich ganz?
Nein. Also Safari ist eine wertvolle Cache-Art bei uns. Ist etwas, was woanders nicht geboten wird. Das zeigt wieder, dass es einen Unterschied gibt. Mit der Safari haben wir die Möglichkeit, Leuten Caches an Orten zu bieten, wo sie sonst nichts von Open Caching finden würden. Mhm. Weil das ist ja auch noch ein Problem. Wir können zwar programmieren, aber die Caches müssen immer noch die User legen.
Mhm.
Und wir wollen natürlich auch gucken, dass wir die Safaris besser integrieren können. So von der Ansicht, das wissen wir. Mhm. Ich habe vorhin erzählt, ein Ticketsystem, wo wir so einen Wunschkatalog haben. Der ist inzwischen relativ lang. Aber den kennen wir. Und natürlich können wir daran erst dann arbeiten, wenn wir ein System haben, was auch das verträgt, wenn wir weiterentwickeln können. Mhm. Also es ist kein Thema, wenn einer sagt, ich hätte gern irgendwie einen Knopf oben rechts in der Ecke, da muss Drucken draufstehen und dann kriegst du so eine extra Seite, wo du was ausdrucken kannst. Das ist Pillepalle. Aber so Sachen wie einen komplett neuen Controller zu schreiben, der sagt, ich brauche erstmal alle Safari-Caches und dann
nach. Aber die mag doch gar niemand.
Ja, aber für die drei.
Einen Menschen gibt's, der die mag.
Zwei.
Ja,
okay. Ihn und Mika.
Nein. Der Mirko auch gar nicht so sehr wie der Mika. Das habe ich heute schon im Gespräch so ein bisschen rausgehört. Aber eigentlich kenne ich nur den einen Mika, der das mag.
Und also sind schon
die anderen Münder sind für mich. Das braucht kein Mensch.
Also ich staune, in der OC Telegram Gruppe ist ja relativ schnell immer so das Thema kommen. Ja. Wird das polarisiert und es polarisiert schneller mal in eine Richtung.
Oh. Genau.
Also man hat schon gemerkt, dass das natürlich eine Cache-Art ist, die dazu verleitet, schnell irgendwelche Sachen zu machen, die weniger sinnvoll sind. Aber letztendlich ist Open offen für so vieles.
Okay.
Ja, und das ist, ja, es ist halt ein Argument, was ich auch selber erst lernen musste, einiges so zu nehmen, wie es halt ist, weil Open Open ist.
Hm. Ich schimpfe auch auf die Dinger. Ich mag die auch nicht. Aber es ist wie beim anderen Cache, wenn ich halt keine Tradis will, dann mache ich halt keine. Ja. Es stört mich ja nicht in meinem Cache-Empfinden.
Also ich hätte auch lieber ein paar physikalische Dosen mehr auf der Karte.
Hm.
Ich bin mit meiner Familie eigentlich ein Multifan. Wir mögen Multis, die müssen cool sein, die müssen vernünftig gebaut sein, da muss eine Dose sein, die Kinderaugen leuchten lässt, da muss ein Rätsel knackig bei sein, wo du hinterher rausgehst, sagst, mein Gott, war das geil.
Mhm.
Ja, also das sind so meine Liebsten. Bei Leitplanken-Caches, das habe ich gerade auch auf der Hinfahrt hier in Leipzig im Auto erzählt, du kannst fast in jeder Leitplanke irgendwo am Rastplatz so eine blöde Dose finden. Das macht irgendwann keinen Spaß, die Sammel zu nehmen. Habe ich mal im ersten Jahr gemacht.
Du kannst nichts ablegen, du kannst nichts mitnehmen.
Ja, eben reinschreiben, ich war hier.
Ja,
naja,
manchmal
eben über die Gassiwiese. Ne?
Schlimmsten Gefühl.
Es gibt solche und solche. Genauso wie manche Leute sagen, ein bisschen bescheuert, ein Nano zu legen. Ich komme noch nicht mit der Pinzette um die Ecke. Da gibt es ja auch für und wieder.
Ja, dafür gibt es aber unseren Gründel. Ne? Und das Nano... Wie heißt das Nano?
Cache-Tool 4,
5, genau,
Cache-Tool,
ja. Den Nano-Logbuch auf Wickler. Ich habe ihn immer dabei. Na, was ist das? Ein Splint, ne?
Ich glaube.
Die Idee ist cool, kleiner Splint in der Mikrodose drin, hast du immer dabei, fertig. Kannst du das Logbuch aufwickeln. Also wenn Nano es nicht mag, damit kannst du mindestens das Logbuch rollen.
Ja.
Na?
Geocaching.com geht aktuell den Weg, die erschweren es sehr, archivierte Caches sich anzeigen zu lassen.
Mhm.
Also es gab ja mal einen Deutschen aus Hamburg, glaube ich, der hatte eine Webseite dafür, das haben sie irgendwie spitz gekriegt oder haben sie jetzt schon aufs Tablet genommen und haben den gesperrt. Und seitdem ist es wirklich relativ kompliziert, wenn ich halt weiß, die und die Stadt, da lag aber ein Cache, finde ich den. Hat das für Open Caching irgendeine Relevanz?
Es gibt bei uns die Funktion archivieren. Das können wir machen.
Kann man aber normal in der Suche, kann man die auch finden als
archivierte, ganz genau, nicht? Richtig. Also okay. Wir verstecken sie. Es gibt nämlich noch eine erweiterte Funktion, die ihr nicht kennt. Das ist Verstecken und Sperren. Das ist sozusagen die Höchststrafe für den
Cache. Das sind die bösen Caches, sage ich mal, Urheberrechtsverletzungen,
genau,
oder
wo wir wirklich oder DKM. Aus Gründen wirklich handeln müssen, dass dieses Listing nirgendwo mehr auftaucht. Die werden so vom Support wegreguliert, dass da keiner mehr drankommt. Also es gibt, die erste Stufe ist einfach nur erstmal das Ding verstecken, sodass es keiner sieht. Das heißt, der Owner sieht seinen gesperrten Cache noch, kann ihn aber auch nicht mehr editieren in der letzten Ebene. Wenn wir dann noch das Cache sperren, dann sieht er den auch nicht mehr. Also dann nehmen wir den komplett wirklich so aus dem Markt, dass das gar nicht mehr für ihn
Okay, für euch ist er aber existent noch.
In der Datenbank ist er erstmal noch drin,
okay. Klar. Der muss doch drin bleiben, oder?
Ja, der muss drin bleiben, weil würden wir den löschen, würdest du ja sämtliche Informationen für die Leute, die bis dahin gelockt haben, verfälschen.
Na, und jede Verlinkung, die irgendwo dahin führt an irgendeiner Stelle, wäre ja ungültig.
Genau, da kommt dann die 404-Seite, ne?
Genau.
Such mal einen ordentlichen Cache, den gibt es hier nicht mehr. Das funktioniert. Und das Wichtige ist eigentlich das Verzerren des Spiels. Thema DSGVO war eine ganz harte Nuss. Auch da ist es ja so, wenn jemand sagt, er möchte gerne gelöscht werden bei Open Caching, gibt es ja durchaus mal welche, die auch keinen Bock mehr auf uns haben. Dann haben wir eine Funktion ins Leben programmiert. Auch das hat uns fast 6 Monate gekostet, weil wir überlegt haben, was dürfen wir denn weglöschen, was müssen wir denn weglöschen? Wenn du zum Beispiel sagst, ja, so ein Titel vom Cache, nee, wenn in dem Titel vom Cache irgendwas drinsteht, ich kann ja nicht alle Caches prüfen, bevor ich lösche, sondern ich muss mich darauf verlassen, dass es pauschal gültig ist. Wer sagt, ich möchte weg, dann lösche ich ja den Nutzer mit seinen persönlichen Nutzerdaten.
Mhm.
Und die Caches, die er gelegt hat, muss ich auch mit löschen. Aber wenn ich die löschen würde, würde ich
ja noch alle Fundzahlen
mit löschen. Mhm. Deswegen nullen wir das Ganze quasi. Also steht dann hier gelöschter Cache. Und das ist auch momentan so. Das heißt, ihr könnt momentan, wenn ihr nach gelöschter Cache sucht, eine ziemlich hohe Anzahl an Caches finden, wo Leute gesagt haben, sie möchten gerne bewusst gelöscht werden. Also die nach DSGVO gesagt haben, möchten wir. Und dann sind die da als gelöscht, aber die Fundzahlen bleiben euch erhalten, weil wir ja nur den Namen...
Genau, und die Daten des Listings.
Genau, wir haben das Listing ist gelöscht, also sprich die Beschreibung, die Attribute bleiben erhalten, das ist nichts Persönliches, da ist auch nichts Findiges dran. Aber das, was als Beschreibung im Text stand zum Beispiel, müssen wir auch ausnehmen, weil wenn er da eine Urheberrechtsverletzung einbaut, kann ich ihn später im Regressfall nicht mehr ansprechen, weil ich nicht mehr weiß, wem gehört das denn eigentlich.
Mhm.
Also müssen wir das alles mit löschen. Der nächste Wunsch, der auch schon im Raum
steht. Ihr filtert also persönliche Sachen raus, die gelöscht werden müssen, der Rest bleibt bestehen.
Ganz genau. Also alles, was mit Zahlen sind, ist irrelevant.
Mhm.
Die ID des Nutzers bleibt erhalten, weil dahinter steht kein Name, aber der Cacher-Name, der wird gelöscht, gemietet. Ne? Und wir haben dann, wie wir sagen, behalten halt die Daten übrig, die wir für die Statistik brauchen, damit eure Funde erhalten bleiben. Auch momentan die Logs, das heißt, du hättest dann in deiner Statistik, dieser ist gelöscht, aber du weißt, es ist ein D5er T3 gewesen und du hast deinen Log da drin stehen, den kannst du immer noch sehen. Na, das funktioniert also. Ne?
Das heißt aber, eine Löschung von einem User ist für euch ein Heidenaufwand.
War am Anfang der DSGVO ein Höllenakt, weil ich jedes Mal zu Fuß in die Datenbank musste. Das habe ich 3-4 Mal gemacht, bis ich dann gelernt habe, weil auch das ist ja nicht dokumentiert, es gibt keine Dokumentation bis dato, erstmal zu wissen, welche Daten hängen wie zusammen. Was passt denn überhaupt? Welche SQL-Begriffe muss ich wählen, damit das alles zusammenhängend irgendwie passt? Das habe ich alles ermittelt. Dann habe ich das anschließend in eine große, supergeile Formel gekippt und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt die User-ID habe, habe ich einen SQL-Befehl, den kann ich ausführen und dann ist das nochmal einmal so eine manuelle Tätigkeit. Aber es war doch, gerade mit dieser Anfangsgeschichte, also es hieß, alle Leute müssen mal anschreiben, du bist bei uns gelistet. Da haben wir sehr viele alte Accounts erwischt, wo wir gedacht haben, wie, was mache ich denn bei OC? War ich da mal vor 4, 7, 8 Jahren. Mhm. Und die haben natürlich dann zurückgeschrieben, ich will gelöscht werden, sofort. Ja klar, machen wir dann. Dann haben wir auch eine Handvoll, das waren also einige hundert, glaube ich, die es da waren in dieser Welle. Und dann kam noch eine kleine Welle hinterher und dann war auch wieder Ruhe. Und bis dato ist es so, wir haben jetzt diese riesen SQL-Formatierungsgeschichte da in eine Formel gekippt, dass man jetzt im Backend, was wir da haben, das ist ein sehr kleines, überschaubares, da kann die Angelika Dugesu vom Support die Wünsche sofort per einen Mausklick machen. Das heißt, wenn jetzt sowas kommt, gibt es dann einen Haken, sie muss zweimal bestätigen, dass der gesagt hat, ja, er will gelöscht werden. Mhm. Dann bekommt sie noch einmal so eine Ansicht, die Daten sind alle gelöscht worden, das heißt, da steht oben nochmal die ID, der Name, also Datenbankauszug mit 75 Caches wurden gelöscht, 372 Logs wurden gelöscht, 350 Bilder wurden gelöscht. Das kann sie einmal Copy-Paste als Antwort in die E-Mail reinschreiben, als Bestätigung hier, das ist deine Daten, die haben wir jetzt gelöscht, du bist jetzt weg. Und dann ist es auch nicht wiederherstellbar. Hm.
Die Corona-Welle an Neucachern, die bei euch die Server ganz schön zum Laufen gebracht hat, habt ihr überstanden?
Ja. Das war sehr spaßig. Ich bin sehr froh, dass wir einen guten Hoster haben im Hintergrund. Das nennen dürfen wir nicht, ne?
Nein, doch. Klar, wenn die werdet doch supportet von dir, nicht?
Richtig, wir werden supportet, gesponsert. Da haben wir jetzt Werbung für Host Europe. Genau. Ganz genau, Host Europe. Man hat uns damals bis dato erstmal über Jahre hinweg ganz kostenfrei ein Hosting zur Verfügung gestellt, was wir durch ein gutes Agreement dank unseres damaligen ersten Vorsitzenden erhalten haben. Dann gab es die Übernahme durch GoDaddy und die Firmenphilosophie hat das mit dem ganz kostenlos nicht mehr ertragen. Jetzt haben wir wirklich ganz spaßigen Taschengeld-Obolus dafür jeden Monat. Und um da einen Punkt zu bringen, OC mit den jetzigen Finanzmitteln, die wir hätten oder haben, die in der Kasse sind, würde alle Kosten gleich bleiben und kein Euro mehr reinkommen durch Spenden, weil wir sind ja 100% spendenfinanziert, hätten wir noch locker 5 Jahre Lebenszeit. Okay. Also von daher voll Peanuts, voll entspannt. Und das Schöne ist einfach, das ist eine ziemlich kräftige Maschine, die dem Ansturm selber durchaus gewappnet ist. Wir hatten allerdings mit unserer Software selber ein bisschen Schwierigkeiten, dass dann Dienste, die da hinten dran gehangen haben, die wieder Funktionen ausgelöst haben, die dann zu Warteschleifen geführt haben, die dann zu Abbrüchen der Webseite führen konnten. Mhm. Das heißt, also, es gab schon mal Leute, die haben dann so eine Server nicht erreichbar gehabt und dann haben wir das analysiert mit entsprechenden Tools, die wir ja auch erstmal einbauen mussten. Also wir haben Server-Monitoring dahinter und jetzt können wir sehen, wenn die Welle kommt, da ist zum Beispiel die Suchmaschine dahinter, die dann, wenn du nach einem Cache einen Text suchst, gibt es einen entsprechenden Algorithmus dahinter. Mhm. Wenn das viele gleichzeitig machen oder die Karte durch die Gegend schieben, ist jedes Mal eine neue Anfrage, gehen die Zahlen nach oben. Und das war auch da, wo wir einmal um Hilfe geschrieben haben, so ein bisschen, wo unsere Kollegen aus dem Marketingbereich auch freundlicherweise gleich einen Spendenaufruf mit dran gehangen haben, gesagt haben, die Google Maps Karte, die noch zu auszügen ist. Habe ich vorgegriffen, tut mir leid. Also die Google Maps Karte, die wir da noch in Auszügen drin haben, die ist ja schon großteils durch OpenStreetMap ersetzt.
Aber die war zu Corona-Zeiten mal richtig ausgelastet, habe ich so im Hinterkopf.
Genau.
Und hat euch Geld gekostet.
Richtig, und zwar nicht gerade wenig. Das sieht ja so aus, wenn du Google Maps nutzt, dann hast du einen gewissen Rahmen, den du an Abfragen kostenfrei in so einem Grundbudget hast. Da sprechen wir von $100 im Monat. Hm. Und schon $300 im Monat, so rum war das. Und alle API-Abfragen werden dann zusammenkumuliert und wenn du das Limit dann erreicht hast, dann binden die dich erst zur Kasse. Und eigentlich ist das mit unserem täglichen User, die wir so hacken, kommen wir da super mit aus, mit $300 Kein Thema. Nur mit Corona hatten wir auf einmal eine Riesenwelle. Die Zahlen haben wir jetzt gerade nicht im Blog. Könnt ihr gerne mal auf unseren Blogbeitrag verweisen. Da haben wir was zu gepostet auch. Das war eine Riesenwelle natürlich. Und das hat dann am Ende Geld gekostet. Das heißt, die Kontodaten musst du hinterlegen, damit überhaupt die Geschäftsbeziehung mit Google zustande kommt. Und was über die 300 Euro hinausgeht, musst du dann halt überweisen am Ende des Monats. Und das waren dann so 100, 150 Euro, die nochmal extra aus der Kasse rausgingen. So, das konnte man zum Glück ja vertreten, weil ist ja zweckgebunden, ist ja, dann für das Hosting dann. Und ich habe trotzdem versucht, möglichst schnell herauszufinden, an welchen Stellen wir nochmal sparen konnten. Und zum Glück ist das jetzt auch, glaube nach 3 Monaten, das ist dann weg gewesen. Ich glaube, dann haben 2 oder 3 Monate, glaube ich, jetzt die Welle gehabt. Also ich glaube 200, 300 Euro hat uns das gekostet, die Nummer. Und da bin ich froh, dass wir da wieder raus sind. Ganz klar, was wir gelernt haben, und da arbeitet unser Chefentwickler Thomas auch schon ganz effektiv dran, dass wir mit Leaflet jetzt eine nächste Kartengeneration reinbringen werden, die auch beim Flop läuft schon seit langer Zeit. Mhm. Und da haben wir dann ganz andere Möglichkeiten.
Sprich, Google Maps wird komplett über kurz oder lang bei 4.0 verschwunden sein.
Ja, ja. Das ist das große Ziel. Mhm. Eigentlich brauchen wir Kartenmaterial schon gar nicht mehr von Google Maps. Das kommt ja von OpenStreetMap.
Karte.
QSM-Karten, genau. Ja, aber es gibt diese kleinen Karten, die ihr in dem Listing immer seht. Das sind noch die Karten, die über die Hilfe von Google angefragt werden. Und auch wenn man oben in der Adresszeile, kannst du ja auch Städte, Straßen, ganz mal wie bei Google Maps eingeben. Das ist noch eine Google Maps-Abfrage.
Das wäre noch ein Punkt, den man im neuen Design damit verändern, oder? Weil man diesen Block Google-Karte damit rausschmeißen könnte.
Genau, quasi. Ja. Also der Thomas hat sich das angeschaut, gesagt, der erste Schritt wäre erstmal das Kartenmaterial auszutauschen nochmal und vor allen Dingen diese Google Maps API zu kappen irgendwann. Das ist so quasi sein primäres Ziel, was er demnächst umsetzen möchte. Parallel dazu arbeite ich jetzt mit dem Frontend-Bereich, dass man dann auch die Karte in dieses neue Style mit reinbringt. Und dann wird es eine echt schwierige Umsetzung. Wir haben ja einen Filter, der jenseits von Gut und Böse ist. Wer auf die Karte geht von Open Caching, hat ja rechts diesen kleinen Pfeil, wo man nicht nur diese Faris wegfiltern kann, sondern 50.000 verschiedene Dinger. Ich glaube, wir haben irgendwie 78 Filter oder sowas. Und die sind natürlich dort so integriert, wie man heute das doch etwas anders gestalten könnte. Mhm. Also das wird eine riesen Umbauaktion für uns. Das wird auch Zeit fressen.
Ja, viel Funktionalität führt dann schnell zu viel Unübersichtlichkeit.
Ja.
Du hattest ja schön im Vortrag erwähnt, also die Chrome zum Beispiel ist viel genutzt von euren Usern. Seid ihr denn mal mit Google in Kommunikation, in Verbindung getreten, ob die mal was für euch Gutes tun anhand Karten?
Wir haben mit dem Kartenthema gerade, weil es war irgendwann, ich glaube vor 2 Jahren, da gibt es eine Mail von Google an uns, weil wir API-Nutzer registriert sind und dann hieß es ja, demnächst ist das nicht mehr alles kostenfrei hier. Wir stellen unser Lizenzsystem um und da hat unser Kassenwart, der ein perfektes Hochenglisch spricht, eine sehr tolle Mail an Google Irland geschrieben, die freundlicherweise in Deutsch geantwortet haben. Und die kurze Antwort war nein. Also das war für die überhaupt nicht interessant. Google ist nun halt kein Sponsoring-Partner. Also du kriegst noch nicht mal ein T-Shirt von denen. Ich bin auch Google Local Guide, der Stufe 8 von 10, bin vom Anfang des Programms dabei. Ich habe bis heute nicht ein T-Shirt gekriegt. Ja, also die sponsern nichts. Das kannst du vergessen. Also er hat das denen erklärt, was wir machen, wer wir sind und das ist natürlich ganz groß und wichtig und Karte und so. Und Kurzfassung war nein.
Ich kriege immer ganz Mails, wie wichtig ich bin.
Also aber die leben halt davon.
Wie viel besucht meine Beiträge sind, meine Fotos, wie geil, wie viel Tausend aufgedreht Fotos haben.
Ja, aber die leben halt.
Genau, als Google Local Guide, so eine Mail, da geht auch runter wie Öl. Ne? Kannst du da auch mit Öl im Kopf ergießen. Ja,
ich auch. Gibt bei Steuererklärung mit an, ist ja ein geiler Vorteil.
Da guckst du dir irgendwie, hast du beim Italiener eine Pizza abgeholt.
Ja, fällt nur einen mit dem Griechenstern abziehen, der Uso kam nicht.
Ah ja.
Aber Google lebt halt davon, dass die User die Karte nutzen.
Ja,
ist Fakt. Und die sagen auch nicht, das schenken wir euch.
Richtig. Also die sagen klipp und klar, ihr habt ein Budget von 300, das ist unser Geschenk. Das kriegt allerdings jeder, der Google API Anwender wird. Also wenn jemand diese Zeile in den Tiles, so heißen die einzelnen Quadrate, drinstehen hat, dass da mit der Google API was nicht stimmt, dann ist das genau dieses Problem, dass jemand zu viele Abgriffe hat oder keinen Key verwendet. Das heißt, die Karte wird dann zwar angezeigt, nervt aber mit so einem Banner quasi da drauf.
Jeden Quadrat. Wasserzeichen oder was?
Ja, sowas. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen.
Ja.
Das hatte ich bei
uns. Das war kurz.
Das hatte ich bei uns bei irgendeiner App letztens.
Das wo die Umstellung von der Lizenz war, da waren die Seiten kurzweilig so.
Genau, da war das so.
Ist das schon jetzt 2 Jahre her?
Ja, ich glaube.
Das hatte ich bei Flop. als die letztens ist doch der von dem Musk das Ding runtergelandet, das eine Raumschiff. Irgendwo da von New Orleans ist es irgendwo mehr runtergekommen, haben sie live übertragen alles. Und da hatten sie die Koordinaten gezeigt und die hatte ich gesucht und habe die über Flops Karte gesucht. Und da kriegte ich die Google-Karte dann ewig verrissen. Also die mit so einer Schriftzug hier. Das ist nicht umsonst. Und wenn du der Benutzer bist, melde dich doch oder klick mal hier, wenn du der Eigentümer bist, dann können wir, damit wir das berechnen können. Das
stand in der Browserkonsole eine entsprechende Nachricht, wo du auf den Link klicken konntest und dann hattest du das Ganze auf der Webseite kurz erklärt, wieso, weshalb, warum die jetzt auf einmal dann das da einblenden und gerne Geld möchten.
Eine technische Frage. Ja. Wird ja immer wieder kritisiert, dass Open Caching für iOS-Nutzer sehr schwierig ist. Ist das neue Update, das neue Design jetzt eine Chance?
Ja.
Dass man das wirklich gut aufs Handy bringt, dass man vielleicht wirklich von dem Gedanken weg muss, überhaupt eine App benutzen zu müssen für OC?
Ich glaube, das Einzige, was wir nicht anbieten können werden, ist eine Navigation. Das heißt, jetzt im Beispiel mit CGO für die Android-User, die haben die Möglichkeit, von da aus irgendwo drauf zu drücken und sagen, navigiere mich. Mhm. Wir werden versuchen, dass man die Eigennavigation vom Handy irgendwie starten kann, dass man das irgendwie abfängt. Es gibt ja so, wenn du hier drauf drückst, dann öffnet sich jetzt entweder die Browser oder CGO. Mhm. Dieses Erkennen, darauf werden wir wahrscheinlich achten können.
CGO öffnet Maps und macht Navigation.
Ja, startet Navigation kann, über Maps. Kann Maps, also ich kann es aussuchen, was über
CGO. Google Maps oder Street Map, was du hast, kannst du einrichten. Ne? So, und also was wir nicht wollen, ist quasi sowas wie CGO ersetzen, weil das ist einfach viel zu umfangreich für uns. Aber was uns ganz wichtig ist, ihr sollt in der Lage sein, darüber loggen zu können. Ihr sollt in der Lage sein, auch nur einen Kurzlog später mal zu markieren. Das ist eine Funktion, die wir zum Beispiel andenken, dass man sagen kann, später loggen. Mhm. Ich hasse diesen Satz Kurzlog.
Mhm. Wisst ihr, was ihr einbaut? Also darüber bist du dir bewusst, ne? Ja. Field Notes.
Ja, die Field Notes ist eigentlich schon drin, aber funktioniert zurzeit wieder nicht. Mhm. Ist wieder eins von diesen Themen, rechts hast du was reingeschubst, links ist runtergefallen. Mhm. Ne, also wir haben eigentlich nur...
Ist für mich eine ganz wichtige Funktion, ja, weil ich erstelle mir die nur auch bei GC, ich gehe auf die Webseite, gucke meine Field Notes an. Und
also sowas ist klar.
Als wir vorhin in der Bibliothek waren und ich den Hint gesucht habe für das Buch, was wir gesucht haben, guckte ich in das Listing rein, Martel schon durchgeloggt. Schon auch relativ, so, ja, okay. 3, 4, 5, 6, 7 Teile.
Nee, so. Ich habe alles auf der Website zu Hause.
Du wirst es wahrscheinlich mit CGO gemacht haben.
Vermutlich.
Weil ich möchte cachen und nicht mich mit dem Handy im Long beschäftigen.
Richtig, ja. Also wir haben einerseits, klar, die Field Notes ist logisch, weil das ja die Brücke auch mit dem Doppellistings ist. Wir haben zum Beispiel, wir sind ja die einzige Plattform, die quasi nachfragt, hast du auf der anderen Plattform noch was liegen? Dann markier das hier. Das heißt, wenn du ein Doppellisting machst, GC und OC, kannst du bei uns den GC-Code hinterlegen. Das ist das Schönste, was du uns machen könntest. Ne? Nämlich dann ein 100% Match für uns generieren, wo wir dann abgleichen können oder dieses Tool, dieser C-Manager auch abgleichen kann. Wenn du Funde hast bei GC und sagst, wie viel davon liegen denn bei OC, dann lässt du das einmal so durchlaufen. Mhm. Und das wollen wir auch mit den Field Notes noch einbringen später. Das heißt, du lädst einfach deine Found-Zip hoch, die wir wie die Field Notes bearbeiten und dadurch aber dann dieses Erkennen von den Dingen brauchen. Das heißt, mit dem Code verknüpfen ist es ein 100% Fund. Wenn einer den Titel von OC etwas anders schreibt wie bei GC, haben wir keine 100%, sondern nur so, da könnte hinkommen. Das heißt, wir würden uns da auf Koordinaten beziehen und dann fragen, das liegt ja so 10 Meter nur auseinander von den Koordinaten, könnte das der Code sein, dann musst du es abhaken und dann wäre das auch so ein Abgleich, so diese Doppellistings einmal zu generieren. Ja. Also eigentlich nach draußen eine Bitte an alle User, hinterlegt uns, wenn ihr Doppellisting habt,
den
GC-Code bei uns. Na, dann heißt, da kannst du auch später erwarten, wenn du nachher ein OC-Listing loggst, dass wir dir zumindest den Link anbieten. Hier, du hast auch bei GC, kannst du direkt mitloggen. Das ist auch so eine Idee, die wir dahinter haben.
Also, wäre das eine Option?
Ja, wir sind offen für das. Okay. Ja, das ist ja offen für alles.
Das ist ja das, was Groundspeak wiederum nicht will.
Richtig, ne? Wenn du da reinschreibst, hier heute bei OC-Event geloggt, dann kriegst du ja schon für Loggen einen auf den Finger. Also habe ich auch schon erlebt, dass Leute gebeten worden sind, die Logs zu korrigieren.
Ihr habt euch von der Entwicklung her von den Polen getrennt. Ist das neue Design Handreichung? Könnte man das als Handreichung nutzen?
Die hätten das gleiche Problem wie wir anfangs.
Haben die das schon gelöst?
Nein.
Ich habe bei denen lange nicht mehr drauf geguckt auf die Seite.
Die haben, was mir ganz gut gefällt, ich hoffe,
man geht, glaube ich, auf die Tür.
Ja, von innen bestimmt. Also die haben zumindest die Möglichkeit, diesen Fork, so nennt man das, mal wieder abzugleichen. Aber die haben so viel Veränderungen bei sich in ihrer Linie gemacht. Ich glaube, das werden die nicht machen, weil es einfach zu viel Arbeit wieder wäre. So wie bei uns auch, die haben ja Entwicklermangel, kommen nicht so wirklich voran. Bei denen ändert sich optisch ja auch nichts viel großartig. Mhm. Was sie schön gemacht haben, ist auch vor knapp einem Jahr, die haben natürlich auch dieses PHP-Update durchgezogen, dass das weiterlaufen kann. Und wenn man auf die Startseite kommt, haben die so eine schöne Videoanimation oben dran. Das gefällt mir ganz nett. Aber es ist wie bei GC. Und die könnten technisch gesehen zwar wieder sagen, ich gleiche mich wieder mit OCDE ab, aber das wäre eine Riesenaufgabe, deswegen glaube ich nicht, dass sie es machen würden.
Gibt es datenbankmäßig noch Ähnlichkeiten bei euch oder sind die schon durch die Tauer jetzt zu weit weg?
Das kann ich nicht wirklich beantworten, weil ich deren Datenbankstrukturen nicht nachverfolgt habe und beurteilen kann. Aber ich glaube, dass eigentlich, das ist die Okapi, die dahinter steht, eigentlich bis auf zwei, drei, fünf Felder vielleicht eigentlich nur alles gleich ist. Also die haben so ein paar Sachen eingebaut, die man bei CGIO nochmal explizit behandeln musste für die Polen. Und auch wir haben irgendwie, glaube ich, was drin, was die nicht haben. Den Wartungszustand zum Beispiel. Wir haben ja bei jedem Log, kannst du sagen, der Cache war wartungstechnisch in Ordnung. Das heißt, der Nächste weiß, wenn ich da hinkomme, habe ich eine trockene Dose, die ist noch ohne Löcher. Hm. Sowas haben wir eingebaut. Oder ob die Beschreibung zum Cache auch passt. Also sowas haben wir als Funktion drin. Das gibt es bei den Polen zum Beispiel nicht. Hm. Also es sind noch Verwandtheitsgrade da, aber ich halte die für so gering. Ich glaube nicht an eine große Wiedervereinigung eines Tages.
Hm. Wäre es schade eigentlich nicht. Also es wäre
es schon mal eine Strategie auch anders aus. Hm. Also ich sag's mal so, ich habe ja gesagt, wir haben eine Strategie entwickelt und in dieser Strategie wurde berücksichtigt, wie die internationale Ansicht von Open Cache in Deutschland sein wird. Das heißt, rein in die Zukunft jetzt mal rausgesprochen, es ist uns sonnenklar, dass wir erstmal eine deutsche Plattform sind. Die Übersetzungsgrade, Englisch ist natürlich wichtig, weil man einfach international auch ansprechbar sein möchte. Und wir werden in den einzelnen Ländern, die da noch eine Rolle spielen, wie Niederlande, weil grenznah, Polen, Tschechien und so weiter, werden wir schauen, dass wir das noch weiter ausbauen, dass die Übersetzung einfach gepflegt ist. Weil am Ende ist dem Geocacher ja egal, auf welche Webseite der geht. Hauptsache, das Ding spricht seine Sprache. Und das wollen wir auf jeden Fall umsetzen, dass wir dann damit auf jeden Fall auch internationalen Markt uns behaupten können. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik in den nächsten Jahren erst. Weil erstmal müssen wir gucken, dass die Plattform im modernen Zustand läuft. Und dann ist die Übersetzung nur noch Fleißarbeit. Und wir haben ja jetzt schon einen guten Übersetzungsstand, beispielsweise die Norweger.
Warum ist denn Deutsch noch nicht komplett übersetzt?
Das ist
also, ihr habt doch als Basissprache Englisch.
Richtig.
Das muss doch ein paar deutsche Köpfe geben, die sagen, also ihr habt doch zwei oder drei müssen es übersetzen und dann gibt es noch eine Referenz. Und wenn es passt, dann ist es okay, oder nicht?
Die, glaube ich, fünf oder acht Variablen, die da fehlen, sind alte Variablen. Die sind natürlich in diesem Übersetzungsbestand drin, brauchen wir aber nicht mehr, deswegen übersetzt die keiner mehr.
Ach so, okay.
Ja, deswegen fehlt hinten an den Balken so ein Zentimeterstück und ein paar Millimeter irgendwas. Das ist eigentlich meine Balle.
Okay, das hatte ich da die von gestoppt. Ja. Die Norweger haben alles und wir haben gar nichts. Also mich noch nicht, das fand ich erstaunlich.
Der Norweger hat natürlich gnadenlos aus dem Englischen heraus alles runter editiert und hat dann irgendwie 10, 15 Wörter zu viel gemacht, die eigentlich nicht mehr nötig sind. Weil wir haben auch da noch durch diese noch nicht vorhandene Struktur noch nicht die Möglichkeit, dieses von Crowd-In, was die Plattform zu übersetzen ist, sofort 1:1 in Live quasi zu übernehmen. Mhm. Das müssen wir auch momentan noch zu Fuß machen. Und ich glaube, dass wir das auch einfach von der Taktik her zeitlich noch ein bisschen nach hinten setzen müssen. Weil ich habe gesagt, für die paar Prozent, deswegen war mir diese Auswertung so wichtig, wo kommen unsere User her?
Richtig.
Ich mache mir noch nicht für 1000 Leute, die mich im Jahr besuchen, die Priorität 1. Das ist ja Quatsch. Und deswegen habe ich mich entschlossen zu sagen, in der Entwicklung pfeifen wir erstmal auf das Ausländische. Wir machen erstmal ein deutsches Ding, gucken, dass es läuft mit dem jetzigen Sprachbestand. Sobald wir nachher neue Inhalte schaffen, dass da neue Übersetzungen notwendig sind, die Community wird es übersetzen. Da haben wir genug Leute, die dann sagen, ja, ich mache das, aber die wollen das dann auch online sehen. Und deswegen müssen wir erstmal versuchen, dass wir es übernehmen können.
Du hast ja in den letzten Jahren sehr, sehr offen kommuniziert. Manchmal hat das bei mir persönlich mehr Fragezeichen aufgeworfen als alles andere. Der Vortrag heute war sehr erhellend.
Ja.
Also ich fand den wirklich gut, weil er viele Sachen eben, zum Beispiel diese Geschichte mit dem erstmal diese Google Analytics Geschichte oder was das da immer, dieses Einbauen. Ja klar, ist logisch. Also wenn so wie es heute erklärt wurde, war mir das durchaus logisch und ich konnte es gut nachvollziehen. Wie gesagt, es war wirklich erhellend.
Ja. Und wenn du dann verstehst, dass in einer Gemeinschaft, in der man so dieses offene und Linux, alles ist offen, alles ist kostenlos, alles muss irgendwie frei sein. Allein mit welchen Kommunikationstools wir manchmal unsere Sitzung abhalten dürfen, das ist schon schwierig in dieser Gemeinschaft. Da, jeder würde heute sagen, hier komm, hol mal Zoom. Nee, geht nicht, Zoom ist der Böse. Da musst du Jitsi nehmen. Jitsi, ja gut, musst du selber hosten, läuft nicht so ganz auf so einem kleinen Hosting, musst ein großes Hosting für haben, damit die Bandbreite hast, haben wir aber nicht, da läuft die OC-Seite drauf, geht also nicht. Also es schließt immer so einen Kreis und das ist halt auch das Problem, was OC im Wachstum echt hemmt, wo wir wirklich dann, oder wo ich zumindest erkannt habe für mich, okay, da musst du einfach manchmal auch über Leichen steigen. Ich habe also einige Leute vor den Kopf gestoßen und habe gesagt, immer, das können wir so nicht weitermachen. Wenn wir weiterleben wollen, müssen wir langsam Gas geben. Und das war mir deswegen auch so wichtig, auch wenn es auch ein bisschen lang war, fand ich, es war mir wichtig, diesen Hintergrundwissen heute zu transportieren. Und deswegen haben wir es auch aufgenommen. Wir werden es in unserem YouTube-Kanal, wir haben einen YouTube-Kanal mit einem Video bis jetzt. Und dann wird demnächst ein zweites sein. Und das wird diese Keynote sein. Und wenn sich dann irgendwann einer dafür interessiert, wirklich sagt, was machen die da für einen Scheiß? Was erzählt der für ein Blech? Dann kann ich dieses Video mal reinziehen und sagen, ah, okay, wenn du 3 Jahre brauchst, um Google zu integrieren, dann verstehe ich jetzt, warum du 4 Jahre brauchst, um das erste Mal ein buntes neues OC zu präsentieren.
Oder 8 Jahre für einen blinden Logo.
Ja. Oder Rolli, hätten wir auch noch
mal gemacht. Rolli-Logo, nicht? Rolli. 8 Jahre nicht blind. Rolli, das Rolli-Icon war
das. Das war auch wieder so eine interessante Sache. Das Blinden-Logo ging innerhalb von ein paar Tagen, Wochen. Und das Rolli-Logo, da wurde wirklich diskutiert. Was ist jetzt Rolli? Wann ist ein Rolli? Wann brauchst du ein Rolli?
Ja,
dann gab es einen im Rolli, der hatte eine andere Ansicht für einen ohne Rolli. Und ja, das ist OC. Es wird halt diskutiert.
Mhm.
Und das ist das, was ich immer sage, Community-Driven.
Das leidige Thema diskutieren.
Ja. Deswegen, bei einem kommerziellen Unternehmen gibt es keine Diskussion. Da gibt es ein Meeting, da sitzt vorne der Stakeholder, der sagt, das hätte ich gerne. Und dann sagen die anderen eben, wie sie es gerne präsentieren wollen. Und das geht also ganz anders. Ich arbeite in dem Bereich jeden Tag. Ich habe also andere Maßstäbe eigentlich für mich und mein Ermessen. Die kann ich aber hier definitiv nicht ansetzen.
Vielen Dank.
Gerne. Verbreitet die Botschaft. OC wird jetzt geil.
Ich sehe in dir wieder Hoffnung und Euphorie.
Ich sehe Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Ich habe wirklich Hoffnung.
Also ich könnte noch mal kurz an.
Also abgesehen davon, dass ich 2 Lieblingsfarben habe, blau und orange, das passt dann mit dem Orange schon mal sehr gut.
Ja, schwarz und gelb sieht gut aus. Also mir gefällt das Design so, wie es ist. Auch auf dem Handy sieht es gut aus.
Ja.
Ne? Also man kann es so präsentieren.
Du hast den FDF-Blog.
Ja, ich wollte noch mal ganz kurz zur Zeitschiene was sagen. Also ich will natürlich jetzt nicht sagen, am so und so 5. Juni sind wir fertig oder sowas. Aber es wird jetzt so laufen, dass wir über unsere Domain test.opencaching.de, die wir heute auch dann noch mal präsentiert haben im Video, dass man darüber das begleiten kann zunächst erstmal, dass ihr das alle sehen könnt, was wir gerade machen. Da braucht uns auch keiner Fehler melden. Wir wissen, dass das alles noch nicht funktioniert, aber wir haben erstmal ein Ergebnis, was wir zeigen können, weil das war immer das schlimmste Argument, ich sehe nichts.
Mhm.
Weil unten drunter im See, im Teich, da konnten wir nichts zeigen, was PHP ausmacht und so weiter. Und der Plan ist es jetzt da natürlich, die Seiten, alle die noch fehlen, nachzuarbeiten, dass die in den gleichen Design reinkommt. Da werde ich jetzt auch Unterstützung beikriegen, nachdem ich jetzt das veröffentlichen konnte, mit unser Slini zum Beispiel, der auch so minimale Programmierkenntnisse hat, mit einsteigen. Unser Fraggle, der aus Augsburg zum Team gehört, der wird jetzt auch wohl mit einsteigen, um dann zumindest so ein Stück weit Unterstützung zu bieten. Mhm. Wenn jemand sowas kann, darf er sich gerne bei uns melden, wir führen Leute ein. Es muss also keiner mit perfektem Wissen kommen, aber so Grundwissen und nicht abgeneigt, aktuelle Technologien zu haben, das wäre ganz schön. Und dann hoffe ich, dass wir im nächsten Jahr wirklich sagen können, irgendwann kommt der Tag X und wir stellen das, was wir bis dato dann haben, online. Und dann ist das in der Tat immer noch das alte technische Gerüst. Unten drunter dieses neue Symfony-Ding schon.
Das ist ein Facelift auf Deutsch
gesagt. Facelift, ja. Ist also noch nicht das Endergebnis, weil dann kommt das Thema, wann kommen neue Funktionen. Und die können wir erst machen, wenn wir unten drunter mit Symfony zu 100%
erst arbeiten. Facelift, dann Modellwechsel.
Ganz genau.
So ist es.
Wir machen jetzt erstmal.
Wir können uns einen Usernamen anlegen und können euch beobachten.
Ja, genau.
Der wenn jetzt online geht, löscht ihr diese Usernamen?
Nein. Wir haben letztes Mal Folgendes gemacht. Wir haben den Live-Bestand genommen, den auf Test übertragen, hatten eine Kopie und haben dann aus Datenschutzgründen einfach überall Zugangsdaten, E-Mails und so weiter rausgelöscht.
Ja.
Der besteht aber noch die originalen Namen. Das heißt, wenn ihr schon mal da was hattet, ich glaube, das ist jetzt ein Bestand von vor 2 Jahren vielleicht, dann seht ihr dann den Stand von vor 2 Jahren für euren Namen. Wenn ihr euch anmeldet, könnt ihr das ganz normal wie bei OpenCaching auch machen, müsst aber einen anderen Namen wählen. Also macht er irgendwie
okay, Test. Selbst auf der Testversion kann ich mich über meinen jetzigen Account nicht einmelden.
Genau, weil da ist das Passwort gelöscht.
Okay.
Und die E-Mail-Adresse zur Wiederherstellung ebenfalls.
Okay, also ich könnte Palk nicht nehmen, Weil der Account schon existiert, aber ich müsste genau. Bike 1 oder
was auch immer. Genau. Also okay. Ich sag mal, was technisch ginge, wenn man mich lieb und nett fragt, und natürlich kann ich über die Datenbank das Passwort kann ich nicht setzen, aber ich kann eine E-Mail-Adresse einsetzen an dem Account.
Und das neue jetzt, Passwort generiert.
Wir kennen uns jetzt persönlich, dann weiß ich, wen der Pike hat, dann ist das auch der Pike. Mhm. Und dann kann ich das ein...
Warte mal bitte.
Ja, das war jetzt gerade... Ja, das macht gar nichts. Capreca kommt gerade zu uns, der uns die Inspirator heute zur Verfügung gestellt hat.
Setz du dich mal
hin. Das ist gut. Du hast uns das zur Verfügung
gestellt. Ja, sehr gut.
Nämlich die beiden Jugendlichen, die hier arbeiten. Sind die ehrenamtlich hier?
Nein.
Mehrere Jugendliche.
Das sind Studenten, Lehramtsstudenten,
Okay. Die
zum Teil ihre Freizeit dadurch verbringen, dass sie hier...
Und die hatten nämlich keine Zeit für ein Stückchen Interview. Aber du
die hast junge Dame hatte ein mathematisches Problem. Ich habe nicht mal das Problem verstanden, was die wollte. Also es sind, die scheinen irgendwie ständig unterwegs zu sein.
Okay.
Ja. Inspirator, was ist das?
Die Inspirator ist das Leipziger Zentrum für mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung.
Wann kommt sowas nach Cottbus?
Sobald es einen Träger gibt.
Ich bin höllisch begeistert.
Ja, schön, freut
mich. Also es ist aus meiner Leinhaft, aus meiner Sicht heute, es ist viele, viele Räume mit vielen, vielen naturwissenschaftlichen Sachen, die halt Phänomene und Ereignisse bildhaft darstellen.
Der Raum.
Obi ist total geflasht von dem optischen Raum da, mit dem größer, kleiner.
Entstanden ist die Inspirator aus einer Idee 2008 zum Wissenschaftssommer. Da war auf dem Leipziger Augustusplatz eine große Ausstellung mit vielen Zelten und Häusern und viel, viel mehr solchen Exponaten, die zum Teil auch gekauft werden können, also von vertrieben werden von Einrichtungen bzw. Wie sagt man dazu, Fabriken, Werken. Mhm. Es war vorher klar, dass ein Teil dieser Exponate hierher kommt, das heißt noch nicht hierher, da war die Inspirator noch an anderen Standorten, weil immer wieder mussten wir mal umziehen. Und jetzt sind wir letzten Endes seit 8 Jahren, glaube ich, hier in dieser Einrichtung. Und der Vermieter ist interessiert, möchte auch auf unsere Wünsche eingehen, tut das, soweit es möglich ist. Die Räume sind begrenzt. Wir möchten gerne größer werden, aber das geht eben nur. Naja.
Was bist du? Bist du Sozialarbeiter, Physiker? Also was muss man sein, um hier mitzuarbeiten zu dürfen, außer schön
Schildkopf? Du kannst ohne weiteres, wenn du nach Leipzig ziehst, hier mitarbeiten. Plus von Cottbus wäre
da ein bisschen ist ein bisschen weit, richtig. Ja,
nein, ich
bist bin, du Chef?
Nein, hier? Nein, ich bin ein ehrenamtlicher Mitarbeiter dieser Inspirator. Ich gehöre nicht mal zum Vorstand, weil ich habe mir gesagt, ich muss nicht überall mitmischen.
Das ist ein Verein.
Aber das ist ein Verein, genauso wie Open Caching ein Verein ist. Und da ist solch ein Verein ist oftmals darauf angewiesen, dass ehrenamtliche Tätigkeit gemacht wird. Na? Wenn ein Mitmachmuseum davon lebt, dass Menschen hierher kommen, auch kleinere Kinder, und dann spielen, dann passiert etwas, was eigentlich normal ist, es geht was kaputt. Und dafür sind die Ehrenamtler da, das wieder in Ordnung zu bringen, beziehungsweise neue Exponate zu konzipieren oder zu erstellen. Die Werkstatt ist ständig dabei, Exponate abzuschleifen, neu zu streichen. Das habt ihr vielleicht da drüben in der Mathematik gesehen, das ist der nächste Raum, der...
Ich habe was, hab was kaputt gemacht, ich muss vielleicht reparieren. Ich habe es aber schon gesagt.
Die Kürze sind verrückt, ne?
So ein Ding, so eine Rolle.
Ach,
die war aber nicht festgebunden, muss ich dazu sagen. Da stand dran, dreh es auf und lass es los. Ich habe es aufgehört und losgelassen und es ist runtergefallen.
Okay, aber was macht ihr denn hier?
Wie?
Kommen hier Kindergärten her mit ihren Schulen?
Die Inspirator hat regulär offen sonnabends von 12 bis 18 Uhr. Das heißt, die Studenten werden an dieser... zu dieser Zeit nicht studieren, sondern machen hier die Aufsicht, wie die beiden.
Ach so, es ist nur samstags 12 bis 18
Uhr geöffnet. Also für Laufkundschaft.
So. Okay.
Und wenn du auf die Homepage von der Inspirator gehst, dann erfährst du kannst Workshops buchen, du kannst Kindergeburtstage buchen, du kannst mit Kollegen hierher kommen und die Ausstellung besichtigen. Also das geht auch außerhalb der regulären Öffnungszeit, wenn ihr euch 14 Tage vorher anmeldet, dann wird das organisiert, dass ihr nicht bloß hier rein können, sondern auch betreut wird.
Deswegen gibt es auch solche Meetingräume, wie wir heute auch sehr gerne
haben. Ja, ja.
Ja, das ist schön, das hier alles zu sehen. Ne? Wir angefangen von der Rohrpost, sowas habe ich noch nie gesehen, ne? Wie das funktioniert. Schickst hier eine Rohrpost los, die kommt im anderen Raum an. Was war noch? Spiegelungen, Optiken, ja. So alles, was eigentlich interessant ist. So für und
überleg mal, wie viele Rätsel groß. Du als Geocacher gedanklich mitnehmen kannst für den nächsten Cache.
Das stimmt.
Ja. Also so viel Inspiration. Und
für Kinder ist das hier ein Paradies, oder?
Ich habe Radioaktivität gemessen von meinem Leuchtding am Schlüsselbund.
Nein, damit darfst du dich täuschen lassen.
Was ist denn eure Altersgruppe? Also,
Wolf hat was?
Ich hab noch was
dabei. Ah, jetzt kommen die Werbegeschenke.
Wo du gerade Radioaktivität gesagt hast, habe ich übrigens hier für dich einen Klumpenwahn.
Das ist ein Material, was entstanden ist aus anderen Aktionen.
Ja, okay.
Und das lässt euch mal in Ruhe zu Hause durch.
Oh, danke schön.
Das nehmen wir uns mit.
Du auch?
Was, ganz kurz hier, was ist die Zielgruppe von euch? Also ihr habt, ich habe gesehen, ihr habt einen Kindergarten.
Angefangen von Vorschulkindern. Richtig. Bis zu Rentnern, die kommen hierher und feiern hier einen Geburtstag oder trinken Kaffee, bringen ihren Kuchen mit, das geht alles.
Weil ich arbeite ja im Kindergarten und ich bin im Überlegen, ob ich mit dem Kollegen als Teamtalk mal hierher komme.
Ja,
mach. Also dass wir uns mal in den Zug setzen, weil das einfach wirklich, glaube ich, ganz, ganz toll hier ist. Ja.
Klar.
Wie lange gibt es euch hier schon? Oder wie lange gibt es Inspirator insgesamt schon?
Wir haben 10-jähriges gefeiert voriges Jahr.
Okay. Ich habe noch nie was.
Ja, 2008, also, seit 2008 nicht so richtig rausgehört.
Das waren die Anfangsgründe. Mhm.
Und die Konzeption von neuen Räumen oder von neuen Exponaten, die erstellen dann die Ehrenamtlichen, die hier arbeiten?
Auch, jawohl. Das, was ihr hier seht, das nennt sich Mathe machen im Quadrat. Das hat eine Münchnerin, die mit Mathematikdidaktik sehr eng verwandt ist, konzipiert, die Frau Puchta. Und man sieht es auch vom Äußeren her, vom Styling. Also es ist etwas Höherwertiges als das, was dort drüben selber gebaut ist. Ja. So. Und wenn uns eine Idee kommt, dann wird das im kleinen Kreis meistens in der Werkstatt diskutiert. Und können wir es machen? Haben wir die Mittel dazu? Oder ist es für uns weniger gut geeignet? Es ist zwar eine schöne Idee, aber es wird nicht, weil... Und dann gibt es die verschiedensten Gründe. Da ist nicht immer bloß das Geld der Grund. Aber die Energieausstellung da drüben, das war eine Gemeinschaftsarbeit von mehreren, die halbtags hier arbeiten bzw. ehrenamtlich tätig sind. Und Leute, die pädagogische Vorbildung haben, die dann sagen, passt mal auf, so und so geht das nicht, das muss aus bestimmten Gründen anders gemacht werden. Mhm. Und dann ist etwas Rundes entstanden, finde ich.
Schön. Ja. Kurbeln, das in Carrera-Auto fährt, trampeln, das die Glühbirne angeht, oder der Lüfter, der Heizlüfter. Mhm. Also alles, was so schön verständlich ist.
Die Glasfasern, die Daten übertragen. Mhm. Ja. Kinder, das ist leuchtendes Internet mit der Taschenlampe drüber.
Also eines der Highlights heute für mich hier wirklich.
Ja, das definitiv.
Freut mich, danke.
Ja. Erinnert mich ein bisschen zurück an meine Kindheit. Ich kann mich erinnern, wir hatten ein Klappfahrrad mit dem Dynamo und haben eine Eisenbahnplatte betrieben damit.
Ja.
Ich glaube, es heißt Bürgerhaus heute oder Stadthaus.
Stadthaus.
Dort drin war das mal. Mhm. Mhm. Genau. Zwei Mann gegeneinander gefahren.
Wir hatten den schon im Osten und im Osten. Oh.
Nichts anderes. Ne?
Aber so ein bisschen zurückversetzt und schön, dass sowas noch gibt.
Ja.
Vor allem so machst du Unterricht wirklich begreifbar.
Genau.
Das machen die in Schulen nicht.
Also der Hörer, man kann ihm das jetzt nur beschreiben, ne? Hier der Mathe-Raum. Ich war vorhin begeistert, weil Corona-Zeit, wir hatten jetzt gerade das Thema Bruchrechnung. Mhm. Ich soll einem Kind Bruchrechnung beibringen. Zähler, Nenner. Hier ist ein schöner Tisch mit Pizzastücken.
Ja.
Ne? Ein Achtel, zwei Achtel, ein Drittel, welches Stück ist größer? Also es ist alles so spielerisch erklärt, dass man das begreift. Ne? Klar habe ich das geschafft, dir das beizubringen, aber...
Mhm. Hättest du mal eine Pizza gekauft?
Wir haben es mit Kuchen gemacht dann. Ne? Wir haben Kuchen dann halt geteilt. Weil ich kann es, aber ich weiß nicht, wie ich es weiterbringen soll. Ne?
Und das ist das Schöne, weil es ist für die Kinder eine nicht gewohnte Umgebung. Es ist nicht Schule. und sie dürfen hier Stationenbetrieb machen oder dorthin gehen, wo sie gerne möchte. Und sie lernen immer was.
Ja, weil sie anfassen, ausprobieren.
Anfassen, genau. Ausprobieren, genau.
Schön. Ja. Resümee, schöner Abend hier. Wir quatschen nachher im Auto nochmal.
Wir quatschen nachher im Auto,
richtig. Der Kleine schläft nicht, hat er gesagt.
Das werden wir mal raussehen.
Bis Dresden vielleicht nicht.
Vor meiner Haustür, du musst mal zu uns kommen, vor meiner Haustür, da ist ein Geocache.
Richtig.
Ja, wo ist denn deine Haustür?
Stimmt. Den hat,
das hat er mir auch gesagt.
Wisst ihr, wie er heißt? Der beste Cache. Also er durfte ja alles selber bestimmen. Also wir sind in den Keller gegangen, das Material war da, so, was sollen wir machen? Man hat doch hier, da kann man das nicht und dann hat er mir gesagt, ja, fertig, wie soll er heißen? Ich weiß nicht, du musst einen Namen bestimmen, überlegt der beste Cache. Seitdem heißt das Ding der beste Cache. Ah, ja. Kriegt sogar ab und zu Favoritenpunkt, erstaunlich. Also. Und in den Logs wurde das immer wieder erwähnt. Also teilweise so mit einem Lachen auch. Es gab auch ein, zwei, die so ein bisschen so, das soll der beste Cache sein. Und ich denke, naja, gut, okay. Ja. Nee, aber da hat Spaß dran.
Schön.
Die haben uns Logbuch geklaut.
Hast du schon gesagt? Ich erst mal nach Cottbus zu kommen.
Unbedingt. Logbuch geklaut. Drei alte Muscheln, Ostseemuscheln, also reingeschmissen, Logbuch weg. Ja. Also irgendjemand hat das Logbuch gegen Muscheln eingetauscht. Keine Ahnung, was mit den Leuten los ist.
Unwissende.
Wahrscheinlich. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank.
Gerne.
Danke für die Einladung, dass wir dabei sein durften.
Ja.
Essen war super. Location geil.
Wenn er noch was in die Spendenbox schmeißt, ist das auch okay.
Alles
machen wir. Arbeit.
Völkerschlacht-Denkmal angeguckt.
Der Junior hat vorhin schon an dem gelben Ding gestanden. Normalerweise ist das ja, also wir kennen sowas aus Zoos, wo man so ein Tier hat oder ein Elefant, da rollt es so runter und Tier ist ja so, das ist kompliziert. Klein. Der hat es reingerufen, dreht sich nicht. Was denn noch hin? Was denn noch? Ich muss da oben ranhalten. Und dann hat es geklappt. Ja. Schön. Vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank. Gerne.
Tschüss. Ciao.
Resümee: Ein sehr schöner Tag liegt hinter uns. Viele Eindrücke.
Obi hat nichts erwartet und wurde positiv überrascht.
Ja, kann man so sagen. Dieses Volkersschlachtdenkmal, sehr, sehr schön. Spaß gemacht, die Führung, alles. Dort drin sein, dort drin rum sein. Ja, Tag ist, es ist jetzt fast Mitternacht, man hört das, meine Stimme, die ist schon so ein bisschen im Schlafmodus, glaube ich, ne? Kann man so sagen. Falk ist noch putzemunter.
Ja. Falk hat schon 2,5 Flaschen Mate drin.
Ja, wir haben noch ein ganz paar Kilometer vor uns.
Eine Stunde haben wir noch. Ein Stündchen. Wisst ihr, dass ich im Vorfeld aufgeregt war?
Worüber?
Weiß ich nicht. Kann es nicht immer richtig greifbar sagen, warum?
Lampenfieber?
Nee. Also ich war aufgeregt. Ich bin gestern relativ zeitig schlafen gegangen, was meinem Körper, glaube ich, auch oder meinem Zustand ganz gut tat. Anstrengende Woche hinter mir gehabt oder hinter mich gebracht. Und ich habe die Nacht irgendwelche Kacken geträumt. Also,
aber die Kombination Falk und zeitig schlafen gehen, die kenne ich noch gar nicht.
Ja, siehst du mal.
Was ist denn zeitig? Warst du schon um 12 im Bett statt um 4?
Nein, ich glaube sogar schon vorher, um 11 oder so.
Ah, okay. Nö, ich war nicht aufgeregt. Ich bin eigentlich ganz gechillt mitgekommen. Entspannt, relaxed, weil ich dachte, ja, ich freue mich schon tierisch auf diese Museumstour. Ein bisschen cashen, was essen. Und dann, naja, zu UC, ne?
Was ist ein OC? Nö.
Naja, zu OC halt, ne?
Nö.
Ja.
Na? Ich habe mich im Vorfeld gefreut, weil man halt einen Haufen Leute mal sieht, die man vorher nur übers Netz kannte oder nur über einen Podcast irgendwie mit denen Kontakt hatte. Zum Beispiel auf Dogesu hab ich mich sehr gefreut. Die kenne ich jetzt, glaube ich, auch schon relativ lange durch den OC-Talk. Da ist er immer sehr präsent. Und heute konnte ich sie endlich mal live sehen.
Ja, Mirko gesehen, Slini mal gesehen, ein Gesicht jetzt dazu.
Von Mirko nicht gehauen worden?
Nein, die hauen doch keinen.
Na, im Vorfeld hatten wir ab und zu mal Reiberei, aber Mirko ist ein extrem netter Mensch. Weißt du, was mir so generell so auffällt? Was ich an dem Tag heute, glaube ich, so insgesamt am meisten mag.
Dass das tote Pferd schon wieder auf zwei Beinen steht.
Nein, das, ja auch, aber was anderes.
Na, erzähl.
Ich bin total begeistert, weil es heute ein Tag war, den ich nur mit kompetenten Menschen verbracht habe.
Also
es waren durchweg Menschen dabei, so war es die Führung beim Völkerschlachtdenkmal.
Ja, ich jetzt war die ganze Zeit Dings. Neben dir. Was also, ist das für
kompetente Menschen? Bei dir bin ich das doch natürlich. Gewöhnt. Da ist doch Kernkompetenz. Nein, aber so, das war irgendwie so.
Also der Typ von der Führung, der lebt das, ne?
Ja.
Der lebt seinen Job dort.
Ich vermute, er ist Hauptberufler und dementsprechend hat er, glaube ich, einen riesengroßen Wissensschatz, den er halt gerne und gut vor allen Dingen weitergibt.
Also das war ja nicht nur weitergeben, der war ja dabei.
Die Frage ist ja jetzt, was machen wir mit dem? Also wir haben es aufgenommen. Ich habe leider ein bisschen das verdaddelt, schon von Anfang an aufzunehmen. Wir sind, naja, ich sag mal, nach 3, 4, 5 Minuten erst eingestiegen, nachdem er angefangen hat zu erzählen. Das ist ein bisschen schade.
Ja, das ist aber nicht so schlimm. Unsere Hörer sind kleine Pannen gewohnt. Ich würde sagen...
Machen wir eine extra Folge oder sollen wir die hier reinhauen?
Die Führung, die hauen wir hier rein. Und zwar, lieber Hörer, genau jetzt.
Ich will was austesten. Ich möchte gerne in die Kapitelmarken Bilder einbauen. Also wenn du das mit deiner Podcasting-App deines geringsten Misstrauens hörst, wir setzen ja Kapitelmarken sowieso und es gibt wohl die Funktion, dass man die Kapitelmarken mit Bildern bereichert. Und ich würde mindestens, also ja, ich würde einfach ein paar Bilder nehmen, die wir im Völkerschacht mal gemacht haben, die packe ich dazu.
Mhm.
Und mindestens die Erklärung der 4 deutschen Tugenden, jemals die komischen sitzenden Riesen, die da waren, die komischen Köpfe.
Ja,
die packe ich auf jeden Fall da rein.
Aber die Info schneidest du genau jetzt hier raus und setzt die weiter nach vorne, ne?
Nein.
Doch?
Die können wir zurückspulen.
Gucken sie ja gar nicht auf die Bilder.
Ach so.
Und du machst dir so eine Mühe.
Ach so.
Das genau.
Das stimmt. Okay.
Das machen wir noch vorm Schlachtdenkmal.
Ey, das ist chronologisch wieder der absolute Horror im Schnitt hier.
Ganz super. Falk mag das.
Ja, Falk, eigentlich mag es ja am meisten.
Aber die schöne Führung.
Mal dich abzugeben.
Das waren die Abkampffelder eben am 18. Oktober 1813. Berge von toten Pferden daneben. Entsprechend die hygienischen Rahmenbedingungen. Kaum vorstellbar. Dann am 19. Oktober kamen die ganzen Verwundeten in die Stadt. Und da erzähle ich mir bloß gerne eine Geschichte. Da ahnt man, was hier los war. Die Kirchen, die waren also zu notdürftigen Lazaretten umfunktioniert ganz schnell. Die Bach, natürlich die Weltkirche in Leipzig, war eben auch so ein Lazarett. Da hatte man erstmal alles aus Holz rausgerissen, also das gesamte Kirchengestühl und so weiter. War auch noch kalt im Oktober 1813, war kein Material. Und da hat man dann auf blanken Kirchenboden versucht, irgendwie Leben zu retten. Wir haben auch noch unser kleines Museum aus. Wir guten Anlass gehen wir jetzt in größeren Gruppen nicht da rein, aber Sie haben im Anschluss sehr gern die Möglichkeit, da noch kurz reinzuschauen. Und da ist der Zwischenebene der Wäre und so, die Waffen der damaligen Zeit. Und es ist auch ein Koffer dabei, der einem Arzt gehört hat, einem Militärarzt. Und wenn man sich den Koffer mal genau betrachtet, sieht man das wesentliche Instrument, die Knochensäge. Und das dann ohne Narkose. Wundbrand nannte man damals noch die Entzündung, die natürlich so verkam. Und so. Also man kann sich nicht vorstellen, was da los war. Und da fühlte man das so, als ob die Kirche entweiht ist, ja, nach diesem Geschehen. Und erst im Jahre 1820, also einige Jahre danach, ist die Kirche wieder geweiht worden. Ja. Also da ahnt man, was es auch für den Einfluss verlassen hat, diese Katastrophe. Wie war es politisch? Das könnte man jetzt natürlich anfangen mit der Französischen Revolution, ohne die ist Napoleon nicht zu denken und so weiter. Das führt jetzt alles ein bisschen weit. Ich mache es mal aus sächsischer Sicht. Für die sächsische Landesgeschichte können Sie sich merken, wenn Sie von einer Schlacht hören, an der die Sachsen teilgenommen haben, dann brauchen Sie nicht mehr zu fragen, wer gewonnen hat. Das sind immer die anderen. Das ist so ein bisschen bitter, aber macht die Sachsen vielleicht auch so ein bisschen sympathisch. Ja, also so, da hatten wir kein Geschick. Und so war es eben auch in dieser Zeit. Erstmal 1806, nicht ganz freiwillig, aber dann doch mit den Preußen verbündet gegen Napoleon. Und da gibt es die Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt, eine Totalkatastrophe für Preußen wie Sachsen. Also beide Heere werden vernichtet von Napoleon, so muss man sagen. Und dann allerdings... Das ist Napoleons Genie auch gewesen, sein diplomatisches Geschick. Behandelt er die Herrscher sehr unterschiedlich. Die Preußen werden nur gedemütigt. Das beste Beispiel ist, was Napoleon erstmal macht, die Quadriga vom Brandenburger Tor abbauen und nach Paris mitnehmen. Größere Ohrfeige gibt es nicht. Ne? So, und den sächsischen Herrscher allerdings, den macht er erstmal zum König. Viele Nationen müssen auch die Sachsen dann mit in den Russlandfeldzug 1812. Der ist jetzt unbedingt noch zu erwähnen, weil sonst ist die Völkerschlacht nicht zu verstehen. Wenn Sie in französische Geschichtsbücher schauen, ist Leipzig eine Rückzugsschlacht aus dem Russlandfeldzug. Ne? Das sieht die deutsche Geschichtsschreibung anders. Auch das ist interessant, wie unterschiedlich es bewertet wird. Naja, jedenfalls Russland, ne? Auch muss man so an die Landkarte denken. Auch damals schon das größte Land der Erde. Und was sie auch noch haben, einen ganz anderen Winter als wir. So,
Und diese beiden Sachen, ne, der Raum und der Winter, die entscheiden diesen Feldzug. Und das ist natürlich dann Größenwahn, was Napoleon tatsächlich zu unterstellen ist. Dieses Riesenreich mit ungefähr 450.000 Soldaten militärisch auf eigenem Boden bezwingen zu wollen, das ist natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Russen haben eine Strategie, die ist absolut genial und simpel. Zurückweichen, zurückweichen, zurückweichen. Sie lassen Napoleon ins Leere laufen. Wenn bei uns die Dörfer mal so 10 Kilometer auseinander sind, dann ist es schon ganz ordentlich. Ne? In Russland kann man da leicht mal eine Null hinten dranhängen. Also das funktioniert alles nicht, was man aus Mitteleuropa gewohnt ist. Nachschub anbelangt, Transportwege, wie auch immer. Das kann nicht funktionieren. Ja. Die Versorgung aus der Region, Sie haben vollkommen recht, das funktioniert alles nicht. Ja. Sie kennen es vielleicht, ne? Die Russen brennen dann sogar noch Moskau nieder, damit also Napoleon mit seinen Herren nicht mal ein Winterquartier hat. Und er ist gezwungen, durch den extremen Winter den Rückzug anzutreten. Wir sagen, um die 75.000 Soldaten kommen wieder von den 450.000. Also das ist eine vernichtende Niederlage für Napoleon. Und nun ist natürlich die Hoffnung groß, bei seinen Feinden ihn endgültig loswerden zu können. Die Preußen, zu dem Zeitpunkt noch französisch besetzt. Die Generäle schließen erstmal einen Geheimpakt mit den Russen. Dazu kommt dann noch Schweden, damals noch die Vormacht im Ostseeraum. Und wir sagen immer Österreich, aber das ist natürlich falsch. Wir müssen sagen, die Habsburger. Und die sind ja nicht nur Kaiser von Österreich, sondern eben auch Könige von Ungarn. Das heutige Tschechien, Slowakei, große Teile des Balkans, Teile der Ukraine, Polens und so. Ich sage es nur deshalb Völkerschlacht, erklärt es dann schon. Also die stellen sich gegen Napoleon. Die Sachsen bleiben aber treu und brav an der Seite Napoleons. Muss ich immer ein bisschen diplomatisch sein, wenn jemand aus Bayern dabei ist?
Ja.
Schon geht's los, ja, die Fettnäpfchen, die stehen überall. Ne? So. Man kann das jetzt so und so sehen, ne, was die Bayern machen. Die sind natürlich im Rheinbund auch mit Napoleon verbündet, aber ein paar Tage vor der Schlacht, die waren schon im Anmarsch hier auf Leipzig. Ne? Ich habe gesagt, ach nee, wir drehen die Fahnen um. Ne? Und wechseln die Seiten. Das kann man jetzt als Hochverrat oder als Cleverness. So, deswegen ja. Diplomatisch muss man da sein. Ne? Die Sachsen, das dauert immer ein bisschen länger. Die bleiben an der Seite Napoleons. Ne? So. Und wie gesagt, es kommt zu dieser wahnsinnigen Katastrophe. Napoleon flieht zunächst nochmal nach Frankreich, muss dann allerdings im April 1814, als die Preußen dann in Paris einrücken, abdanken. Der sächsische Herrscher wird hier in Leipzig verhaftet von den Preußen. Am Marktplatz in Leipzig gibt es das Königshaus. Da ist heute eine Vielmann-Filiale drin. Ich mache jetzt keine Fleischwerbung, aber Brillengeschäft. Und da in der oberen Etage kann man auch rein. Und dort in diesem Raum, da wurde der sächsische König verhaftet von den Preußen. Er war 3 Jahre in preußischer Kriegsgefangenschaft. Und Sachsen ist 57% des Schwarzen Territoriums weggenommen worden. Als Strafe dafür, dass man mit Napoleon gekämpft hat. Und das ging zum allergrößten Teil an Preußen. Wenn Sie mal auf der Autobahn unterwegs sind zwischen Dresden und Berlin, sind Sie noch gar nicht weit weg von Dresden. Da kommt ein großes Schild, willkommen in Brandenburg. Da denke ich immer, naja, jetzt ist das so. Da hätten sie doch gut 100 Kilometer weiter fahren können. Also die Niederlausitz, jetzt Wittenberg, Universitätsreformation, all das weg. Und wir haben den Reflex bis heute, deshalb gibt es das Land Sachsen-Anhalt, weil das war dann eben die Provinz Sachsen im brandenburgisch-preußischen Staatsgebilde. Der Name des Bundeslandes bis heute. Naja, das sage ich nur deshalb, weil natürlich erstmal also für große Sieges- und Hurra-Denkmäler aus preußischer Sicht sofort gefordert. Ernst Moritz Arndt, einer der Freiheitsrichter, der hat einen Brief 1814 an alle Deutschen, dass hier so ein Denkmal entstehen soll und so weiter. Das trifft jetzt in Sachsen kaum auf Gegenliebe, ja, logischerweise. Und noch während das Völkerschlachtdenkmal, das ist 1898 angefangen worden zu bauen, bis 1902 war im Königreich Sachsen waren Jubelfeiern zur Völkerschlacht verboten. Da wurde das Völkerschlachtdenkmal schon gebaut. Ne? Also es ist eine verrückte Geschichte irgendwie. Na gut, die Sachsen haben es ja dann nochmal probiert, 1866 mit den Österreichern gegen Preußen. Es geht auch komplett schief, logisch. König Grätz, ne? Katastrophe. Naja, und dann auch eben das Deutsche Kaiserreich unter preußischer Führung. So, und jetzt geht dann ab 1871 der richtige Wind sozusagen, um so ein Nationaldenkmal in Angriff nehmen zu können. Und es gründet sich dann der Deutsche Patriotenbund, einzig auf eins Zweck, Geld sammeln für den Baudenkmal. Wie macht man das? Mit Lotterien? Man verkauft Souvenirs. Das sind übrigens die gleiche Produktpalette, die Sie heute noch hier finden. Also da hat sich nichts geändert mit Mokka-Tasten und Kaffeetöpfen und Spieldosen. Dann nach Geschmack, ne, mit Marseillaise oder mit preußischen Marseillaise. Alles da. Also Spenden werden gesammelt, klar. Das spielt da jetzt auch nochmal eine Rolle bei der Sanierung des Denkmals, komme ich gleich nochmal drauf. So, es kommen 6 Millionen Goldmark zusammen. Das war ein Riesenvermögen zur damaligen Zeit und da konnte man tatsächlich ein großes denken. Jetzt geht aber der Riesenstreit los, was wollen wir denn bauen? In der Vereinssatzung dieses Patriotenbundes heißt es, es soll ein Denkmal entstehen in nordischer, deutscher, germanischer Architektur. Problem daran, die muss man erstmal auffinden. Die gab es halt nicht. So. Und da besinnt man sich auf diesen Ernst Moritz Arndt, der 1814 nämlich geschrieben hatte, es soll ein Denkmal entstehen, was in alle Ewigkeit von dieser Schlacht kündet. Und jetzt sagt man sich, Ewigkeit, wie können wir das architektonisch irgendwie, und zwar wird es Ägypten. Also mindestens mal diese Ewigkeit, wie die Pyramiden schon stehen, diese Ewigkeit soll an diese Schlacht erinnert werden. Und wenn Sie mal von der Ferne, ja, wir sind ein bisschen zu nah, ja, da ist es doch rechteckig, aber von der Ferne ist es natürlich die Grundform der Pyramide, die entsteht tatsächlich. Und ganz viele Ägyptenbezüge kommen dann dazu. Es ist ein sehr, sagen wir mal, heute würde man sagen, ein sehr intransparentes Ausschreibungsverfahren. Es werden hunderte Vorschläge gemacht, da gewinnt einer, das, und dann wird es doch nicht und so. Naja, man besinnt sich darauf, dass, oder man sagt sich, wir nehmen einen Profi für deutsche Nationaldenkmäler. Und zwar ist es dann Bruno Schmitz. Der hatte nämlich Jahre zuvor schon das Kyffhäuser-Denkmal gebaut. Auch eines der Denkmäler des Wilhelminischen Kaiserreichs. Auch das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, Deutschen Eck, geht auf einen Vorschlag von ihm zurück und so weiter. Also, sagt man sich, gut, nehmen wir den, da sind wir sicher, dass es was wird. Und tatsächlich, ich zeige das mal ganz kurz hier, das Kyffhäuser-Denkmal, ich glaube auch stilistisch sieht man schon so ein bisschen Bezüge. Ja, so. Ja. Geklaut. Und Sie kennen die Legende, ne? Da ist die Delta ja dann einfach ein Glück, dass Barbarossa da im Berg und Berater muss bringen. Und auch der Barbarossa ist hier aufgetaucht. Wenn Sie mal an der Treppenwange schauen, der Herr mit dem langen Bart, passt es auch noch wunderbar mit dem rötlichen Geschmack, Barbarossa. Ja. Und jetzt, Ewigkeit, er sitzt da wie eine Sphinx. Also da haben wir wieder Ägypten. Hat sogar auf dem Kopf die Doppelkrone der ägyptischen Pharaonen für Ober- und Unterägypten. Der hat natürlich mit Leipzig und der Völkerschaft überhaupt nichts zu tun. Null. Ja, aber ist Werbung für das andere deutsche Nationaldenkmal von Bruno Schmitz. Ne? So. Ägypten wird uns dann noch an vielen Stellen begegnen, auch im Inneren. Wie gesagt, 1898 geht es dann nach vielen Anläufen wirklich los. Und 1913 ist das Denkmal fertig.
Ich habe das Denkmal in
ja, also das ist richtig. Es gibt 180 Denkmäler in Leipzig und um Leipzig herum, Schlachtfelder hier im Süden, ne? Die an die Völkerschlacht erinnern. Wenn ich sage Denkmäler, muss man das ein bisschen relativieren, weil manchmal sind es Straßennamen, manchmal ist es bloß eine kleine Tafel, ne, irgendwo an der Ecke und so weiter. Und an dieses Denkmal ist über das gesamte 19. Jahrhundert nachgedacht worden. Also zum Beispiel in den 1860er Jahren gab es 2 Grundsteinlegungen, aber dann passierte halt nichts mehr. Ne, so. Also in diesem Kontext muss man das sehen, aber das große Ding war eben gefordert. Und, Sie haben vollkommen recht, weil Sie sagen, Reibereien, der Kaiser war natürlich eingeladen. Das war auch so, das darf ich vielleicht noch kurz erwähnen. Es ist eine Großbaustelle gewesen, die pünktlich fertig geworden ist. Kann man ja auch mal.
Stimmt.
Ja, es ist ja nicht so ganz. Nee, aber wäre auch peinlich gewesen. Ne? Der Termin Oktober 1913 stand fest. Ne? Das wäre blöd geworden. Na gut, und der Kaiser war da. Ja, der kam aus Berlin und Leipzig war geschmückt am Augustusplatz mit allem und so. Und hinterher. Naja, er ist denselben. Also er sollte ein paar Tage in Leipzig bleiben. Am selben Abend ist er mit einem Schnellzug wieder zurückgedampft nach Berlin. Warum? Das hat er dann später gesagt. Hat ihm überhaupt nicht gefallen. Er hat dann mal gesagt, zu wenig nationale Symbole. Also Wilhelm II war nicht begeistert. So. Also gut, und es gibt da übrigens Filme, finden Sie auch bei YouTube von der Einweihung. Das ist gefilmt worden. Und da sehen Sie auch die Miene des sächsischen Königs. Das ist bemerkenswert. Der stapelt da so hinterher, völlig lustlos. So. Interessant. Gut. Also, es wird nun eingeweiht. Und dann ist es natürlich ein Ort gewesen, der immer wieder G und B nutzt wurde für die Propaganda verschiedenster Couleur und Epochen. Epochen ist das richtige Wort, genau. Aber das besprechen wir dann vielleicht mit. Bevor wir jetzt reingehen, bloß noch ein Wort zur Sanierung des Denkmals. Weil Sie sehen, das ist einerseits das Denkmal, es war schwarz. Das ist ja saniert werden. Ja. Naja, aber das Gestein, zu dem kommen wir gleich nochmal, das ist ein extrem harter Granit. Hätte man, das war auch mal in der Überlegung, den relativ weichen sächsischen Sandstein hier verwendet. Ja. Es war nämlich in einem katastrophalen Zustand. Hätten Sie mich als Kind gefragt, welche Farbe hat das Völkerschlachtdenkmal, hätte ich immer gesagt schwarz. Das war schwarz. Das war schwarz. Eine interessante Zahl dazu, vielleicht Sandstrahlen, war dann natürlich die Ansage. Und da sind alle Fugen, die noch da waren, natürlich rausgefüllt. Musste alles neu verfugt werden. 320 Kilometer Fugen. Per Hand. So, also ich glaube, das sagt sehr viel über den Aufwand, der getrieben werden musste. Und letztendlich sind jetzt so knapp 30 Millionen Euro verbaut worden bei der Sanierung. Dazu muss man aber sagen, es ist natürlich auch vieles entstanden, was vorher gar nicht da war, zum Beispiel Aufzüge und so weiter. Das Wasserbecken, das war bis letztes Jahr nochmal das große Thema hier. Das musste neu gebaut werden, ja, sozusagen. Also abgetragen und neu gebaut werden und so weiter. Ne? Also da war schon einiges zu tun. Aber können wir dann vielleicht nochmal im Detail dann uns auch im Inneren anschauen. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal rein. Dazu sage ich bloß noch ganz kurz, früher ging es nur über die äußeren Treppen. Ja? Hat auch Bruno Schmitz mal gesagt, man muss spüren, dass man zu etwas Großem aufsteigt. Ja? Wir haben es jetzt ganz bequem und können unten rein. Wir gehen unter dem Michael hinein. Der heilige Michael und das ist natürlich auch der deutsche Michel, wie er auch immer genannt wurde. Ne? Ein sehr deutscher, ein Heiliger. Ist übrigens auch Schutzpatron der Soldaten, weil das erinnert eben an diesen Wahnsinn, an die Schrecken des Krieges. Das stand schon auch eben im Vordergrund und Sie sehen das auch hier unten im Relief. Ne? Da sehen Sie die Toten und sterbendes Pferd. Also all diese Schrecken und darüber dann die gebeugten Frauengestalten. Da hat man die griechische Sagenwelt bemüht, das sind die Furien, Schreckensgöttinnen. Da ist ganz interessant, wenn Sie mal schauen, es gibt nur drei Furien in der griechischen Sagenwelt. Die sind für unterschiedliche Schrecken zuständig. Es musste nur schön symmetrisch sein, ne? Ägypten. Deshalb dürfte das Völkerschlachtdenkmal sehr singulär sein mit vier Furien. Immerhin. Ne? Ja, genau. Der Adler dann natürlich darüber. Der Adler ist natürlich so ein, besonders für die Deutschen ein sehr symbolträchtiges Tier, aber gesamtdeutsches Wappentier erst ab 1871. Es ist zu viel zu sagen, dass es ein preußisches Denkmal ist, aber es ist eben ein Denkmal, was aus preußisch-deutschem Geschichtsverständnis heraus entstanden ist. Und das lesen Sie dann auch noch drüber, Gott mit uns. Das war der Wahlspruch des preußischen Königtums seit 1701, seit es das gibt. Und da muss man auch im Hinterkopf haben, ne, was dann nach dem Oktober 1913 nach der Einweihung so passiert, nämlich ein paar Monate danach, im August 1914, ruft der Kaiser zu den Waffen, ne, und es bricht der von uns heute sogenannte Erste Weltkrieg eben aus. Und jeder deutsche Soldat, der in den Krieg zog, hatte Gott mit uns auf dem Koppelschloss stehen. Also, das muss man auch immer ein bisschen im Hinterkopf haben, dass man in dieser Zeit sich bewegt mit Denke, Propaganda, wie auch immer. So, jetzt gehen wir aber wirklich rein. Und ganz bequem unten in die Tiefe geht irgendwie. Und es wäre natürlich auch schön, ne? So Geheimnisse, das ist immer was Tolles, aber wir sind ganz unten. Unter uns ist eine 2 Meter dicke Betonplatte, die erstmal gegossen wurde. Und Sie sehen hier den Kies, der ist eigentlich nur da, weil so kleine Drainageschläuche da verlegt worden sind, um Staunässe von den Pfeilern wegzubekommen. Feuchtigkeit, Grundwasser und so, das ist immer ein Riesenthema im Leipziger Raum. Wer aus Leipzig kommt und im Altbau wohnt, hat keinen trockenen Keller. So ist das halt. Und dann hat man eben angefangen, und das kann man gut nachvollziehen hier, diese insgesamt 65 Pfeiler und Säulen nach oben zu ziehen, die das den eigentlichen Denkmalsbau, denn optisch geht der ja erst oberhalb des Hügels los, ne? Zu tragen. Vollkommen überdimensioniert aus heutiger Sicht, aber das war auch gut so, denn was Sie hier sehen, ist ja ein ganz anderes Material als draußen. Der in einer kleinen Stadt hier bei Leipzig gebrochene Naturstein, der Bolchauer Granit, für das Beton, was hier verwendet worden ist. Und Beton
war etwas vollkommen Neues in der damaligen Zeit. Also im Betonbau hatte man noch keine Erfahrung und so weiter. Und deshalb hat man sich eben gesagt, na, noch eine Schippe drauf, viel ist viel. Hm? Doch. Man sieht genau, wie gearbeitet wurde, Bretter so, ja, wie es kam, zusammengenagelt, die Abdrücke von jedem einzelnen Brett sieht man. Ja. Dann da Beton rein, den hat man dann leicht verdichtet und dann die Schalung nach oben gezogen, heute würde man das Gleitschalung nennen, ja. Und dann eben die nächste Schicht. Das sind immer diese horizontalen Abschnitte, die Sie sehen. Nun ist das Besondere daran, also aus heutiger Sicht besonders, dass die erste Höhe oder die erste Lage sozusagen, wo Eisenarmierung, das ist das Erste, was passiert, ne? Wird eine Grube ausgehoben und dann kommen erstmal die Herrschaften mit dem Stahl, ne? Die Eisenflechter, ne? Und schaffen die Armierung. Das hier bis zu der Decke, die Sie über uns sehen, ist reiner Stampfbeton, also ohne Eisenarmierung. Ne? Also das wäre heute überhaupt gar nicht mehr zugelassen, ne? so zu bauen. So. Okay, es kommt noch was dazu.
Aber mit dem überdimensionierten Beton, da geht es dann wieder, ne?
Ja, also die Masse macht es. Ne? 300.000 Tonnen insgesamt würde das Denkmal wiegen, wenn es so eine Waage geben würde. So. Und dann kommt noch was dazu, und das ist das Mischungsverhältnis. Heute baut man so im Verhältnis 1:3 üblicherweise. Ein Teil Zement, drei Teile Zuschlagstoffe und dann eben Wasser. Das hier ist Beton, das ist natürlich bei der Sanierung genauestens nochmal untersucht worden. Ne? Zum Teil 1:12, 1:13 und so. Neulich hat mein Architekt zu mir gesagt, das wäre also heute noch für die Garagenzufahrt zugelassen, dieser Beton, aber auch nicht mehr. Ne? So. Ich habe manchmal hier 8. Klassen. In der 8. Klasse ist die napoleonische Zeit dran, im Geschichtsunterricht, da kommen die natürlich her. Und in der 8. Klasse ist es nun eigentlich immer so, das ist alles interessant, aber nicht Napoleon und Beton. Ne? So. Da muss man mal ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen. Und da sage ich denen immer, wenn ich über den Beton hier erzähle, müssen hier drin schön leise sein, weil wenn es laut knackt, müssen wir ganz schnell raus. Klappt für ein paar Minuten, ja, so, sind die Ohren gespitzt. Aber es ist natürlich Blödsinn, wir dürften nicht hier stehen, wenn es gefährlich wäre. Es gibt immer wieder Risse und so weiter, weil eben durch die fehlende Armierung. Ne? Aber die reine Masse macht es, es kann nichts passieren, es ist statisch sicher, ne? Wird auch immer wieder überprüft. Ganz kurz will ich noch zwei Sachen erwähnen, die natürlich während des Baus von Bedeutung waren. Das eine war der Zeitdruck, logisch. Termin stand fest, wir hatten es schon. Und das andere war natürlich, dass man bei einem aus dem allergrößten Teil Spenden oder privat finanzierten Bau, dass man da auf die Kosten achten muss. Heute auch nicht anders. Für beides oder in all diesen Sachen ist man neue Wege gegangen. Also man war da wirklich innovativ. Transportmöglichkeiten. Ne? Wie kriege ich den ganzen Kies hierher zur damaligen Zeit? Mit Pferdefuhrwerken, Eisenbahn bauen. So. Was hat man gemacht? Und da hatte man auch Glück. Man hatte in Leipzig eine Firma, die hieß Bleicher. Und die waren Weltmarktführer für Seilbahnen. Die haben zum Beispiel die Zugspitzbahn gebaut. Wenn Sie mal in Barcelona waren, da sind Sie mit der Bergbahn gefahren. Bleichert steht bis heute dran. Bleichert Leipzig in Barcelona. So. Immer die Frage, ne? Was wäre die Welt ohne Leipzig? So. Also, die hatte man nun hier und die haben tatsächlich eine Seilbahn gebaut. Von einer Kiesgrube hier so, gar nicht mal so nah, also ungefähr 3 Kilometer von hier entfernt. Und diese Seilbahn hat also den Kies hierher transportiert. Das Bild ist um die Welt gegangen. Also wir würden heute auch noch gucken. Ne? Das ging über Straßen, über Häuser und so weiter hinweg. Ja? Fuhren also diese Loren, ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt. Ne? Und so wurde der Kies hierher gebracht. Das war für die damalige Zeit eine totale Revolution, ne? Dass sowas geht. Ne? Dann Geld sparen.
Welche Strecke war das?
3 Kilometer ungefähr. Ne? So hier südwestlich von uns war diese Kiesgrube. Die Kiesgrube ist dann nochmal zu trauriger Berühmtheit gekommen, da sind nämlich die Schuttmassen der 1968 gesprengten Paulinerkirche verklappt worden oder hingebracht worden. Aber anderes Leipziger Thema. Geldsprung. Die Säulen waren nun nach oben gewachsen und es war klar, irgendwann müssen wir mal anfangen, den Hügel anzuschütten, sonst wird es keine Pyramide. Und das hätte Geld gekostet, hätte man jetzt Erde oder was von Material auch immer hierher gebracht. Da hat man einfach mit der Stadt Leipzig einen Vertrag geschlossen und 10 Jahre lang den gesamten Hausmüll der Stadt hierher gebracht. Und genau, wir stehen in einem Hügel aus Müll. Ja, auch die Welle hier vorne und so weiter. Ne?
rümpft man erstmal ein bisschen die Nase, aber natürlich muss man sich klar machen, unser damaligen Zeit und unser heutiger, das hat sehr wenig miteinander zu tun. Ein großer Teil des damaligen Hausmülls war Asche. Logisch, ne? Und das ist aus heutiger Sicht eigentlich das ungeeignetste Material, weil Asche kann man nicht verdichten. Ne? Und das ist also etwas, wo allen klar ist, da muss immer wieder was geschehen. Und es darf auf jeden Fall nicht mehr das passieren, was jahrzehntelang passiert ist, nämlich nichts. Ja? Aber das ist allen Verantwortlichen nun auch klar. Ja. Gut, vielleicht noch ganz kurz, wenn Sie mal übers Völkerschlachtdenkmal suchen und so ein bisschen googeln und weiß ich nicht und so. Sie geraten ganz schnell auf ganz merkwürdige Seiten im Internet. Es kursieren also unzählige Mythen, Legenden, Geschichtchen ums Völkerschlachtdenkmal. Das eine Sache ganz kurz, die ich selber erlebt habe. Ich hatte einen hochbetagten Herrn hier, wo haben wir hier gestanden, wo wir jetzt stehen, und ich erzähle so über meinen Beton und was ich da gemacht habe. Und so, und er sagte, ach klasse, dass man nochmal hier sein kann. 1947 war er schon hier. Ja. Meine Damen und Herren, der Bereich war überhaupt gar nicht zugänglich, den Eingang gab es nicht. Ja, also, und da hat er diese Klappe hier benutzt, ist da rein. Und er hatte auch noch Hintergrundinformationen durch Geheimgänge, die gegen Ende des Krieges von einem Spezialkommando der SS gegraben worden sind, ist er dann da durchgegangen. Und hier, das ist auch so, na ja, knapp 3 Kilometer von hier, im Keller des neuen Rathauses wieder hochgekommen. Da steht man daneben und sagt, gut, dann ist das so in deiner Welt. In meiner Welt geht hier so ein, ja, das ist eine Drainage hier, da geht dann so ein Rohr weg. Ja, und das endet davon auf der Hauptstraße in der Kanalisation. Also so ist in meiner Welt. Aber so ist das, ne?
Die Wikipedia-Seite halbwegs was, oder?
Die taugt was, aber kurz dahinter kommt man schon auf komische Sachen. Genau, ja. Also das Bernsteinzimmer ist natürlich hier zu suchen. Das war ja klar, das haben wir uns schon gedacht, immer noch nicht gefunden. Wir waren bei Obi, haben uns Spaß getan. Also auch das nicht. Zahlenmystik soll es hier geben, nicht? Oben am Denkmal, Sie haben die Freiheitswächter gesehen, da die großen Gestalten, 12 an der Zahl, 12 Meter hoch. Nun sind 12 Stämme Israels aus Ägypten ausgezogen. Jetzt haben wir die Pyramide und das passt ja alles wunderbar. Also Sie können hier Geheimnisse entdecken mit Zahlenmystik und so weiter. Ein Freimaurertempel soll es gewesen sein. Es gibt wieder 2 Freimaurerlogen in Leipzig. Den waren wir hier unterwegs und haben gesagt, es ist kein Freimaurertempel, da sage ich mal, die müssen es ja wissen. Aber gut, ne, also gibt es ja viel ganz komische Geschichten ums Völkerschlachtdenkmal. Ich glaube, es ist einfach damit zusammenhängt, dass es ein einzigartiger Bau ist, ja, der keine Vergleiche hat in dem Sinne. Und da lässt sich natürlich wunderbar etwas hineingeheimnissen. Und solche Geschichten verkaufen sich immer wesentlich besser als die 2 Meter dicke Betonplatte unterwegs. Ne? Das ist interessanter. Ja, gerne. Ja, dazu kommen wir noch. Hervorragende Überleitung, wir gehen nach oben.
Also diese Fundamentgewölbe, wie wir sie nennen. Früher ging es eben nur diese äußeren Treppen hoch und dann hier direkt hinein in die Krypta. Dazwischen gibt es noch die sogenannte Zwischenebene. Die werden wir uns jetzt anschauen. Und da kommt dann auch das Thema, was schon die Frage war, Zweiter Weltkrieg. Das hat auch eine Rolle gespielt, das sprechen wir dort. Die Krypta, das ist griechisch, heißt eigentlich die Verborgene, das Innere, gemeint und bis heute so gesehen als symbolisches Grab für die Gefallenen der Völkerschlacht. Hier ist niemand begraben worden. Ja, es sind immer wieder Massengräber auch gefunden worden aus der Zeit der Völkerschlacht bis in die heutige Zeit. Wer zu Leipzig kennt dieses Gondwana-Land, diese Tropenhalle. Als die gebaut wurde, hat man dort nochmal die ein Massengrab aus der Völkerschlacht gefunden, dort war ein Lazarett, französisches Lazarett. 300 Individuen dort einfach Grube rein. Also man wusste sich nicht anders.
Warum hat man eigentlich
hingebaut? Weil wir im Süden Leipzig sind und die Schlachtfelder, das ist der Südraum Leipzig. Das ist heute Markkleeberg. Also es sind natürlich heute zum Teil auch Stadtteile von Leipzig. Ne? Liebert-Wolkwitz und so weiter. Das war also das Hauptschlachtgeschehen am 18. Oktober. Insofern an der richtigen Stelle. Ja, dass man
aber nicht, weil ihr jetzt eben
so. Und außerdem war es städtischer Besitz.
Ah, okay.
Ja, das war eine ehemalige. Darüber war verfügbar. Genau. Ja. Darüber dann die sogenannte Ruhmeshalle, die werden wir uns natürlich anschauen. Ruhmeshalle deshalb, weil hier die 4 gewollten, propagierten, wie auch immer, Tugenden der Deutschen zu sehen sind. Da müssen wir noch drüber reden. Ne? 4 Tugenden, nur 4. Kann man mal überlegen, ne? Was da so dazu zählen könnte, sollte. Und darüber dann noch ein Umgang hier bei etwa 2/3 Höhe des Denkmals. Das ist die Sängergalerie. Und der Name verweist natürlich darauf, dass es eine fantastische Akustik gibt im Denkmal. Die ist aber nur zufällig entstanden. Werden wir nachher auch besprechen.
Die St. Paul-Kathedrale.
Ja, so in etwa. Genau. 15 Sekunden. Wenn die Luft ganz kalt ist, dann tragen die Töne weiter, länger. 15 Sekunden tragen die Töne im Denkmal. Das ist schon ziemlich beneidend. So, und dann eben der obere Teil mit einer ganz schmalen, engen Wendeltreppe bis heute auf die Plattform oben. Die war immer, also wird natürlich oft gefragt, was stand da mal oben drauf? Ne? Man würde es ja fast erwarten, irgendwie der Kaiser oder eine Siegesgöttin oder ein Adler oder ich weiß nicht was. Ja? Nee, immer gedacht und deshalb eben auch hier gebaut, als Aussichtsplattform, um über die Schlachtfelder von 1813 blicken zu können, ja, und sich eben dann daran zu erinnern. So. Also das ganz kurz vielleicht noch dazu. Wen wir da noch haben, das ist Clemens Thieme. Ich habe nun schon Bruno Schmitz erwähnt, also den Architekten des Denkmals. Clemens Thieme war der Vereinsvorsitzende von diesem Patriotenbund, ja, wenn man das so aus heutiger Sicht von einem Verein war. Und war in der Funktion natürlich dafür verantwortlich, das Geld einzusammeln. Er war aber von Beruf auch Architekt und scheint ein recht schwieriger Charakter gewesen. Das heißt, es gibt viele Anekdoten über ihn. Und der hat den Bruno Schmitz jetzt immer reingeredet. Insgesamt, während der 15 Jahre, hat Bruno Schmitz 5-mal gekündigt als leitender Architekt, weil er, ich sag mal, auf Deutsch die Schnauze voll hatte. Ja. Konnte aber immer wieder zurückgewonnen werden. Also ein recht schwieriges Arbeitsverhältnis. Aber jetzt gehen wir wirklich nach oben. So. Ja, wir sind jetzt hier in der sogenannten Zwischenebene. Da muss man natürlich ein bisschen was dazu erzählen, was das Denkmal noch so gesehen und erlebt hat. Es war natürlich dann schon in den 1920er Jahren Aufmarschplatz sozusagen für die sogenannten Kriegervereine. Das sind die in allen deutschen Ortschaften, selbst im kleinsten Dorf, so ein Denkmal gebaut haben, unseren Helden 1914 bis 18. Also das Kreuz und Namen. Ne? So. Also die sind hier aufmarschiert in der Gewandung von Tempelrittern und so weiter und so weiter. Also es war so schon eher die politisch rechte Ecke, die es natürlich für die Propaganda nutzte. Natürlich dann auch für die Leute eine perfekte Bühne. Es kündet von einem Sieg über die Franzosen, über den Erbfeind. Ne? Schon 1933 steht also Hitler kurz nach Machtergreifung hier vorm Denkmal und hält seine Reden zu allen Gau-Parteitagen der NSDAP und so weiter und so weiter. Übrigens interessant ist, und dazu kommen wir jetzt gleich auch noch, dann am Ende des Zweiten Weltkrieges wurden ja alle männlichen Deutschen zwischen 16 und 65 Jahren noch mit zum Kriegsdienst verpflichtet. Und das war der sogenannte Volkssturm, der gegründet wurde. Das war ein Befehl Adolf Hitlers vom 29. September 1944. Und wissen Sie, wann es verkündet wurde, dass jetzt der Volkssturm den Endsieg bringt? Das war der 18. Oktober 1944. Also wurde wieder das Datum der Völkerschlacht benutzt. Ne? Okay. Zweiten Weltkrieg, erstmal muss man sagen, genau diese Fläche hier, die wir sehen, die hat einmal eine sehr gute Rolle gespielt. Und zwar waren die ersten Bombenangriffe auf Leipzig geflogen worden im Sommer 1943. Und die Mitarbeiter der Leipziger Universitätsbibliothek, die haben sich gesagt, wenn hier was passiert, dann die zweitälteste Uni Deutschlands, ne, da muss man jetzt keinen Vortrag halten, dass wir so wertvolle Bestände in der Universitätsbibliothek haben. Also wenn hier was passiert, das ist ein Schaden für die Menschheit, das können wir nicht zulassen. Und da wurden tatsächlich mehr oder weniger in einer Nacht- und Nebelaktion die gesamten Bestände der Universitätsbibliothek hierher gepackt und hier gelagert. Sie sehen die Bögen über uns. Und genau so ein Bogen, das sind die, sehen Sie auf dieser Fotografie. Bis da hoch die Bücher gestapelt, nicht in Kisten verpackt. Ein Teil hat man da zugänglich gemacht, da hatte man sogar so Bücherregale dann hierher gestellt, damit also die Studierenden noch irgendwie an Nachschlagewerke herankommen. Aber das hier war natürlich eine absolute Not- und Behelfslösung und natürlich auch kein guter Unterbringungsort für Papier und Bücher. Feuchtigkeit. Ne? Sie haben ja noch vieles als Sie sehen so kleine Stalaktiten da hinten. Ne? Das wird man niemals verhindern können, weil letztendlich müsste man eine Plastik in den Büro ziehen, würde man die Feuchtigkeit komplett herausreichen. Aber es war trotzdem gut, dass man es so gemacht hat, weil den schlimmsten Angriff auf Leipzig gab es
3. Dezember 1943 und unter anderem ist die Albertina, also die Universitätsbibliothek, getroffen worden und der eine Teil wurde komplett weg, der andere ausgetauscht, wäre alles weg gewesen. Hätte man zum Tier gelaufen. Also hat es da eine gute Rolle gespielt und jetzt noch zum Ende des Zweiten Weltkriegs, weil da war noch die vollkommen richtige Anmerkung. Der letzte Kampfkommandant von Leipzig, Oberst von Ponset, der hat das Völkerschlachtdenkmal zur Festung erklärt und hatte sich hier noch mit 300 Mann verschanzt. Da waren ein paar Soldaten dabei, da waren ein paar SS-Leute dabei, da war aber eben auch Volkssturm dabei, was er noch so hat an Leuten. Und eine gesamte Division Amerikaner, die von Süden hier von Zwentlaton auf Leipzig vorrücken, sollte also hier aufgehalten werden. Ne? So. Die Amerikaner wurden beschossen vom Denkmal aus, übrigens auch von dieser Ebene aus, bloß auf der Südseite. Und es gab Tote und die Amerikaner haben daraufhin schwere Artillerie in Stellung gebracht und das Denkmal beschossen. Immerhin mit 115 mm Granaten. Also das ist so ein Kaliber. Ne? So. Das hat schwere Schäden verursacht. Wir sehen dann gleich noch Spuren davon. Aber man könnte es jetzt nicht wegschießen. So, dann haben die Amerikaner versucht, in den Abendstunden des 18. April 1945 das Denkmal zu stürmen. Das ist schief gegangen und da sind noch am 18. April 1945 Amerikaner hier in deutsche Gefangenschaft geraten. Ja. Ein paar der Deutschen wollten flitzen, was man auch gut verstehen kann. Und die wurden natürlich von Amerikanern einkassiert. Und das war hervorragend, dass das dann so lief, weil dann wurde nicht mehr geschossen. Und man hat über einen Gefangenenaustausch verhandelt. Und ich muss sagen, das zeigt diese verzweifelte Situation der Offiziere. Ne? Also völlig surreale Situation. Die haben ja gesehen, was los ist. Ja? Aber natürlich steht okay. Und Kapitulation war mit der sofortigen automatischen Todesstrafe bedroht. Ne? Wir machen jetzt einen Gefangenenaustausch und dann machen wir Ende April 45 weiter. Was soll nach dem Gefangenenaustausch passieren? Ne? Völlig verrückte Situation. Der Austausch wurde festgelegt auf die Abendstunden des 20. April. Auch ein interessantes Datum. Auf der letzte Geburtstag, den Adolf Hitler im Bunker in Berlin erlebt hat. Und den Zeitraum. Oder diesen Zeitraum hat dann der Oberst benutzt, um den Wahnsinn ein Ende zu bereiten. So. Damit war der Krieg jedenfalls für die Leipziger vorbei. Jetzt sagt man sich, sowjetische Besatzungszone, DDR, Arbeiterbauernstaat, sozialistischer Staat. Wie läuft das jetzt mit dem deutschen Nationaldenkmal? Ne? Geht das zusammen? Das geht wunderbar. Man muss es bloß entsprechend zusammenbiegen, die ganze Sache. Immer so mit der Geschichte. Ne? Und das waren einerseits die preußischen Tugenden, ja, die also, das war ein Anknüpfungspunkt. Die Gesellschaft der DDR war durchmilitarisiert. Ich habe das erste Mal in der 9. Klasse in der Uniform gesteckt und habe Schießen gelernt. Ja, 9. Klasse. Lager für Zivilverteidigung. Also da hatte man so einen alten Bezug sozusagen. Und dann kann man sich eben zurechtbiegen, wie man es braucht. Es gab mal einen Zeitungsartikel in der Leipziger Volkszeitung. Natürlich im Oktober, das ist in Leipzig immer ein Thema. Und da stand tatsächlich drin, ohne dass es ein Scherz gewesen wäre, dass die deutsch-sowjetische Waffenbrüderschaft logisch und automatisch gewachsen ist, sieht man ja daran, dass 1813 hier schon Russen und Deutsche zusammengekommen haben. Naja, wenn man sich eben so, dann passt alles. War also auch kein Problem. Und tatsächlich dann hier, also gibt es, Sie sehen hier die Nationale Volksarmee direkt vor dem Denkmal. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man hier den Michael auf der Seite. Aber da war es eben alles noch schwarz. Ja? Also, kaum zu erkennen. Naja, und dann mit Fackeln und Fahnen und ne, so. Wieder dasselbe Gerassel. Ne? Ja. Und deshalb fand ich es also gut, was hier im Jahr 2013 stattgefunden hat. Es war schlagsack, viele Leute aus Ländern, die damals hier gekämpft haben, ne, waren dabei und so. Und da wurde gesagt, lass uns das doch jetzt mal ein gesamteuropäisches Friedensmal ansehen. Ne? Ich finde, das ist eine gute Widmung, kann man mitgeben. Wir gehen noch ganz kurz in die Ecke.
Es ist auch eine Heizungsanlage installiert worden, die ist eher nicht dazu da, das sind so die verschiedenen Versorgungsrohre hier, nicht dazu da, den Gästen eine angenehme Temperatur im Winter hier zu bieten, sondern der innere Kern des Denkmals wird also mit leicht erwärmter Luft angepustet, um dann im Winter den Taupunkt, also den Bereich, bis wohin der Frost vordringt, möglichst weit außen zu halten, um diese Rissbildung, ich will nicht sagen, zu verhindern, aber doch zu minimieren. Also das vielleicht noch dazu. Wie gesagt, da drüben die Südseite, da waren dann also so Durchbrüche geschaffen worden,
Zweiten Weltkrieg für MG-Stellungen und so weiter. Das musste natürlich alles repariert werden. Und die Südseite ist nach wie vor auch die feuchteste, weil da sind eben die Schäden durch diese Granaten und man müsste das Denkmal teilweise dort abtragen, um das macht keinen Sinn. Ja, also das ist auch dann finanziell nicht mehr darstellbar. So, genau. Ja. Weil wir das hier haben, das waren also deutsche Kriegsgefangene in den USA, die das Bürgerschaftsdenkmal irgendwie in der Tür da nachgebaut haben. Ganz interessant, es ist jetzt gerade noch ein Bürgerschaftsdenkmal in Schleswig, im Maßstab 1 zu 10. Das ist immerhin noch 9,1 Meter hoch, also es ist auch ein paar. Und zwar in einer Ortschaft, die heißt Leipzig.
In Amerika?
Das ist mitten in Russland. Ja. Wir haben also Truppen gekämpft für den russischen Zaren und die waren so tapfer, dass die dann mit ihren Familien vom Zaren also Land geschenkt bekommen haben, dort eine Siedlung gründen konnten und die haben sie sich genannt. Leipzig, ne? Den Ort hier war es ja zu verdanken, ihre neue Existenz. Und jetzt gerade ist dort eben auch ein Völkerschlachtdenkmal 1 zu 10 entstanden. So. Also wir haben jetzt mehrere. Das gibt es nicht mehr auf.
Zwei haben wir. Sah das früher so aus? Also bei jetzt ist es ja ein bisschen anders,
oder? Naja, also das ist jetzt natürlich die. Ich weiß nicht, was sie genommen haben, so irgendwie Sand und so. Ja. Ja. Also, es ist, aber es war doch die Erinnerung in der Fremde. Naja, also im Prinzip ist es schon so. Ne? Ja. Wir haben hier die Welle sozusagen. Ne? Und dann hier das Wasserbecken, was als Spiegel gemeint ist, wenn sie da drüber lesen. Und ich glaube, bei jeder Stadttransportung ist auch See der Tränen, wird immer gesagt. Benutzen wir gar nicht gerne den Begriff, weil wir wissen, dass der das erste Mal 1937 verwendet worden ist. Seht da drin, das ist alles nochmal deutlich aufgeladen. Das war als Spiegel gemeint. Ne? Denkmal drin spiegelt und zwar. Aber im Prinzip ist es schon so. Ne? Das ist jetzt also heute Shop und Museum, Shop und Kasse. Das hier ist Museum und das war die Bauhütte. Wenn Sie dann da nochmal reingehen, also das war das erste Gebäude, was entstanden ist. Da wurden die Frühstücksbrote verspeist, unter anderem. Genau. Das ist alles da. Das ist hier auch zu sehen. Ja. So, wir haben noch ein bisschen nach oben. Ja, ich erzähle mal so ein bisschen los. Also, wie gesagt, das symbolische Grab hier angegeben durch das Kreuz in der Mitte. Ne? Wenn man die dunklen Winkel mit einbezieht, ist es von oben betrachtet natürlich auch das eiserne Kreuz, was hier symbolisiert ist, der Orden, den der preußische König im Frühjahr 1813 gestiftet hatte für Verdienste ums Vaterland im Kampf gegen Napoleon. Ist ja bis jetzt Symbol des Heeres in der Bundeswehr, weil man sagt, es war der erste demokratische Orden. Also es gab nur das Eiserne Kreuz, was dann später draus gemacht wurde mit erster, zweiter Klasse und mit Eichenlaub und so, das ist alles später. Ursprünglich war es das Eiserne Kreuz und das konnte eben der einfachste Soldat kriegen, aber eben auch der höchste Offizier, ohne Ansehen von Rang und Namen, nur der Verdienst zählt. Ne? Über die Ruhe der Toten machen die sogenannten Totenwächter, die Sie hier sehen, stark beeinflusst von den Wandmalereien, die in der Zeit, als das Denkmal gebaut wurde, gefunden wurden, und zwar auf Kreta. Das sind diese minoischen Wandmalereien, ne? Also diese Helme und so weiter, das ist absolut, also man hat wirklich auch die, ja, das ganz aktuelle Tagesgeschehen sozusagen mitverarbeitet. Und die stehen vor sogenannten toten Masken. Und das ist eben wieder so ein Ewigkeitsbezug, Ägyptenbezug. Ja? Die Augenlider sind unterschiedlich weit geöffnet und so weiter. Da wird dann nochmal so ein bisschen interpretiert, sind die Freiheitswächter, sind die Totenwächter hier, symbolisieren die unterschiedlichen Nationen und so weiter. All das ist ganz ehrlich Spekulation und so ein bisschen spätere Interpretation. Das ist niemals so erwähnt worden. Wir blicken noch hier auf einen Schreibtisch, das können sich dann das in Ruhe nachher nochmal anschauen. An diesem Schreibtisch hat Napoleon, jetzt muss ich dazu sagen, allerhöchstwahrscheinlichstens, aber man muss es noch mit dazu sagen, die Rückzugsbefehle für den 19. Oktober, also als die Schlacht für ihn verloren und entschieden war, unterzeichnet. Interessant ist, dass er das in einem Hotel getan hat, das hieß Hotel du Prusse, also man würde es mit preußischer Hof übersetzen. Ne? Da hat Napoleon drin geschlafen, also das war schon ein schlechtes Vorzeichen. Aber das ist auch Interpretation. So. Wenn Sie möchten, gucken wir noch mal kurz ins Stifterzimmer. Die sind nicht alle gleich. Die sind nicht alle gleich.
Die sehen fast gleich aus.
Ja, aber wenn man genau hinschaut, haben sie doch etwas unterschiedliche Bärte, etwas unterschiedliche Gesichtszüge. Ja, aber das ist so auf den zweiten Blick, wenn man das hat. Und daher kam eben immer die Vermutung, dass sie für die unterschiedlichen Nationen stehen. Aber es ist eben nicht einer größer oder stärker als der andere. Tot sind dann alle wieder gleich. Ja. wie gesagt, Interpretation. Ja. Natürlich drängt sich jetzt die Frage auf, nicht? Die vier Tugenden der Deutschen. Was ist es denn so? Ne?
Und Gewalt war dabei.
Ne? Es ist, also ich bestreite immer ein bisschen, dass jemals jemand hier reingekommen ist und sofort nur vom Hingucken erkannt hat, dass das da drüben zum Beispiel die Opferfreude ist.
Die Opferfreude.
Opferfreude. Ganz am Anfang wurde das sogar die Opferfreudigkeit genannt. Ja, so. Aber es ist eben, ne, wenn man so ganz so eine wegwerfende Geste, ja, wenn man es jetzt so möchte. Also, was dahinter steht, ist eben alles geben für Kaiserreich Vaterland. Ne, das ist die eine Tugend der Deutschen. Hat er auch einen ganz konkreten Bezug. Sie kennen vielleicht diese Aktion im Deutschen Kaiserreich, Gold gab ich für Eisen. Da ging es um die Flottenrüstung. Also den Aufbau der Flotte, das war ja Wilhelm II's Lieblingsthema, nicht? Deutschland zur Seemacht machen. Und da konnte man also in jeder Stadt seinen Familien Silber und Schmuck und so abliefern. Und dann bekam man so eine eiserne Plakette, dass man eben an dieser Aktion teilgenommen hat. Also Vorfreude war ganz konkreter. Ja, fast Forderung ja, in der damaligen Zeit. Die Tapferkeit, die zählt natürlich auch dazu. Ne? Das ist der sehr kräftige Herr dort in der Ecke. Die beiden hier, da wird es ganz merkwürdig, finde ich, das ist die Glaubensstärke. Jetzt denkt man da erstmal an religiöse Dinge, aber es ist wohl doch eher so gemeint gewesen, dass der Glaube als System hier gemeint ist. Ja? Also es ist von Gott gegeben, Gott gewollt, von Gottes Gnaden, dass wir also den sächsischen König haben, deutschen Kaiser und so weiter, und dass dieses System auf alle Ewigkeit Bestand hat. Dieser Glaube daran, der muss von Generation zu Generation weitergegeben werden. Dafür die beiden. Bei den drei hier, da finde ich, da kann man es noch ganz gut erkennen. Das ist eine Mutter mit zwei Kindern. Kinder sollen halt geboren werden, das Thema kennen wir mit Kindergeld und so. Das ist also auch nichts Neues. Aber damals braucht es den knackigen Begriff dazu. Es ist die Volkskraft, die Sie hier sehen, ja, die drei. Also das deutsche Volk regeneriert sich immer wieder. Und da haben wir das nochmal mit dem die stilistischen, ja, dieser Mix sozusagen. Ich werde natürlich oft gefragt, ist es denn ein Jugendstil oder so, das würde in die Zeit passen und so. Naja, man wollte eben was ganz Neues schaffen, etwas noch nie Dagewesenes. Und dann immer dieser Ewigkeits-Ägypten-Bezug. Denn wenn Sie sich die Mutter anschauen und wenn Sie sich die Sitzstatuen der ägyptischen Pharaonen anschauen, da haben wir dann ganz klaren stilistischen Bezug. Also dieses aufrechte, statische, ja, so durchgedrückte Rücken und ganz symmetrisch immer und so weiter. Ne? Also das ist dann eher der Ewigkeitsbezug. Sie sehen dort aber auch im Gesicht der Mutter, dass repariert worden ist. Und das sind die Spuren noch, ich hatte es vorhin schon angekündigt, des Zweiten Weltkrieges. Hier uns vis-à-vis ist also das Südfenster und von uns aus auf der linken Seite war das auch durchschlagen durch diese Granaten. Also hier, dieser Pfeiler ja, auf der linken Seite, der war auch vollkommen in sich zusammengebrochen. Und die Granaten sind natürlich dann hier an der Wand eingeschlagen. Dann haben wir auch oberhalb links von den dreien so einen Bereich, da sehen Sie, der Granit ist etwas anders, ja, grauer. Und das sind Platten, die davor gekleidet sind, weil dort hatte eben eine der Granaten einen riesen Brocken rausgerissen. Wenn man dann genau hinschaut, auch weiter oben noch so Absprengungen von Granatsplittern und so weiter. Ja. Wenn man weiß, wie hart das Gestein ist, also da hat es schon richtig gekrachtet. Na, wenn man sich hier drin befunden hat, das möchte man nicht dabei gewesen sein. Es gibt die Fotos, die Amerikaner gemacht haben von den Deutschen, dann, also hier in Gefangenschaft genommen wurden, dann nach der Kapitulation. Und da haben sie Fotos gemacht. Die sind übrigens aus Amerika komplett. Wir haben alles zum Völkerschlachtdenkmal. Es gibt jeden Brief, alles. Selbst diese Fotos und die Karteikarten, die Amerikaner gemacht haben, also die Deutschen, alles da, ganz merkwürdig. Und da sieht man auf den Fotos bei manchen hier dann so rundes Blut so auf der Schulter, ne? Also Trommelfelder, tatsächlich geplatzt. Diese Fenster, weil ich unten sagte, die Akustik, die ist zufällig entstanden, die sollten, ursprünglich sollten die Bögen, sieht man auf allen Bauzeichnungen und so weiter, sind schon Postkarten gedruckt gewesen, bevor es fertig war, wo es dann fertig schon aussah, ne? Sollten offen bleiben. Das ist so ein bisschen der Bezug zu Turm der Winde in Athen gewesen und so, das waren die Ideen. Aber man hat sich dann doch umentschieden, aber der Boden hier, der war schon geschaffen. Sie merken, es hat ein deutliches Gefälle nach innen. Es wäre ja viel Regenwasser reingekommen, wenn die offen gewesen wären. Und man hatte sogar schon die Regenablaufrinne eingearbeitet hier an der Brüstung. Ne? Brauchte dann keiner mehr, hat sich umentschieden. Und zwar, um die Leiden der Zivilbevölkerung, der Hinterbliebenen, ja, noch unterzubringen, sozusagen als ja, als Geste, genau. Ja. Und das ja, hatte man nur ein bisschen auf dem Platzproblem. Ne? Und das ist dann eben in Form dieser Stelen in den Fenstern entstanden. Da sieht man, wie ein verwundeter Soldat gestützt wird oder ein Kind kriegt ein Stück Brot. Und, naja, so die verschiedenen Szenen. Die Bleiglasfenster, die waren natürlich alle schon beim Beschuss der Amerikaner rausgeflogen, logischerweise. Und das war jetzt bei der Sanierung eine große Herausforderung für die Restauratoren, weil wir haben nur nachkolorierte Fotografien aus den 30er Jahren. Ja, also da das können die Restauratoren mit den Farben können die nicht anfangen, weil die stimmen nicht sozusagen. Ja. Und da sind sogar Computerprogramme dann entwickelt worden, wie man über Graustufen sich dem der einzelnen Farbe wieder nähert und so mit so Referenzfarben. Aber es bleibt ein Vorschlag der Restauratoren. Die Formen sind natürlich die Originalen, weil die hatte man nach Plänen und Fotografien und so weiter. Ja. Und ich finde, es ist sehr gelungen, weil je nach Tages- und Jahreszeit und so weiter sind wir wieder, also man kommt manchmal rein und denkt, ui, so hast du es jetzt auch noch nicht gesehen. Ja, das ist ganz unterschiedliche Stimmung sozusagen, die durch die farbige Glas evoziert werden. Wenn Sie noch nach ganz oben schauen, ist also eine 68 Meter hohe Kuppel. Und das ist natürlich im Grunde die Form der Glocke. Die Totenglocke, ne? Die eben geläutet wurde. Das erinnern an die Gefallenen. Und da sehen Sie den Fries. Jeder einzelne Reiter übrigens ist 1,24 Meter hoch. Kann man sich auch gut verschätzen von hier unten. Ja? Und zu diesen Reitern kann ich bloß sagen, um den Zustand vor der Sanierung bloß nochmal zu beschreiben. Man hat natürlich auch erzählt, ne? Es ist von der Völkerschlacht in die schlimmen Verhältnisse und so und hygienischen Bedingungen. Und da sind ja Gäste hier wirklich oft reingekommen und haben gesagt, ach, das sind die Ratten, die nach der Schlacht kommen. Ja. Weil man hat gar nicht mehr erkannt, was es ist, sondern nur noch Viecher mit vier Beinen. Ja? So abgebröckelt und stockfleckig war das da oben. Und wie gesagt, es war dann auch in den 90er Jahren ein Netz gespannt, damit eben keiner was auf den Kopf bekommt und so weiter. Also das war der Zustand des Denkmals vor der Sanierung. Also 2006 ging es richtig los. Ja, da gab es natürlich schon vorhergehende Untersuchungen und so weiter. Aber 2006 und 2013 Sanierung des Denkmals, auch das bemerkenswert, pünktlich wieder abgeschlossen. Ja. Die Außenanlagen kamen dann noch. Aber genau.
Ich war ein Jahr geboren.
Aber das Denkmal war fertig, restauriert 2013. Wieder gelungen sozusagen. Ja, ich bin, habe bestimmt viel weggelassen, aber ich bin jetzt gerade am Ende mit meinem Latein.
Warum war das schwarz? Also war das,
das war die schreckliche Umweltverschmutzung hier bei Leipzig. Wir hatten Luftlinie wenige Kilometer von hier. Haben wir ja jetzt das Neuseenland, die ehemaligen Braunkohlentagebaue, ja, was jetzt Badeseen sind. Und da gab es auch also zum Beispiel ein riesiges Kraftwerk, Kohlekraftwerk und DDR-typisch dann ohne die entsprechenden Filter gefahren und so. Und natürlich auch die Hausfeuerung. Wir haben ja in Leipzig noch relativ viel Altbausubstanz und das war also ganz üblich, das Kohle. Kachelofen und so weiter. Und das schlug sich natürlich an diesem Naturstein nieder, sozusagen. Wenn es noch Fragen gibt, sehr gerne. Ansonsten darf ich vielleicht noch sagen, wie es jetzt hier weitergehen kann. Einerseits natürlich das Museum, ganz wichtig. Da kann man sich nochmal ganz gutes Bild machen, so von Sachsen in der damaligen Zeit, so ein bisschen ist das Thema. Sie sehen da zum Beispiel ein Brötchen, was während der Völkerschlacht gebacken wurde und aufgehoben wurde. Das ist also so groß war die Not. So. Also interessante Dinge. Dann ein großes Diorama von einem Teil der Schlacht hier im Südraum Leipzigs mit so kleinen Zinnfiguren. Ja, da können Sie auch dann auf Entdeckungsreise gehen. In einem Hof liegt ein Autoreifen. Ja. Und auf einem Wagen steht ein Fahrrad. Das Fahrrad war auch noch nicht erfunden. Ja, ein bisschen Spaß muss dann auch untergebracht werden. Also das wäre noch eine Möglichkeit. Und wenn Sie noch weiter nach oben möchten, bis ganz hoch geht es gerade nicht, weil da sind die Abstände und so nicht einzuhalten. Und es gibt nur eine Treppe, ne? Hoch runter. Aber sozusagen in zwei Drittel Höhe gibt es so eine Art Balkon-Austritt da. Ich denke mal, hat man auch schon eine ganz gute Sicht auf die Stadt. Und ich empfehle auch eben hier oben nochmal in der Sängergalerie in den Raum hier reinzublicken, weil es ein ganz anderer Eindruck sozusagen. Ja, das denkt man, ist an einem anderen Raum im Unterschied zu der Sicht, die wir jetzt gerade haben. Also das können Sie sehr gerne machen. Wünsche ich Ihnen noch einen wunderbaren Aufenthalt, angenehmen Aufenthalt in Leipzig sowieso. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Bis bald.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, ihr habt jetzt selber gehört, wir waren mit Spannung und Spaß dabei. Also das Ding ist echt groß und
hoch.
Es ist groß und hoch.
Dank Corona mussten wir nicht ganz hoch.
Ja. Ich glaube, die Gitter sind da immer, oder?
Nee.
Na, jedenfalls da oben, also das eins, das eine hieß die Gesangs. Ihr habt ja gerade gehört, was der Typ hier euch erzählt hat, ne?
Ja.
Wie hieß der, Herr Weber? Ich glaube, das hat er uns am Anfang so gesagt. Ich glaube, Gesangsetage oder so, da hallen die Töne wohl
15 Sekunden lang,
15 Sekunden nach, ne? Bei kalter Luft oder bei idealer Luft. Und, sagen, aber da oben wird mir recht mulmig, weil du hast, wie soll man das beschreiben, du hast den großen Kreis, ne? Einen großen Kreis als Geländer.
Zogen, genau.
Du guckst Weg, in die Mitte, ins Freie.
Der Weg ist recht eng.
Der Weg ist recht eng und es ist schon hoch. Dann war noch der Aufstieg nach oben, Wendeltreppen. Es waren, glaube ich, so 300 Stufen sind wir gelaufen. Ne? Die anderen Stufen durften wir nicht. Also 500 sind es wohl. Und 300 konnten wir nur laufen. Und dann warst du auf der ersten Aussichtsplattform und das war schon, ja, also Leipzig von oben, auf Deutsch gesagt. Aber das ist so bei mir mit Mulm. Ne? Also die Höhe ist nicht mehr so mein Freund. Keine Ahnung, wann das mal anfing. Das hat mich früher nicht gestört. Ich habe auf Brüstung gestanden.
Vielleicht bist du deshalb so clean.
Nee, also der Doktor sagt, das ist der hohe Blutdruck.
Okay.
Ne? Also da kriegt man mit der Höhe Probleme. Keine Ahnung, woran es wirklich liegt. Vielleicht hat der Hörer einen Tipp. Also oder die Hörerin.
Ich war mal empfänglicher für so Höhenkrams. Eine meiner größten kulturellen Leistungen, oder eine der größten kulturellen Leistungen meines Lebens, würde ich bezeichnen, dass ich auf den Eiffelturm gebrochen habe.
Was hast du darauf gebrochen?
Auf den Eiffelturm gebrochen. Ich musste auf den Eiffelturm mit meinen Eltern hoch. Wir haben so eine, damals, das war irgendwann, ich glaube in den 90ern.
Du hast den angekotzt?
Ja, draufgekotzt. Oben drauf. Ich habe in den 90ern, jetzt haben wir so eine, nicht Kaffeefahrt, aber hier so eine Busfahrt.
Ja, ja.
Nach,
die Grenzen waren offen und ihr musstet nach Frankreich.
Nein, die Grenzen waren schon eher 2 Jahre offen. Also hier, Disneyland Paris war schon eröffnet. Wir sind nach Disneyland Paris
gefahren. Ja, da war ich auch.
Und in dem Rahmen, Disneyland, irgendwie 3 Tage, glaube ich, Disneyland Paris und eben auch auf den Eiffelturm hoch, da wurden wir tourmäßig hochgeschleust. Und da oben habe ich richtig drauf gebrochen.
Ihn hat er angekotzt.
Ja.
Ist einfach so.
Ja.
Ja. Also meine Eltern waren ein bisschen geiziger. Wir waren nur im Euro Disney.
Das ist doch das, oder?
Ja, ja. Tour hin.
Ach so.
Euro Disney.
Nur, ich verstehe, ja, okay.
Tour zurück.
Okay.
Das war's. Aber es war schön. Damals
heute habe
war
ich nicht gebrochen.
Ich glaube, ich war 13, 14, so die Dreh. Das ist lange, lange, lange her.
Wenn man da oben steht, die Brüstung geht mir, ich sag mal so, für so zwischen Bauchnabel und Brust und der Höhe.
Ich finde die ganz schön flach.
Und eigentlich besteht auch mal logisch drauf geguckt überhaupt keine Gefahr, dass man da runterfällt. Aber es ist trotzdem erstaunlich, dass wie unsicher ich mich da, also wie unsicher man sich da fühlt. Und der Teil, wo dann wirklich so ein bisschen Gitter noch dazukommt, also so Absperrzaun, wie sicher man sich da fühlt, obwohl das ändert ja an den Gegebenheiten der Brüstung auf jeden Fall. Also das fand ich für mich so.
Wow. Ja, das stimmt. So, ich habe einen Schluck getrunken.
Auf jeden Fall, Völkerschlachtdenkmal unbedingt empfehlen. Kostet, glaube ich, 7 oder 8 Euro Eintritt. Aber sollte man sich unbedingt mal geben. Also ich glaube, das ist was, wenn man in der Nähe von Leipzig ist und ein bisschen Zeit hat, unbedingt mitmachen. Man muss ja nicht ganz hochgehen, man kann ja mal zwischendurch sagen, nö, es reicht mir jetzt und kann dann umdrehen. Das muss halt jeder mit sich selber ausmachen, wie weit er das schafft. Aber das Ding ist einfach sehenswert. Es ist wirklich zusammengeklöppelt.
Das ist nicht geklöppelt.
Von allem möglichen Religions-Heldenkram, irgendwie hängt da was drin. Griechisch, ägyptisch, irgendwie nordisch, also so norwegisch, skandinavisch, also irgendwie.
Ja, und draußen am Eingang der heilige Michael.
Richtig. Der deutsche Michael. Ja,
vom 8. Oktober 1813. Na, aber hast du das, ist das mit drauf?
Der Obi hat richtig was gelernt.
Natürlich, wow, ich habe aufgepasst.
Geil.
Und man erkennt eigentlich 8. Oktober 83, wenn man die Einsen echt schlecht sehen kann, ne, die da in Stein gehauen sind.
Ich glaube, das war mit drauf der Aufnahme.
Okay. Ja, danach ging es zum Griechen. Sternabzug.
Erstmal haben wir einen Cash gemacht.
Ja.
Der war irgendwo in der Walachei und ja, aber war eine normale Dose, also eine Regular. Fand ich ganz nett.
Ach so, siehste. Ja, stimmt. Ich war ja mit dabei.
Richtig.
Ja, dann halt zum Griechen. Da gab es einen Moving Cache, so ein Fahrbarer von OC. Der war an einem Fahrrad,
ein Hammer. Hier hängt der Hammer.
Genau.
Dann haben wir eine Handwerkerstele oder irgendwie sowas. Oder nicht so eine
Genau, da gibt es ein schönes Foto, ne? Wir beide aus Brandenburg.
Bayern, Brandenburg, Sachsen, keine Ahnung. Ganz cool.
Das waren irgendwie so 7 Bundesländer.
Ich habe einen Bauernsalat gegessen, bei dem nicht mit Zwiebel geheizt wurde. Ich habe selten so viel Zwiebel auf einem
Gericht. Ich dachte eigentlich, das ist ein Zwiebelsalat, nicht ein Bauernsalat. Ja. Ne? Aber das Essen war gut. Ich hatte nur Tzatziki und Brot, mehr wollte ich nicht. Das Brot war echt geil, das war fluffig, das war ein Weißbrot. Es war wie ein Quadrat geschnitten. Der Rand war kross, war gut.
Also es war irgendwie so eine Art, also für mich war es wie Napfkuchen, aber halt nicht süß.
Es war wie ein Hefezopf, so ein bisschen, nur nicht süß. Ne?
Ja.
Und echt lecker. Ja, da war ich schön satt, aber halt wie gesagt, eh ein Sternabzug, gab kein Uso. Bin ich vom Griechen eigentlich gewohnt, dass der ein Uso rausholt, vorher und nachher. Falk hätte ihn ja nicht trinken müssen. Nee. Ich hätte der deinen mitgenommen.
Der Obi hätte sich aufgeopfert. Ja, so für den Weltkrieg hätte der 2 Uso getrunken.
Ja. Aber ansonsten echt lecker. Und dann ging es weiter Richtung City.
Genau, dann hatten wir uns mit der lieben Martel und der Sandra verabredet und wollten eigentlich einen Cache in der Stadtbibliothek machen in Leipzig. Aber die sind irgendwie durchgerannt, beziehungsweise eh wieder aufgetaucht sind und Parkplatz gefunden hatten.
Also Parkplatzsuche ist problematisch in Leipzig, weil das es ging um lecker Essen. Ne? Das Street Food Festival war in Leipzig. Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht zum Griechen, wäre ich da reingegangen.
Hätten wir noch länger gebraucht bis zur Bibliothek.
Ist egal, wir hätten 3 Stunden Zeit bis zum Event.
Als wir in die Bibliothek reingingen, kamen uns die beiden gerade entgegen schon wieder, hatten den Cash schon gemacht. Dann waren wir ein bisschen auf der falschen Spur, mussten wirklich Telefonhilfe noch an.
Ach komm, wir haben die falsche Spur gekriegt, geht da gucken.
Naja, ist ja richtig, ja, okay.
Müssen wir mal so sagen, haben sich nicht mehr entschuldigt.
Aber der Cash war schön.
Der Cash war schön, sehr schön.
Sowas freut mich immer, wenn es sowas kleines, freches da ist.
Ja, von da sind wir raus, ne?
Ja.
Und
dann eine große Stadtrunde.
Genau, eine große Stadtrunde. Ich habe mein Softeis gekriegt, darauf war ich ganz heiß.
Unser Hypnotic hatte nebenbei mal gegoogelt, das waren wir heute an dem Tag, 5 Demonstrationen in Leipzig. Wie sagt er so schön? Also jegliche politische Couleur, die gerade unterwegs so aktuell im Tagesgeschehen drin ist, hatte wohl heute ihre eigene Demo da gehabt. Ich würde sagen, wir sind, also ich habe so eine Antifa-Fahne gesehen, also würde ich behaupten, wir sind an der Demo vorbeigekommen.
Mhm.
Ja. Dann gab es leckeres Soft. Der Obi hat Soft-Eis gegessen mit Sohn. Oh, lecker.
Genau. Der Arne, der hat von mir ein Eis gekriegt. Der war auch zufrieden. Ein kleines, ich ein großes. Und wir sind beide schön nebeneinander her.
Unterschiedlich groß?
Ja.
Die sahen aber bitte gleich aus.
Ja, er hatte eine kleinere Waffe. Dadurch war da nicht ganz so viel drin.
Okay.
Aber wir sind ganz stolz nebeneinander mit unseren beiden Soft-Eis. Und ihr seid vorgerannt.
Ja, nicht gerannt. Der Obi hat Musik gehört.
Ja, ich mag es. Ne? Ich gehe halt durch eine Stadt und will dann sehen, da war ein Xylophon-Spieler, ne? Aber das Xylophon war 3 Meter mal 1 Meter, also es war eigentlich ein Riesenschrank. Und der hat mit riesen Xylophon-Klöppeln hat er da Chart-Hits gespielt, war echt toll. Ich wollte ihm was in den Hut schmeißen, aber mein Portemonnaie war beim Palpen drin und ich konnte ihn nicht erreichen, ich habe ihn dann nur von Weitem gesehen.
Ich vertraue dem, ich glaube, der war nicht offiziell angemeldet.
Ach, das war mal, der hat das richtig gut gemacht, hat durch Stimmung verbreitet dort. Dann war der nächste mit Klavier, dann kam einer mit Schifferklavier, also Akkordeon. Also war schon schön, ne? Die Stadt war auch sehr belebt.
Ich staune immer so ein bisschen drüber, dass es nicht alles das gleiche Instrument spielen. Weil ich immer so denke, wer halt damit halt mit diesem nicht betteln, aber mit diesem Straßenmusik da irgendwie Geld verdient, dass die immer so, naja, den Weg des geringsten Misstrauens und dann ist es wahrscheinlich die Gitarre oder keine Ahnung was man nimmt, aber es hat sich nichts wiederholt, oder? Also
nee, das stimmt.
War alles unterschiedlich Instrument.
Ich habe mich ein bisschen geärgert.
Worüber?
Über die Menschenmassen. Keinen Abstand gehalten, keine Masken auf, nichts. Es hat keinen gejuckt, ne? Also, dieses Scheiß 1,50, ist es denn so schwer? Selbst am Eisstand, die haben gedrängelt. Der Typ vor mir, ne, der hat 1,50 zum Vordermann gehalten. Ich wusste es aber nicht, dass er nur Abstandhalter ist, hätte mich da gerne angestellt. Hab ihn freundlich gefragt. Ich weiß nicht, der sah chinesisch aus, hat mich vielleicht doch nicht verstanden. Aber er hat angestanden. und hat 1,50 Abstand gehalten und dachte ich so, du Pfosten, Alter, setz doch deine Maske auf, sonst kannst du den Abstand noch sparen hier. Ne? Mhm. Also den brauchst du gar nicht ein. Das ist so der Aufreger des Tages heute für mich. Mach doch die Scheiße einfach, damit wir mal Ruhe haben. Macht's doch. Was tut's denn weh?
Ja.
Ne? Ich habe mit Glück habe ich eine Maske bekommen von einer OC-Cacherin, weil meine Maske liegt im Auto und mein Auto steht in Cottbus. Ne? Also ich konnte da jetzt nicht von Leipzig aus mit dem Arm mal schnell reingreifen.
Erstaunlich, weil ich es wollte.
Und sie hat mir eine angeboten, eine Einmalmaske, die habe ich bekommen, habe ich dankend angenommen.
Erstaunlicherweise wollte meine Zweitmaske nicht haben.
Wie, du hast eine Zweitmaske?
Ich habe zwei Masken, eine orange und eine schwarze. Aber die trage ich beide mal im Wechsel, also die wäre nicht sauber gewesen. Ja,
das wäre mir egal gewesen, aber Alter, das sagst du mir jetzt auf
ich
der
Ich habe dir beide gezeigt vorhin.
Das habe ich nicht gesehen.
Ich habe meine tolle Signal-Maske getragen, als Zeichen meines kleinen Protestes.
Ja, auf, wir sind rein und du sagst, Obi, deine Maske. Ich sage, Palk, ich kann es nicht ändern.
Auf einem OC-Event eine GC-Maske zu tragen, das fand ich cool.
Ja, okay. Also ich hatte jedenfalls jetzt eine schöne Einmalmaske von einer OC-Cacherin, die sehr höflich war. Ja, vom Eis sind wir dann rübergefahren zum Inspirata-Park, kann man das so nennen, ne?
Ja, haben einen Parkplatz direkt vor dem besten Parkplatz am Platz gekriegt.
Genau. Haben uns noch ein paar Caches rausgesucht und direkt dort, wo die Inspirata ist, stehen die beiden großen M. Viele kennen es noch aus DDR-Zeiten, die Mustermesse, die beiden riesengroßen M in Leipzig, ganz, ganz bekannt, ist eigentlich so ein Geschichtsbücherbild, ne? Die kennt jeder, der aus dem Osten kommt. Ich weiß nicht, ob das auch heutzutage jeder kennt. Und auch da lag ein Döschen. Ja.
Wir haben einen Cache gemacht, das muss ich jetzt mal erzählen. Vielleicht kriegen wir dazu mal einen Kommentar von jemandem, der Ahnung hat. Da hat die Inspirata in
Ach, stimmt.
eine Folie an eine Laterne geklebt. Die Folie war halt beschriftet mit so einer Art Tabelle und das war der Cache. Also man konnte sich mit einem Edding in ein Logbuch eintragen, was aber als Folie auf so eine Lampe drauf geklebt war. Es war genau. als OC-Cache und wohl als GC-Cache gelistet.
Genau.
Also jedenfalls stand OC und GC-Code drauf. Und jetzt würde ich mal zur Frage stellen, ob das in Ordnung ist.
Oder ist das schon Sache?
Die Bedingung ist ja, es muss ein Logbuch sein. War ja diese Folie, aber die war ja eben da drauf geklebt auf die Lampe. Also ist es verboten? Ist es erlaubt? Ist es nur erlaubt, wenn der Besitzer der Lampe dem zustimmt?
Das würde mich mal interessieren. Das wissen wir ja gar nicht.
Ja. Wir müssen hier runter, nicht? Wo es regnet.
Ja, genau. Ja, so. Und dann ging es los, ne? Dann sind wir halt.
Dann haben wir noch. Moment, wir haben ja noch ein Dings probiert. Wir haben ja noch ein Verigo probiert.
Ah, wir haben
ein
Verigo angefangen.
Ein bisschen rumgefummelt. Obi hat sein ersten Mal in seinem Leben ein Verigo angefangen.
Angefangen, mehr
nicht. Die App runtergeladen.
Ja.
Ja. Die Strecke war mir dann zu weit. Dem Obi nicht, aber mir war die zu weit.
Okay.
Sagst du nicht mehr?
Ich sagte zu dir, weil du gerade an die Hörer anschwindelst.
Warum? Hab ich doch gesagt. Mir war sie zu weit.
Ach so, ich habe verstanden, mir war sie zu weit.
Und nein, du mir gern war, gemacht. Nein.
mir war sie zu weit. Dem ich habe das halt nicht gesagt. Aber wisst ihr, um was für eine Strecke es sich handelt? Es handelt sich um 500 Meter.
544.
500, ja, 500 Quetsch.
Plus Rückweg nochmal die
Strecke. Ja, ist ein Kilometer. Ist in 12 Minuten erledigt.
Mehr.
Das ist nein.
488 Meter.
Ja, ist in 14 Minuten erledigt. Naja. Sei es drum, dem Palk war es zu weit.
Ja.
Eigentlich wollten wir es jetzt Abend noch machen, aber es wurde dann zu spät. Ne?
Ja, wir mussten da noch aufnehmen.
Genau. Ferrell ist dann losgezogen mit Martel. Und die machen jetzt noch ihre Nachtrunde. Weiß nicht, vielleicht sind die jetzt auch schon Hayabubu machen. Und ja, wir sind auf einem guten Weg nach Cottbus. Inspirata. Inspirata, ja, wie Pirat, ne?
Ne, Inspirata von Inspirieren, genau. Glaube ich.
Tolle Einrichtung, darauf gehen wir später nochmal ein.
Ja.
Ne?
Wir haben es nämlich geschafft, den einen der Angestellten dort, der auch OC-Cacher ist und der das Ganze verantwortet hat, dass wir das da heute sehen durften, erleben durften.
Genau, einen Ehrenamtler.
Der war heute noch den haben wir noch vors Mikrofon gekriegt.
Ne? Die beiden Angestellten, also Studenten, wie ich das verstanden habe, die wollten nicht vors Mikrofon. die hatten so die Ausrede, die haben jetzt schon Schluss und die wollen dann nach Hause, die müssen noch ein bisschen aufräumen.
Ja, ja, ja,
und, ja, ja, genau. Das war nämlich.
Das ist ja die billigste
Ausrede. Ich glaube, die wollten nicht vors Mikrofon, aber okay, ist nicht jedermanns Sache, nicht? Und ich hatte mich dann so ein bisschen, oh, dachte ich, schade eigentlich, gerade weil das so eine geile Location ist. Aber dann kam mir noch der Cup Crafter. Ich glaube, so hieß er, ne?
No, ich habe den Nickname vergessen. Ralf hieß er, glaube ich, in Bar.
Ralf hieß er mit Vornamen, genau. Und er hat sich um die Pizzabestellung gekümmert. Er hat sich früh mit der Liste gekümmert, dass alle ihre Adressen hinterlassen. Also, er hat so das Ganze ein bisschen gemanagt. Und es hat sich dann herausgestellt noch, dass er Ehrenamtler ist bei der Inspirata. Aber mehr dazu später.
Kleine Meldung aus dem Off vom Schnitt. Natürlich habt ihr den Beitrag, das Interview mit dem Caprica von der Inspirata schon gehört. Denn der kam gerade rein, als wir den Mirko vom Open Caching im Interview hatten. Und das haben wir gleich genutzt und haben das in einem Abwasch aufgenommen.
Dann kam die Keynote.
Keynote. Das Highlight des Tages für mich so. Also das war eigentlich der ursprüngliche Grund, dass ich wirklich gesagt habe, wir müssen da heute hin. Seit Jahren nutze ich jede Gelegenheit, meinen Finger in die Wunde zu drücken, wenn irgendwo mal wieder das Thema so OC und neues Design und so weiter aufgeploppt. Und es war angekündigt, dass der erste Vorsitzende des Open Caching e.V.s und auch gleich mit einer der Hauptprogrammierer, der sich dafür verantwortlich zeichnet, dass der heute eine Keynote abhält und quasi intime Einblicke in die erste Version oder gibt für, ja, wie das neue Design aussehen wird. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir heute dahin wollten.
Weil du jahrelang in Wunde gestochen hast.
Ja.
Lieber Micka, die Wunde, die hast du zugefügt.
Wieso?
Na, weil Micka hat uns vor 4-5 Jahren angeteasert, wie schön die Seite wird. Ne, wenn man gar kein
Stück wird. Das ist schon ewig her.
Ne, ja, sehr, sehr lange. Ne? Und daraufhin sind wir immer am Drängeln, weil wir fanden es sehr toll, was wir damals vorgestellt bekommen haben oder die Ideen. Wir hatten ja dann dadurch schon viel im Kopf, ein bisschen mehr Input als andere Menschen. Und naja, diese Wunde konnte unser Palk nutzen, das alte Nölpferd. Ne?
Boah, jetzt kramt der die alten Begrifflichkeiten genau. Wieder raus.
So, dann erzähl mal ein bisschen. Wie kam die Keynote bei dir an?
Sehr, sehr gut. Der Mirko hat sich top vorbereitet, also ohne Frage, er hat wirklich einen schönen Faden drin gehabt in dem ganzen Ding. Was kann man abschließend noch sagen? Ich fand den Tag heute richtig geil, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Super. Keine Erwartung,
jederzeit wieder.
Tollen Tag bekommen. Leider, wie ihr gehört habt, sehr, sehr weit das nächste Mal.
Riesengroßer Vorteil, wollte gerade sagen, dieses Mal Leipzig, 2,5 Stunden sind wir da.
Also München
locker,
für uns eigentlich.
Tagestour, München.
Ja, für uns schwierig. Ich habe meine Verbindung mit einem grünen Bus rausgesucht und die fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Für einen Fuffi hin und zurück.
In 15 Stunden eine Strecke, ist ja locker fluffig.
Ja, aber wir können ja da drin pennen, ist ja kein Problem.
Ich glaube, ich kann nicht im Bus pennen.
Und du kannst dann schon pennen, wenn du müde bist. Bernd, spiel mal Schach.
Kannst du Schach spielen?
Ich kann Schach spielen, natürlich kann ich Schach spielen. Ich bin DDR-Kind.
Oh.
Ne? AG Schach, mit Zeitschalten nur noch.
Bezirksmeister.
Ehrlich, ich spiele mit dir kein Schach.
Naja, gut.
Ja, München. So der Plan, ne? Genau. München halt.
Es würde mich sehr freuen, wenn wir das irgendwie schaffen.
Ja, mal schauen. Ne? Wir wissen ja auch noch nicht, wann es ist. Martel hat es schon so angeteasert heute beim Pizzaessen. Falls ihr uns hört, Ursula, bitte nicht zur Oktoberfestzeit. Ne? Erstens ist da alles bestimmt schweineteuer. Zweitens ist da bestimmt alles überfüllt. Und drittens kostet der grüne Bus bestimmt das Dreifache zu der Zeit.
Da sind bestimmt nur besoffene Menschen unterwegs.
Ja. Ja. Vielleicht findet ihr einen Termin. Es war jetzt kein Termin, ne? für München.
Noch stand keiner, ne?
Genau. Aber München kommt. Sag mal, ist es auch gleichzeitig der OC-Code? Ist es denn OC? HC8?
Ne, OCHQ8 müsste das dann sein.
Ach so, OCHQ8. Okay. Ja, War ein toller Tag, viel erlebt. Bisschen groggy, ja.
Lieber Hörer, wenn du diesen Podcast gehört hast, ich bin wirklich positiv überrascht von der Entwicklung bei OC. Also das, was ich heute gesehen habe, hat mich, es steckt immer noch in den Kinderschuhen. Es ist wirklich erstmal so ein Grundgerüst da. Also da fehlt noch ganz viel. Für mich ist A und O immer noch Cashlisting aussehen und Cashlisting Gestaltung. Also sprich, wie schreibe ich ein Cashlisting? Die zwei Punkte, dazu wurde eben heute noch nichts gesagt. Die sind noch sehr in den Kinderschuhen. Wenn die vernünftig laufen sollten, dann wäre es eine ganz, ganz klare Empfehlung für mich, unbedingt Open Caching wieder mal auf den Schirm zu nehmen, sich mal anzugucken und mal auszuprobieren, auch wenn es noch wenig Dosen gibt, aber ich glaube, es sind da ein paar schön kleine und dabei, gerade, also welcher lädt heute diese OC, diese Multicache da in dem Inspirator,
ja.
Die waren ja alle drei OC-Only-Caches. Sowas kriegst du bei GC auf keinen Fall durch, also weil Indoor-Cache und von der Entfernung halt die alle zu nah sind.
Ja.
Unbedingt mal gucken. Und wie vorhin schon im Interview mit Mirko, ich war ein bisschen überrascht, dass die wirklich nur 30 Mitglieder haben. Also ich dachte, es wären ein paar mehr.
Ich dachte auch mehr. Ich dachte, es wären 30 Supporter und das andere wäre alles viel mehr.
Also springt mal über euren Schatten.
Genau.
Werdet mindestens Fördermitglied. Fördermitglied heißt, ihr bezahlt, ich glaube, mindestens 12 Euro im Jahr. Also den Betrag könnt ihr selber festlegen. Ich glaube, mindestens 1 Euro pro Monat. Und ihr könnt es von der Steuer absetzen. Die Steuer gibt euch das wieder. Die sind ein eingetragener Verein, die haben eine Gemeinnützigkeit. Das heißt, die hauen eine Spendenquittung raus und Schakabu, Steuerberater mitgeben, wird gegengerechnet, kostet euch theoretisch, also Steuerrecht, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt sehe, aber theoretisch kostet euch das keinen Pfennig und auch keinen Cent.
Okay.
Also deswegen ganz klare Empfehlung, macht mal was ein bisschen. Ich glaube, die Jungs und Mädels
ja, haben das verdient und können, Truppe.
Und können das gebrauchen.
Die sollen weitermachen, weiter am Ball bleiben. Mika, werbe du weiter. Stichel vielleicht nicht ganz so dolle, aber ansonsten bleibt am Ball, haltet das am Laufen. Ne? Also wenn man so hört, 2019 hätte auch ein Ende sein können. Nicht?
Ich glaube, die haben es geschafft, meinen großen Sohn heute zu begeistern. Und ich denke mal, wir werden uns morgen oder die nächste Woche mal hinsetzen und werden den besten Cash der Welt, in Anführungsstrichen, also 100 Cash gelegt, der ist der beste Cash. 8 Jahre. Also
das wird ein OC-Cash werden jetzt, ja?
Der geht, denke ich, auf
Doppellisting.
Der wird ein Doppellisting, eiskalt.
Genau. Drin. Ihr habt gehört, was der Mirko gesagt hat. Wenn ihr solche Listings habt, hinterlegt einfach diesen GC-Code von Groundspeak auch bei OC. Das erspart wohl eine Menge Arbeit.
Ja.
Macht alles viel leichter für die Truppe. Und ich bin gespannt, der ein totes Pferd, das steht erstmal auf zwei Beinen für mich. Ich habe gesehen, dass was passieren kann. Ich habe die Testseite gesehen. Ne? Wir können uns ja einloggen und das ein bisschen beobachten. Und es sieht toll aus, es sieht gut aus, wenn es denn funktioniert. Bin ich da mit Begeisterung dabei und gehe auch wieder auf OC Cachen, definitiv. Ne? Zurzeit ist es halt mein Manko gewesen. Es ist grausam gewesen.
Ja.
Ne? Die Website auf dem Handy, das geht nicht richtig. Zum Glück läuft es auf CGO, aber mit CGO bin ich halt noch nicht so vertraut, beziehungsweise habe ich nie. Ich bin ja peinlich, hast du gesagt. Ne? Ich nehme nämlich die Original Groundspeak App.
Das ist richtig.
Und die funktioniert tadellos mittlerweile.
Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich überhaupt noch mit dir rede. Deswegen.
Ich nehme sie schon immer. Ich habe sie damals für 10 Euro gekauft. Ich fand es gut.
8,99 €.
Nein, ich habe sie für 10 Euro damals
hast
gekauft.
Hast du viel gezahlt?
Nein, sie war mal 9,99 €.
9,99 €.
2014 war sie 9,99 €. Ich habe sie gekauft, ich fand sie gut. Viele haben dann rumgesungen. Oh, jetzt ist die umsonst, drauf ein Geld, umsonst ausgegeben. Ich denke, mein Gott, zahlt jedes Jahr 30 Euro für ihre Premium-Mitgliedschaft. Und kackert euch mal
so viel ein. Kostet die? Ist ja wunderbar.
So viel, ne? Die gibt es woanders gratis. Ja, in diesem Sinne, ne?
In diesem Sinne, Regenrinne.
Helft den Jungs, beachtet ein paar Sachen, die wir angesprochen haben.
Genau. Wir gucken mal in die Shownotes. Wir setzen einen Haufen Links rein. Unter anderem den Link zum Testaccount. Wie ihr da reinkommt, habt ihr da gehört. Nutzername festlegen, Passwort.
Na, das fragen wir nochmal an.
Was?
Vorher.
Darf er natürlich, hat er noch freigegeben. Ja.
Für
die dürfen es ruhen, alle, das was jetzt der aktuelle ändert sich jetzt wieder, aber dann darf jeder sich einen Account rein anlegen und darf da live dazu gucken, wie weit sie halt sind. Tut das, guckt euch das an, es lohnt sich. In diesem Sinne, Rönja und tschüss.
Bis bald, ciao.